Guten Abend. Wie gesagt, es war der letzte Mittwoch im Monat, das heißt, das Chaos Radio ist da. Der Blue Moon mit dem Chaos Computer Club. Im Studio haben wir heute eine Frau. Es ist unglaublich.
Oh yeah.
Oh yeah. Baby. Ah. Das Hip-Hop-Chaos Radio. Die Frau, die heute im Studio ist, die Konstanze. Hallo Konstanze, schön dich zu sehen.
Hallo, schön euch zu sehen.
Und der Frank ist auch da, aber der ist ja immer da. Genau, und der ist ja auch so was Ähnliches wie eine Frau. Also ein Mann. Aber die, sind
wir gehen doch vor die Tür.
Sag ich doch. Ich heiße Holger Klein, ich drücke hier die Knöpfe. Und bevor wir ins Thema einsteigen, das Thema sind die Big Brother Awards. Kurzer Blick in die Lausitz. Lausitz-Update.
Cottbus, genau.
Lausitz-Update. Meine Freundin wohnt ja in Cottbus. Ne?
Ja.
Und die war Sonntag wählen. Und in Cottbus wird ja so mit Wahlcomputern gewählt. Und ich sag vorher noch zu ihr, geh da hin, geh den auf den Keks. Sag den mal hier, alles Mist und so weiter. Sagt sie, naja, so schlimm ist ja nicht. Dann habe ich ihr das klar gemacht. Dann ist sie hingegangen, ist denen auf den Keks gegangen. Hat dann hinterher den Bericht, ich glaube, bei Andreas im Weblog gelesen. Und meinte, ja genau, diese blödsinnigen Antworten habe ich auch gekriegt.
Ja.
Ja. Das heißt, hinterher meinte sie dann, als dann hier Frank Schimanski hieß er, glaube ich, der da zum OB gewählt worden ist mit über 60%, sagte meine Freundin, die wirklich politisch absolut unverdächtig ist, Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser Mann so viel Stimmen gekriegt hat. Das kann einfach nicht sein. Mhm. Mit anderen Worten, das Wahlergebnis zur Cottbuser Oberbürgermeisterwahl scheint unter fragwürdigen Umständen zustande gekommen zu sein.
Also zumindest ist es nicht so zustande gekommen, wie es eigentlich wünschenswert wäre, weil wir haben uns, also das muss man sich auch mal vorstellen, Chaos Computer Club Berlin, die Nerds überhaupt. Also wir haben es tatsächlich geschafft, mit 7 Leuten am Sonntag um 6:30 in Cottbus vor Ort zu sein und haben uns das Ganze mal persönlich angeschaut. Wir haben gesagt, wir sind jetzt die Öffentlichkeit und wir wollen jetzt mal zuschauen.
6:20 Uhr, um es nochmal zu betonen.
Ja, heul doch. Andere müssen um die Zeit schon Asphalt legen.
Aber nicht sonntags.
Und was ist mit den Sonntagsasphaltlegern? Okay, können wir weitermachen?
Auf jeden Fall waren die Wahlhelfer vor Ort und die Wahlvorstände, das sind also quasi die Leiter oder die Vorstände des Wahllokals, die waren also doch sehr irritiert und wir mussten dann erstmal erklären, telefonieren mit der zentralen Wahlleitung, mit dem Wahlbüro in Cottbus, dass es auch wirklich geht und mussten also auch wirklich argumentieren, diskutieren, ein bisschen drohen auch.
Entschuldige, was nennst du irritiert? Also die sind es nicht gewohnt, dass die Bürger ihre Bürgerrechte in Anspruch nehmen, oder?
Nee, schon gar nicht. Das Besondere bei diesen Computerwahlen ist ja, wenn mit so einer Wahlmaschine gewählt wird, das steht auch im Gesetz, dass also nicht nur die Zählung sozusagen, also normalerweise ist ja die Auszählung der Stimmen, wenn also die Urne auf den Tisch gekippt wird, das ist da eigentlich der öffentliche Vorgang bei einer Wahl, also eigentlich spannende, wo die Öffentlichkeit ja auch gefragt ist. Bei diesen Computerwahlen ist aber auch das Wichtige, um zu schauen, dass das ganze Umfeld stimmt. Das heißt also, die öffentliche Wahl beginnt eigentlich schon mit dem Aufbau.
Des Gerätes
und das wollten wir uns natürlich auch anschauen und das haben wir auch gemacht.
Warst du zufrieden damit oder wart ihr zufrieden damit?
Naja, also so der Ablauf, das war alles, schien jetzt erstmal keinen besonders verdächtigen Eindruck zu machen, aber wir hatten keinen Einblick in diese Maschinen, die wurden dann irgendwann angeliefert, das heißt, die waren also auch schon da. Möglicherweise, weil keiner weiß, wo die eigentlich herkamen, wo die gelagert sind. Diese Maschinen kamen da an.
Wieso weiß das keiner? Also
wir wissen es nicht. Also es wird schon jemand wissen, aber wir wussten es nicht und es wurde uns auch nicht gesagt.
Die Kreiswahlleiterin hat auch auf Nachfrage vorher einfach abgelehnt, dazu Statements abzugeben.
Genau. Warum? Also auch auf unsere Frage, wann die gekommen sind, ob die jetzt am Abend vorher oder heute Morgen gekommen sind, hieß es nur ganz knapp, kein Kommentar.
Ist sie also nicht verpflichtet, das zu sagen?
Wenn sie die Rechtslage nicht kennt, dann kann sie einfach am Telefon sagen, nö, sagt sie nicht. Also
Moment, die Kreiswahlleiterin in Cottbus kennt das Wahlgesetz sozusagen nicht.
Das ist natürlich eine bisschen schwierige Sache bei dieser Computerwahl, weil es da auch keine Grundsatzurteile oder irgendwas zu gibt. Da gibt es halt das Gesetz und dann kann man das natürlich so oder so auslegen. Und wir sind ja auch keine Juristen und hatten aber auch nicht die Möglichkeit. Also wir hätten jetzt sozusagen quasi vor Ort irgendwie vielleicht einen Juristen oder einen Anwalt gehabt, der dann sofort zum Gericht geht und sagen irgendwie hier stopp oder sowas. Mhm. Aber andererseits sind das natürlich alles Sachen, die im Nachhinein dazu führen könnten, dass so eine Wahl auch angefochten werden kann. Das heißt also, Widerspruch eingelegt werden kann.
Mal eins nach dem anderen. Also ihr seid hingegangen, habt da angerufen, habt gesagt, wo werden denn eigentlich die Wahlmaschinen gelagert? Ist das denn ein sicherer Raum?
Nee, also das angefangen hat es damit, dass wir in Cottbus angerufen haben, gefragt haben, wo sind denn überhaupt Wahllokale? Wir würden uns gerne da mal das anschauen.
Ja.
Also, das gibt's nicht. Es gibt keine Liste mit den Wahllokalen. Das ist
wo hast du da verweigert.
Es hat jemand von uns bei der zentralen, also bei der Wahl...
Leitung, bei der Wahlleitung. Also die Kreiswahlleiterin heißt Frau Sabine Hiekel.
Und die hat
auch mehrfach mit uns gesprochen.
Genau. Darf die euch die Auskunft über die Wahllokale verweigern?
Also eigentlich ist es so üblich, dass die Wahllokale im Amtsblatt der Stadt veröffentlicht werden. Das machen die anderen Landkreise auch alle so.
Ja.
Nur Cottbus sind offensichtlich die einzigen, wo das nicht so ist. Und deswegen, wir haben zwar dann eine Liste gefunden von der letzten Bundestagswahl, von der Statistik, vom Statistischen Landesamt, wo die auch verzeichnet waren. Und an das haben wir uns hingehalten. Wir hatten auch Kontakte vor Ort, die uns auch gesagt haben, wo Wahllokale sind. Und wir haben uns dann exemplarisch 3 Stück vorgenommen.
Und da seid ihr hingefahren, seid morgens reingegangen und gesagt, hallo, da sind wir.
Ja, genau. Richtig. Wir waren auch alle alleine, also da waren keine anderen Cottbuser Bürger, die sich dann noch für interessiert hätten. Also in der Wahlgeräteordnung steht ganz klar drin, dass die Inbetriebnahme öffentlich ist. Richtig. Die Frage ist nur, wann die Inbetriebnahme eigentlich beginnt.
Wenn der Strom eingeschaltet wird, oder?
Naja, ist halt die Frage, weil programmiert waren die Maschinen natürlich schon. Die kamen bei den Wahlhelfern an als eine Blackbox. Ja. Also sie haben im Prinzip nur noch die Schlüssel rumgedreht und das Gerät angeschaltet. Mhm. Und das einzig Wichtige für diese Wahlhelfer ist, dass sie mir ungefähr 5-mal gesagt haben, ja, sehen Sie mal, hier auf dem Display steht eine 0, sind also noch keine Stimmen abgegeben. Mhm. Das ist so ungefähr das Level an Problemen.
Also für Cottbuser Wahlhelfer ist es ausreichend, dass auf einem Display eine 0 steht, um davon auszugehen, dass noch keine Stimme abgegeben wurde.
Genau. Richtig.
Okay.
Und das auch alles in Ordnung ist.
Die begreifen überhaupt nicht, was da los ist.
Es ist auch gar nicht vorgesehen, dass irgendjemand irgendwas ernsthaft kontrolliert. Also es gibt so eine Anleitung, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die offensichtlich auch schon schwierig genug ist. Aber da steht irgendwie drin, machen Sie jetzt dies, drücken Sie diesen Knopf, drehen Sie den Schlüssel auf die Stellung und nehmen Sie den Ausdruck, heffen Sie ihn ab und alles ist gut. Also es ist jetzt nicht vorgesehen, dass irgendeine Art von ernsthafter Prüfung da vorgesehen ist. Und auch die Stimmmodule, das sind also die Zählmodule, wo hinterher, das sind also rausnehmbare Module, wie so Speicherkarten, wo diese ganzen Stimmen gespeichert werden, die stecken auch in den Maschinen drin und sind auch nicht besonders versiegelt oder sowas.
Also das heißt, das kannst du im Grunde auch austauschen, wenn du...
Ja, könnte im Prinzip irgendwas drin sein.
Was heißt könnte?
Ja.
Im Prinzip haben wir bemerkt, dass dieses Angriffsszenario realistisch geworden ist, denn die Maschinen wurden angeliefert vor dem Zeitpunkt, wo die Wahlhelfer kamen. Das heißt, sie standen dort alleine in der Schule rum.
Also, ach, das heißt, wenn die Wahlleiterin die Wahllokale bekannt gegeben hätte, hättet ihr sogar vorher einsteigen und die Module austauschen können, wenn ihr das gewollt hättet.
Es hat einige von unseren Leuten gegeben, die sind alleine mit der Maschine im Wahllokal gewesen und die Wahlhelfer trafen erst danach ein und der Hausmeister hatte die Schule aufgeschlossen.
Da fehlen mir jetzt ein bisschen die Worte, obwohl ich im Radio arbeite. Das heißt, das Wahlergebnis ist tatsächlich anzuzweifeln.
Naja. Da geht es uns genauso wie den ganzen Cottbusern.
Wer kann den Cottbusern garantieren, dass nicht die Leute, die mit der Wahlmaschine alleine im Raum waren, das Modul ausgetauscht haben?
Natürlich niemand. Aber es interessiert die Cottbusser auch gar nicht. Wir haben nämlich umfängliche Umfragen gemacht und das Vertrauen der Cottbusser in diese Maschinen ist unendlich groß. Also bis auf einen Informatiker haben wir genau gar keine Cottbusser Personen den ganzen Tag über gefunden, die, obwohl sie teilweise in der Presse darüber gelesen hatten, irgendein Misstrauen gegen diese Maschinen hatte. Auch wenn sie wissen, dass zu Hause ihre Computer vielleicht nicht immer problemlos funktionieren. Aha. Diese Maschinen sind offenbar total vertrauenswürdig.
Verblüffend.
Ja. Aber interessant war auch, dass die Leute, wo wir denn mal im Gespräch mit denen waren, natürlich irgendwann ist dann auch der Groschen gefallen. Die haben gesagt, ja, also eigentlich wäre das schon ganz gut, wenn man sowas nochmal nachzählen könnte.
Ich meine, ich verkehre jetzt nun reichlich in Cottbus. Ich weiß, dass die Cottbusser ihren Politikern sowieso gar nicht mehr vertrauen, sondern also der Volksmund, also was heißt der Volksmund oder die Straße sagt eben, dass Cottbus ohnehin regiert wird von einem kleinen Grüppchen irgendwelcher lokaler, mehr oder minder großer Unternehmen, die im Wesentlichen diktieren, was also das Rathaus macht. So, also vielleicht liegt es daran, dass sie da überhaupt kein Interesse mehr dran haben. Also was siehst du auch in der Wahlbeteiligung von 40%, die der hatten.
Das ist aber relativ groß. Also das ist, glaube ich, schon mehr als erwartet. Naja, dafür, dass es eine Oberbürgermeisterwahl war, wo auch nur zwei Personen sozusagen zur Auswahl standen. Und es war, glaube ich, schon relativ groß, die Wahlbeteiligung.
Da haben die applaudiert, als sie die 40% Wahlbeteiligung erreicht haben. Da haben die sich echt doll gefreut.
Ja.
Ja, Demokratie scheint selbstverständlich zu werden.
Für uns heißt es jetzt...
Ihr standet jetzt da. Also ihr seid da reingegangen und habt gesagt, so, dann zeigt mal.
Genau.
So, dann habt ihr den ganzen Tag rumgestanden und zugeguckt, wie Leute auf den Knopf gedrückt
haben. Nee, für uns war das Interessante.
Also wie stelle ich mir überhaupt das Setup vor? Habe ich da auch so eine Wahlkabine wie mit der Zettelwahl und dahinter steht dann der Computer?
Ja, genau.
Okay.
Also die Wahl ist der Computer, also die steht sozusagen drauf. Das sind so ein paar Trennwände, das wird aufgeklappt mit irgendwie drei Personen, kann man da irgendwie ran und das dann so mit so Schnappschlössern und sowas, dann wird das Ding aufgebaut. Dann ist in der Mitte, also in der Kabine drin quasi, ist so ein Display, eine kleine Anzeige, wo dann nochmal die gewählte Partei oder die gewählte Person angezeigt wird und dann neben einen Bestätigungsknopf. Und dann schicke ich das Ganze ab, das ist sozusagen wieder Einwurf in die Urne.
Und das geht dann auf das Modul, das ihr möglicherweise ausgetauscht habt, als ihr alleine mit den Geräten im... Ding.
Was denkbar gewesen wäre oder jemand...
Ich sag ja, möglicherweise habt ihr das ausgetauscht, wird ja nie jemand erfahren, also...
Denkbar, ja.
Ja.
So. Dazu möchten wir vielleicht jetzt keinen Kommentar.
Nee, ich meine, ich möchte ruhig, dass jetzt Leute, die vielleicht den Cottbus zuhören, gerade die Krätze kriegen über die Vorstellung, dass ihr das vielleicht wirklich ausgetauscht habt.
Also die richtig große Krätze kriege ich eigentlich bei was anderem, nämlich dass uns auch noch verweigert wurde, dass wir die nachherige Auszählung, die man ja eigentlich nicht Auszählung nennen kann, auch nicht beobachten durften. Das heißt, 18.03 Uhr waren die Maschinen eingeklappt, ins Auto verladen und werden zum zentralen Wahlbüro gefahren. Ja. Und wir durften sozusagen nicht daran teilnehmen, wie die Stimmen Module ausgelesen werden.
Die Zettelauszählung beim normalen Wahllokal, wo gesagt CDU, SPD,
die ist öffentlich, selbstverständlich.
Also wir wussten von den Wahlkreisen oder den Wahllokalen, wo wir waren, da ist uns dann mit ein bisschen Argumentieren und Nachfragen und Drohen dann auch gelungen, die Ergebnisse zu bekommen, die von der Maschine ausgedruckt worden sind. Also das ist halt das, was da kommt halt wie aus der Kasse, aus dem Kassendrucker so ein Bon raus und da stehen dann die ganzen gezählten Stimmen drauf und dann wird nochmal verglichen, ob das in der Gesamtsumme übereinstimmt mit den Wählern, die da hingegangen sind.
Das wird dann auch noch
auf dem Papier abgehakt. Wahlhelfer machen das, genau. Und dann kommt dieses Wahlmodul, dieses Zählmodul kommt dann in den Papierumschlag rein, Siegel drauf geklebt und weg damit. also ab zum, zur zentralen Zählstelle.
Wer fährt das dahin?
Die Wahlhelfer. In meinem Wahlbüro, wo ich war, mit ihrem Privat-PKW.
Okay. Und verschwindet es denn da und wird da offensichtlich ausgezählt. Da gibt es eine zentrale Stelle, wo nochmal ein Lesegerät ist. Und dann werden dann draus quasi in Echtzeit sozusagen, also Stimmenbezirk für Stimmenbezirk, werden die dann ausgelesen und dann ist quasi um 19 Uhr schon vorläufiges Endergebnis
da. Genau. Und Frau Hickel hat schon am Telefon als Zumutung gefunden, dass wir sie überhaupt danach gefragt haben, dass wir an diesem Auslesen der Stimmmodule gerne teilnehmen wollen.
Da hat aber dann auch die Cottbusser Wahlleiterin ein bisschen Problem mit ihrem Demokratieverständnis.
Das sehe ich genauso.
Also, naja, die hat natürlich sowieso insgesamt eine schwere Zeit, also weil zum einen war diese Wahl schon im Vorfeld ein bisschen kompliziert, also von der politischen Situation, von der Vorbereitung der Kandidaten und sowas.
Ich gehe mal davon aus, dass sie verbeamtet ist, dass sie mit diesem ganzen Filz nichts zu tun hat zunächst.
Die ist Ministerin sogar.
Die hat einfach mal ihren Job zu machen.
Also. Und dann ist natürlich, also die hat natürlich durch diese ganze Geschichte mit der Firma Nieder Schwierigkeiten, weil die Veröffentlichung der Holländer ja gerade genau auch in die Vorbereitung der Wahl gefallen ist. Man muss sich das so vorstellen, die Frau kommt aus dem Urlaub zurück, Montag früh und hat irgendwie 5 oder 10 Anrufe von Journalisten, ob dann jetzt die Wahl abgesagt wird wegen den Wahlmaschinen oder wegen den Wahlcomputern. Und insofern hat sie da mit Sicherheit auch eine schwere Zeit gehabt und es wäre nur wirklich auch echt blöd gewesen, sage ich mal, für Cottbus oder für sie, wenn jetzt das Ministerium kurzfristig die Zulassung für die Wahlcomputer entzogen hätte. Das ist ja schon ein denkbares Szenario auch. Es hätte passieren können.
Es hätte passieren müssen, würde ich mir das so anhören, was ihr erzählt.
Das ist übrigens die Gleichstellungsbeauftragte.
Die ist auch gleichzeitig für die Wahlen verantwortlich.
Mhm. Ja. Mhm. Das Problem dabei ist, dass die Zulassung dieser Wahlcomputer für die Wahl, dafür gibt es bestimmte Auflagen. Da gibt es also ein bestimmtes Prozedere, was eingehalten werden muss.
Egal, ihr wart alleine mit den Dingern im Wahllokal und habt die Module ausgetauscht.
Nicht in einem Wahllokal.
Ja gut, aber in einigen.
Also es hätte bei einem Wahllokal tatsächlich realistische Möglichkeit bestanden.
Das reicht mir, um anzuzweifeln, dass diese Wahl überhaupt in irgendeiner Form rechtmäßig war. Also wenn ich der Cottbuser Oberbürgermeister Schimanski wäre, würde ich das als einen zweifelhaften Sieg ansehen, oder nicht?
Das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir schon gar nicht wissen, wie die Prozedur zustande gekommen ist davor. Diese Blackboxes standen ja da bereits.
Also davon mal ganz abgesehen. Also genau. Ich meine, das ist ja schon, also da bist du ja schon auf einer Metaebene jetzt der Betrachtung.
Nein, das ist aber die eigentliche Manipulationsmöglichkeit. Man muss ja davon ausgehen, dass der Täter, der so eine Wahl manipulieren will, ein Innentäter ist, also jemand, der wiedergewählt werden möchte. Verstehe. Der hatte 10 Tage Zeit, weil so alt waren die Kassenbons, in diese Maschinen zu manipulieren. Wir wissen nichts, weil niemand war dabei.
Also insgesamt ist es schwierig und wir denken, dass die zuständigen Ministerien da auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken sollten und es gibt ja auch mittlerweile eine Online-Petition.
Warte mal, was macht Cottbus jetzt? Also wir können ja von hier aus nicht die Wahl irgendwie an Zweifeln anfechten.
Nein, wir können nur Cottbusser.
Berliner können das nicht, aber die Cottbusser können das.
Ist das schwierig? Oder formloser Brief, hiermit bestreite ich,
dass man kann einen Widerspruch einlegen, aber wenn man ihn natürlich gut begründet, dann hätte er wesentlich mehr Chancen. Es gab aber in Deutschland noch keinen Fall.
Würdet ihr dabei helfen, den gut zu begründen, den Widerspruch? Wenn jetzt ein Cottbusser oder eine Cottbusserin zuhört und sagt, ich würde das gerne machen, ich finde das alles sehr heikel, ich möchte nicht, dass die Demokratie so verkommt, wie das in Cottbus gerade passiert zu sein scheint.
Ja, wir haben natürlich Cottbusser, die mit uns bereits Kontakt aufgenommen haben, mehrere. Das Problem ist, dass also unsere Kompetenz ist technischer Art und nicht juristischer Art. Mhm. Also wir könnten das wohl begründen, aber ob juristisch wasserfest wäre, steht auf einem anderen Blatt.
Aber ich denke, wir können es auf jeden Fall vermitteln. Das letzte Mal war der Ulrich Wiesner hier. Mhm. Und vielleicht wäre der geeignete Ansprechpartner.
Ihm werden wir auch auf jeden Fall helfen, weil Ulrich Wiesner geht ja gegen diese Wahlgeräte auf Bundesebene vor. Mhm. Und da hoffen wir auch, dass diese Sache vor dem Bundesverfassungsgericht geht.
Tja, und damit sind wir bei der Online-Petition.
Es gibt eine Online-Petition, das heißt, man kann online dagegen unterschreiben. Also,
ne, vielleicht wissen die Leute noch nicht mal oder nicht alle Leute, dass es sowas wie den Petitionsausschuss beim Bundestag gibt. Das heißt, da kann man Eingaben hinrichten, wenn man der Meinung ist, dass irgendwelche Gesetze geändert, abgeschafft oder geschaffen werden sollen und hoffen, dass sich der Bundestag damit befasst.
Richtig. So. Und da gibt es eine, die ist jetzt, da ist die Liste, die Unterschriftenliste schon groß am Wachsen. Das ist über www.bundestag.de zu erreichen und da unter Petitionen, unter Online-Petitionen. Und da kann also jeder Bürger ab 16 unterschreiben oder sozusagen seinen Namen, seine Identität hinterlassen. Und dann wird es aufgenommen. Wir hoffen, dass wir vielleicht sogar 40.000 erreichen. Im Moment sind wir, glaube ich, bei so knapp 12.000.
Ja, wir schaffen 50.000 und wir haben einen Link auf ccc.de.
Warum wollen wir 40.000 erreichen?
Wir wollen 50.000 erreichen, weil offenbar die Stimmenanzahl Ja, die Stimmanzahl spielt wohl eine Rolle, in welcher Weise das bürokratisch abgearbeitet wird.
Je mehr Leute unterschreiben, desto wichtiger erscheint es dann auch den Mitarbeitern im Bundestag.
Genau.
Ah, ja.
Also auf ccc.de ist ein Link, braucht man nur draufklicken.
Und nicht wundern, der Weg führt zu einer, glaube ich, britischen Uni, englischen Uni?
Schottland sitzen die.
Ne? Schottland, ne? Mhm. Nicht wundern, das ist schon okay. Das liegt einfach daran, dass es ein Pilotprojekt ist und da sieht die Seite genauso aus. Also es geht nicht darum, dass jemand Adressen abgreifen will, sondern es ist wirklich eine richtig offizielle Sache und man kann damit gutem Gewissen seine Daten hinterlassen.
Das Wenn wir also diese 50.000 Stimmen schaffen, dann würde es eine direkte Anhörung geben. Das ist auch nicht zu verhindern und genau die wollen wir schaffen.
Wer würde dann da stehen und angehört werden?
Na, die zuständigen Ausschussmitglieder. Nehmen wir mal an, das Innenausschuss. Ich bin nicht ganz sicher, wie die Prozedur läuft, aber dann gibt es eine Anhörung und zwar auf jeden Fall.
Ach so, verstehe. Das heißt, es kann dann nicht mehr unter den Tisch gekehrt werden, sozusagen.
Nee, ganz genau.
Wo ist die nächste Wahl, um die wir uns kümmern müssten dann? Also auch wir Journalisten vielleicht, weil offensichtlich ist das ja bei der Mainstream-Journalie noch gar nicht wirklich angekommen, oder?
Also wir haben ja so ein bisschen, das Problem ist, also es spritzt noch kein Blut, sagen wir. Also es ist so ein bisschen schwierig, noch so ein bisschen wenig greifbar und dadurch, dass die Wahlen immer so weit weg sind und gerade bei den Regionalwahlen ja auch immer nur einen kleinen Bereich betreffen, ist es schwierig. Die Holländer haben es ein bisschen einfacher, die haben jetzt recht große Wahlen und da wird das Ganze auch ein bisschen höher aufgehangen. Mhm. Aber ich denke mal, auch in Deutschland ist das ein Thema, was breit diskutiert werden sollte, wie weit diese Wahlcomputer vor allem auch geeignet sind, das Vertrauen in die Demokratie weiter zu schädigen.
Die Wahlcomputer waren das Thema im vergangenen Chaos Radio, Chaos Radio 117. Ein Link dahin, auch zum Podcast, um es euch nochmal anzuhören, wenn ihr es verpasst haben solltet, findet ihr auf ccc.de bzw. chaosradio.ccc.de. Die Wahl in Cottbus ist gelaufen, vielleicht will ja der ein oder andere sie anzweifeln und so, wie heißt das, anfechten. Mhm. Vielleicht aber auch nicht, dann beschwert euch hinterher auch nicht, wenn sie euch die Bürgerrechte noch weiter aushöhlen. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema in Chaos Radio 118 heute. Es geht um die Big Brother Awards. Ich würde sagen, wir machen eine Motto-Musik, dann Nachrichten und dann steigen wir ein.
Super.
Ja. Vorratsdatenspeicherung, SWIFT-Datenübermittlung, Terrorismusbekämpfungsgesetz, präventive Telekommunikations- und Postüberwachung, Rasterfahndung, Satellitenüberwachung, Kfz-Kennzeichenerfassung, biometrische Ausweise, BND-Skandale, Fluggastdaten.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Automatisierte Kostenabfrage.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung, dass wir eben nicht willkürliche Kontrollen machen, sondern, sage ich das mal salopp, diejenigen kontrollieren, die so ausschauen, als ob sie eine Kontrolle dringend bedürfen. Sowas gibt es.
Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Jeder ist verdächtig.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Kann ich nur sagen, da träumt man.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Doch reagiert die Politik nicht, dann bekommen wir sofort den Vorwurf, wir würden die Gefahr unterschätzen und nicht das Notwendige tun, um den Menschen zu schützen.
So nah die Gefahr.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Kontrolle.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren.
Kontrolle.
Überall. Auch nach diesem Kompromiss wird es möglich sein, über Monate hinweg minutiös nachzuvollziehen, wer wo im Internet gesurft hat, wer wann mit wem per Telefon, Handy oder E-Mail kommuniziert hat, wer wann welche Online-Dienste in Anspruch genommen hat. Das ist gespeichert. Das soll von allen gespeichert werden und nicht nur in einem gezielten Verfahren.
Konkret bedeutet das, jeder steht unter Überwachung der Telekommunikation nutzungsnah.
Die Gefahr, ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Die Gefahr.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Kann ich nur sagen, da träumt man.
Wir haben die Hypertrophie des Staates wallig genug erlebt. Wir hatten nun bei uns in Deutschland ja den mit falschem Pathos verklemmten und den primitiven Deschmachtsessantismus von Pommern realisierten totalitären Staat und den im Hintergrund haben wir in das Grundgesetz erneut gelegt, das Bekenntnis zu Menschenrecht und Menschenwürde. Und das ist in diesem Zusammenhang, an dieser Stelle, zu dieser Zeit, keine sentimentale Floskel. Das Grundgesetz.
Recht sichert Freiheit. Man kann Freiheit nicht sichern, indem man Recht abbaut. Recht sichert Freiheit. Stark ist nicht der Staat, bei dem bezweckte Mittel heilig. Stark ist der Staat der inneren Gewissheit, das heißt der Gewissheit darüber, dass die Menschen und die Bürgerrechte und deren Beachtung noch immer die besten Garanten der inneren Sicherheit sind. Recht sichert Freiheit.
Sie müssen sich darüber klar werden, dass Sie nicht an den Grundlagen unserer Demokratie herumdoktern können, wie es Ihnen gerade beliebt.
Sowas gibt es. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren.
So nah wie Gefahr,
indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Ordnung weiter perfektionieren.
Gleich bei Leistungsempfängern. Geldwäschebekämpfungsgesetz. Großer Lautstärke.
Indem wir
Massengentests.
Verdacht
im Informationssystem.
Alle kontrollieren.
Sicherheitsüberprüfung bei der WM.
Versteht das wohl? Depeche Mode. Namen von 1983 bis 86. Drei Alben in Berlin auf. Und zwar in den Hansa-Studios in Kreuzberg. Und die könnt ihr euch jetzt angucken. Fritz Music Tours Berlin. Auf den Spuren der Popmusikgeschichte Berlins mit dem Bus durch die Stadt. Jetzt auch als Special. Die Fritz Music Tour durch die legendären Hansa-Studios. Fritz Music Tours Berlin.
Mehr Infos fritz.de.
Fritz. Und das hört man.
Um 10:30.
Fritz. Info.
Nachrichten.
Mit Matthias Kerkhoff.
Der mutmaßliche Fall von Totenschändung durch Bundeswehrsoldaten in Afghanistan sorgt in Deutschland parteiübergreifend für Empörung. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem schockierenden und abscheulichen Vorfall. Verteidigungsminister Jung kündigte ein hartes Vorgehen gegen die Verantwortlichen an, sollten sich die Vorwürfe bestätigen. Vor der Küste Libanons hat es offenbar einen Zwischenfall der deutschen Marine mit der israelischen Luftwaffe gegeben. Der Tagesspiegel berichtet, zwei israelische Kampfflugzeuge hätten ein deutsches Schiff überflogen und zweimal in die Luft geschossen. Außerdem hätten die Piloten Infrarot-Täuschkörper zur Raketenabwehr abgefeuert. Der Vorfall wird nun untersucht. Das Bundeskabinett hat die umstrittene Gesundheitsreform beschlossen. Ministerin Schmidt bezeichnete den Gesetzentwurf als großen Fortschritt für das Gesundheitswesen. Undurchschaubare Bürokratie werde abgebaut. In einer gemeinsamen Erklärung protestierten dagegen erneut mehrere Interessenverbände des Gesundheitswesens gegen die Reform. Der Brandenburger Landtag hat das Versammlungsgesetz geändert. Damit sollen Neonazi-Aufmärsche an Gedenkstätten und auf dem größten deutschen Soldatenfriedhof in Halbe verhindert werden. Auch in diesem Jahr hatten Rechtsextremisten anlässlich des Volkstrauertages im November wieder eine Demonstration in Halbe angekündigt. Und noch zum Sport. Vizemeister Alba Berlin hat die Siegesserie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. In einem vorgezogenen Punktspiel bezwang Alba Neuling Paderborn Baskets mit 92-77.
Wetter.
Nachts Richtung Prignitz aufkommende Bewölkung, aber kaum Regen bei Temperaturen zwischen 7 und 12 Grad. Und morgen dann neben Wolkenfeldern heiter und trocken. Und das Ganze bei 19 bis 24 Grad.
Verkehr.
Wir haben keine aktuellen Meldungen der Polizei. Weiter eine gute Fahrt.
Vielen Dank, Matthias. 2:02.
Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz. Blue Moon.
Chaos Radio 118, der Blue Moon mit dem Chaos Computer Club. Konstanze, Frank und Holger im Studio und unser Thema sind die Big Brother Awards. Will jetzt
Big Brother
was sagen?
Ja, Big Brother, ich dachte. Moment, das Mikro.
Ja, warte, ich rutsche noch. Musik, ne?
So. Die Big Brother Awards sind ein Negativ-Datenschutzpreis. Das heißt also, das ist eine Auszeichnung für Firmen, Institutionen,
und Behörden, Innenminister.
Politiker, Innenminister.
Gibt es eigentlich irgendeinen Innenminister, der mal unzweifelhaft ist?
Ja, in den 40er, 50er und 60er Jahren.
Das muss vor den Zeiten des Big Brother Awards gewesen sein.
Vor allem in den 40er Jahren, Konstanze, ja. Da war die Innenminister noch unsicher.
Da war die Welt noch unsicher.
Wir sprechen uns dann noch, ne?
Gibt seit 2000, da ist der erste Preis verliehen worden. Der Chaos Computer Club ist zusammen mit anderen Bürgerrechtsorganisationen in der Jury vertreten. Das heißt also, wir sind da vielleicht so ein bisschen für die eher technischen Themen, würde ich mal sagen. Wobei wir aber natürlich auch immer, so wie wir halt sind, übergreifen, die ganzen Sachen angucken, jetzt nicht nur in die technischen Details reinschauen, sondern uns schon auch für die Auswirkungen des Gesamten interessieren. Und es gab auch dieses Jahr wieder jede Menge Preisträger, 6 Preisträger. Interessant war dieses Jahr, also zum einen ist es so, dass die Anzahl der Nominierungen, also das, was uns die Leute zuschicken an Vorschlägen, wird also jedes Jahr mehr. Also wir hatten, es wird verdoppelt sich fast jedes Jahr ungefähr. Also das ist schon richtig, es ist so auf dem Tisch gestapelt, so gut 20 Zentimeter Papier mittlerweile, was da so an Eingaben kommt. Also teilweise auch mit Vorrecherchen schon, je nachdem, wie umfangreich die Sachen sind, die uns die Leute schicken. Ich meine, also dann gibt es halt einen, der schreibt nur irgendwie, nehmt Chili, der hat es verdient oder so, oder die GEZ. So, klar, das sind halt aber auch schon so Dauerpreisträger. Das Interessante war diesmal, dass die Leute sehr viel Politik und Behörden vorgeschlagen haben. Also das ist eine Veränderung im Gegensatz zu den vergangenen Jahren. Da war es so, dass tendenziell eher Wirtschaft, Unternehmen vorgeschlagen worden sind. Und der Trend geht jetzt aber eindeutig wieder dazu, dass eine Bedrohung oder eine Bedrohung eigentlich eher durch Staat, Behörden gesehen wird. Und da sind also viel mehr Sachen nominiert worden als letztes Jahr im Vergleich.
Ist die Bedrohung durch Behörden denn auch gewachsen oder ist es nur eine Wahrnehmungsverschiebung der Leute?
Also wir haben natürlich schon durch diese ganzen Anführungszeichen Antiterrormaßnahmen sind natürlich eine ganze Menge Sachen verabschiedet worden oder in der Mache, die ganz doll auch in den privaten Lebensbereich eingreifen. Also das ist ja auch eine neue Qualität von Überwachung, von Eingriff in die Privatsphäre, die wir da jetzt erleben. Und insofern denke ich mal, ist es schon berechtigt, dass auch die ordentlich Preise kriegen, wobei natürlich die Wirtschaft da jetzt auch nicht besser wird in dem Sinne. Nur da ist man vielleicht schon ein bisschen abgehärteter. Oder es ist ja auch nicht so, dass die Vorschläge weniger werden, nur es verschieben sich halt die Verhältnisse.
Ich denke, dass ja auch alle letzten Beschlüsse, die von Seiten der Regierung gefasst wurden, doch durch die Medien jetzt besser kommentiert werden. Zwar nicht immer so kritisch, wie wir uns das wünschen, aber zumindest, also was den E-Pass betrifft oder jetzt die Vorratsdatenspeicherung, zumindest kann man was darüber lesen und die Leute empfinden das als Bedrohung.
Genau, und wir wollen eigentlich heute mal die Preisträger vorstellen. Das heißt, wir hatten ja am letzten Freitag die Big Brother Awards, die Gala sozusagen, wo also offiziell die Preise verkündet worden sind, die Preisträger. Leider ist wieder niemand erschienen, um den Preis abzuholen. Da war bisher.
Schneid haben die alle nicht, ne? Also das trauen sie sich nicht. Dieses Foto, also das wäre doch mal ein Foto, was man auch mal sehen möchte. Irgendwie der Innenminister nimmt diesen Preis entgegen.
Ich muss sagen, Firma Microsoft waren bisher in der Geschichte der Big Brother Awards, der deutschen Big Brother Awards, die einzigen, die sich wirklich haben nicht nehmen lassen, auch zu kommen. Ja. Die haben also ihren gerade neu frisch angestellten Datenschutzbeauftragten für Microsoft Deutschland hingeschickt. Das war sozusagen seine erste Amtshandlung, super, bei uns aufzutauchen, aber er hat sich wirklich gut geschlagen, muss ich sagen. Es war einfach ein professioneller Auftritt. Er ist gekommen, hat sozusagen Reue gezeigt, hat gezeigt, und wissen wir und wir versuchen uns zu ändern. Und dann mögen mir jetzt Leute widersprechen, aber ich glaube schon, dass das Thema Privacy, also Datenschutz, Privatsphäre bei Microsoft jetzt zumindest in ein anderes Bewusstsein gerückt ist mittlerweile. Ob wir da jetzt mit unserem Preis dran schuld sind, weiß ich nicht. Aber zumindest ist es halt der Trend, dass, also ich weiß von einer Kollegin aus der Jury, dass es also bei Microsoft schon jetzt auch Anweisungen gibt, neue Technologien auch auf so Sachen hin zu überprüfen, ob sie datenschutzkonform sind.
Ich meine, es ist mittlerweile für manche Unternehmen ein Werbeargument, dass sie sagen, okay, wir gehen mit unseren Daten eben anders um. Wir sind keine, irgendwie, wir machen keine Datenverbrechen.
Dummerweise gibt es bei Politikern keinen Wettbewerb.
Nee, leider nicht. Dann,
ne? Verkaufsargument.
Ja, und von euch wollen wir wissen, wer sind denn eure Kandidaten? Wen würdet ihr nominieren? Wem würdet ihr so einen Negativpreis zukommen lassen? Was hat euch besonders geärgert? Was glaubt ihr, welche Firma ist besonders sorglos mit vielleicht Kundendaten, mit euren Daten umgegangen oder spitzt seinen Kunden hinterher, schnüffelt ihn hinterher? Welches Amt hätte diesen Preis verdient? Welche Behörde, welcher Politiker auch? Wobei wir uns da ganz gern auf Deutschland konzentrieren würden. Ich meine, klar, Bush kriegt halt auch einen Lifetime Award, so keine Frage.
Bush
aber das ist
immer
ja ein bisschen
Argument.
Langweilig. Und dass Google auch irgendwie nicht gerade die
Die werden auch gerade evil, oder?
Ja, das schwenkt wohl gerade genau. Auf die Evil-Side, ja.
Ja, wo holen wir uns denn dann jetzt die guten E-Mail-Adressen hin? 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Online. Ihr seid herzlich eingeladen, hier eure Big Brother Award Nominees zu nominieren. Eure Big Brother Awards
Anzusagen?
Das ist auch das falsche. Ihr wisst schon, 0331 70 97 110. Wer hätte denn eurer Meinung nach einen Big Brother Award verdient? Hat vielleicht noch keinen bekommen oder hat schon einen bekommen und sollte ruhig nochmal einen kriegen? Ich weiß, wie viele hat Payback?
Na, es gibt immer nur einen pro Firma. Also dann ist auch gut.
Die haben aber schon einen.
Also sind schon genug Einreichungen, dass man da jedes Jahr ein paar andere nehmen kann.
Ja, dann bin ich mal gespannt, ob die Hörenden auch dieser Meinung sind. 0331 70 97 110. Wer hätte denn einen Big Brother Award verdient, weil er mit euren Daten einfach mal saumäßig umgeht? Oder gar nicht?
Der Big Brother Award in der Kategorie Politik 1 geht an dir. Mitglieder des 4. Landtags von Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch die Landtagspräsidentin Sylvia Brettschneider. Für die gesetzliche Erlaubnis zum Abhören und zur Tonaufzeichnung an öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden und in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Gibt es da irgendwie ein paar mehr Details dazu?
Na klar. Das war also Alvar Freude, mit uns in der Jury sitzt. Und der hat also den Preis verkündet sozusagen an den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Und was die gemacht haben, ist eine ganz, ganz große Sauerei, fast nicht, also eher eine Dummheit. Weil ich habe also wirklich erhebliche Zweifel, dass das Ganze Bestand hat vom Verfassungsgericht. Es geht also darum, es ist eine präventive, also ohne Anlass, eine Videoüberwachung und Audioüberwachung von öffentlichen Plätzen beschlossen worden.
Da kann man aber Kunst machen mit.
Also, Entschuldigung. Ins Mikro furzen, oder?
Ja, so, was ist ja gerade, das ist nicht auffällig verhalten.
Was? Genau. So, und also von öffentlichen Plätzen und Gebäuden, also im Prinzip alles, was nicht privat ist, sozusagen. Und man muss sich das auch wirklich vorstellen. Das heißt also, die Polizei kann mit einem Mikrofon uns hinterher spionieren. Also Video ist ja schon schlimm genug an sich, aber die legen jetzt noch einen drauf und sagen, okay, wir wollen jetzt auch noch mithören, was also die Terroristen in Schwerin im Park, auf der Parkbank für Attentate planen.
Was denn für Terroristen? Der Punkt ist, die schnorcheln einfach mal jeden ab.
Nee, nur wenn
verdachtsunabhängig.
Nur wenn du einen Bart hast.
Verdachtsunabhängig.
Also auch wenn du keinen Bart hast?
Auch wenn du keinen Bart hast.
Was ist mit Frauen, die einen Bart haben?
Auch die werden abgeschnorchelt.
Das ist furchtbar. Wer hat geklagt?
Noch keiner. Das ist ja ganz frisch. Und wir hoffen natürlich, dass da besorgte Bürger in Schwerin möglicherweise dagegen vorgehen.
Besorgte Bürger wie die Fritz-Hörer. Ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110, zu sagen, wer eurer Meinung nach einen Big Brother Award verdient hat. Wer hat denn dieses Gesetz überhaupt durchgedrückt denn da in Mecklenburg-Vorpommern?
Du meinst, welche Parteien es beschlossen haben? Oder müssen wir jetzt mal in die Zusammensetzung gucken?
Na, das war das rot-rote Bündnis.
Das ist wirklich eine Dummheit. Also, weil die Frage, die ich gerade stellen wollte, lautet, haben die noch alle Tassen im Schrank?
Nein, man erwartet eigentlich das eher von den Konservativen. Das ist schon wahr. Da wundert man sich, dass der rot-rote Landtag durchaus auch mal die Schiene fahren kann.
Ja, gut, also ich weiß nur, damals, also 98 auf dem Kongress, hat Frank Rieger sagte, jetzt haben wir das Problem. Früher bei den Schwarzen, da wussten wir wenigstens noch ganz klar, wer evil ist. Bei den Roten müssen wir immer ganz vorsichtig.
Wir haben einfach auch sehr bewegliche Feindbilder mittlerweile. Aha. Also da wird es immer so eine Gruppe von Menschen, die man eben gerade so durch die Presse zerrt, genommen. Und wenn es jetzt die Kofferbomber sind, also die Gruppe von Menschen, die da reinfällt, oder eben die Hooligans zur WM, das momentane Feindbild ändert sich eben.
Das ist allerdings,
und wenn man einfach mal alle abschnorchelt, dann hat man ein Problem aber gleich gelöst.
Ja, aber es kommt ja immer wieder Neues dazu. Ah ne, dann ja nicht mehr, dann hat man sie ja längst gehabt. 0331 70 97 110. Wer hätte einen Big Brother Award verdient? Daniel aus Koblenz.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Also da fällt mir jetzt spontan eigentlich, ich wollte Lidl vorschlagen.
Lidl?
Lidl? Ja. Mhm. Warum?
Ja, das ist jetzt schon länger her. Ich habe mal irgendwann auf Telepolis einen Bericht gelesen, dass Lidl halt eben hingeht und seine Mitarbeiter teilweise während der Arbeit Video überwacht.
Ja, ja.
Und dass die also damals auch, die haben, dass sie auch hingehen und ihre Mitarbeiter in Arbeitsverträgen, dass sie die Arbeitsverträge halt teilweise so schreiben, dass die Mitarbeiter sozusagen fast dazu genötigt werden, also auch ihr Privatleben irgendwie so voll so auszurichten, dass sie halt immer leistungsfähig sind. Und dass, also wie das damals bei Walmart war, das glaube ich ja auch mal eine Zeit
lang. Ja, das kam auch bei Lidl auf, dass also der private Umgang teilweise verboten wurde, Mitarbeitern untereinander.
Ja, ja, genau.
Ja.
Sind die mal nominiert worden schon, Frank?
Die haben vorletztes Jahr den Preis bekommen.
Die haben vorletztes Jahr sogar den Preis
schon bekommen. Aber wenn du jetzt direkt nachfragst. Nee, also Lidl war schon, aber es ist schon richtig. Eigentlich hätten sie mal wieder einen verdient.
Es hat sich vor allen Dingen nicht viel geändert. Trotz der ganzen Presse, trotz der Sache mit dem Buch, was dann da noch rauskam.
Das war das Schwarzbuch Lidl, genau.
Von Verdi, genau.
Sehr zu empfehlen.
Ja, und dann fällt mir halt eben noch zum Beispiel ein Saturn, würde ich auch noch vorschlagen.
Weil?
Saturn.
Weil, also bei uns in Koblenz gibt es halt eben so ein größeres, sage ich jetzt mal, so ein Shopping-Mall. Und da ist eine Filiale von Saturn drin. Und die haben zum Beispiel ihre Kameras, ist mir das letzte Mal aufgefallen, auch so aufgehangen, dass sie, wenn man an der Kasse die Geheimzahl, wenn man mit EC-Karte bezahlt.
Das macht Mediamarkt übrigens auch, ja.
Dass sie die Kameras halt so aufgehangen haben, dass man halt sehen kann, wenn die Leute jetzt die Hand nicht beim Eingeben der Geheimnummer die Hand drüber halten, dass man dann halt eben die Geheimzahl sehen kann, die eingetippt worden ist.
Das ist mir in ich weiß bis also in bis auf einen in allen Mediamärkten schon aufgefallen.
Und der zweite Punkt ist, der mir bei Saturn jetzt auch aufgefallen ist, ist, dass die halt an der Kasse einfach fragen, aus welchem Postleitzahlengebiet man kommt.
Da sag ich ja immer die Postfach-Postleitzahl von Fritz.
Ich sage immer, wie ist denn Ihre?
Auch schön.
Ich gehe dann immer hin und tue halt eben ganz schamlos lügen.
Ah, um die Ergebnisse insgesamt zu verfälschen, ja?
Ja gut, weil ich schätze mal, die werden wohl die Daten halt eben dann auch benutzen, um einem Werbung irgendwie so zuzuschicken, die dann halt
die wollen wissen, was sie für ein Einzugsgebiet haben.
Ja, denke ich auch.
Wo sie den nächsten Markt aufmachen.
Genau.
Bloß dennoch, also ich finde, es lohnt sich manchmal, zumindest wenn man Zeit hat, die Verkäufer da ruhig mal in eine Diskussion zu verwickeln. In der Regel habe ich bei mir selbst den Effekt bemerkt, dass die hinter mir stehen und dann dieselben Fragen stellen, was ich mal besonders toll finde. Das mache ich übrigens auch bei Personenkontrollen. Ist immer sehr spannend. Ich bitte Sie denn, ob ich erst in Ihre Tasche gucken darf, bevor Sie in meine gucken.
Echt? Ich sage einfach nein, dürfen Sie nicht.
Ja gut, aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich gehe dann ja auch ab und an schon mal hin und sage dann, ja, können Sie mir mal den Datenschutzbeauftragten holen. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei Saturn, als ich dann gesagt habe, ja, hier, da hängen die Kameras, sie überwachen die Leute während der Arbeit und gucken hier, da hat er mir dann einfach gesagt, ja, dann gehen Sie woanders hin einkaufen.
Geil. Naja, dann sollte dir schon klar sein, was du zu sagen als Kunde ihnen wert bist. Da sollte man vielleicht auch Konsequenzen ziehen.
Ja gut, ich habe ihm dann halt gesagt, gut, dann gebe ich mein Geld halt woanders aus und kaufe meine CD-Rohlinge in Zukunft halt eben, keine Ahnung, in irgendeinem kleinen Laden oder so.
Wo es ja sowieso billiger ist, wie kürzlich die Stiftung Warentest rausgefunden hat.
Ja, genau.
Was 30%, glaube ich, waren das alle Angebote bei Mediamarkt und Saturn sind wirklich billiger als bei der Konkurrenz.
Aber in der Werbung, da sagen die doch.
Wir sind die guten,
ja gut, aber man muss halt so unterscheiden auch. Also Werbung ist ja, sag ich mal, halt eben Werbung so. Also es weiß ja fast jeder eigentlich, dass das, was in der Werbung irgendwie gesagt hat, sowieso immer ein bisschen übertrieben ist.
Warum haben die Läden dann so viel Erfolg? Wenn das fast jeder weiß.
die Läden haben wahrscheinlich, also ist jetzt so, hab ich mir jetzt mal so meine Theorie, die haben deswegen einfach so viel Erfolg, weil sie halt eben so viel Werbung machen.
Ja, aber wenn die Leute doch wissen, dass die Werbung gelogen ist.
Ja gut, vielleicht hinterfragen die Leute das zu wenig.
Das sind alles Cottbusser Wähler.
Ja, vielleicht sind sie auch alle NPD-Wähler, man weiß es ja nicht.
Oh je, oh je. Also wir halten fest, Lidl, Saturn.
Lidl, Saturn. Ja, und dann würde mir noch einfallen das Arbeitsamt.
Das Arbeitsamt?
Oh, auch eine gute Idee.
Ah.
Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil die haben ja jetzt nicht mehr diese Räume, wo man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hartz-IV-Antrag stellen muss,
ja,
haben die ja nicht mehr diese Räume, wo man halt reingehen muss und so eine Nummer ziehen muss, sondern die haben ja jetzt so ein, ich weiß nicht, wie die das bei uns nennen, die das Kundenterminal. Also das ist ein großer Raum, da stehen 5 bis 10 Schreibtische, an jedem Schreibtisch ein Sachbearbeiter.
Aber sind die nicht so abgetrennt mit so Trennwänden?
Nein, aha, nein, die sind nicht abgetrennt. So, und es ist ja dann so, wenn ich jetzt, sage ich mal, heutzutage einen Hartz-IV-Antrag stellen muss, muss ich ja teilweise wirklich meine gesamten Vermögens, was weiß ich was, mein ganzes Vermögen offenlegen und meine Daten und so. So, und also es war jetzt bei mir so, wie ich jetzt nach Koblenz umgezogen bin, musste ich mich dann ja ummelden gehen. Und da war dann halt neben mir am Schreibtisch einer gewesen, der hat dann so einen Hartz-IV-Antrag abgegeben und ich hätte eigentlich nur hingehen müssen und hätte mir aufschreiben müssen, wo der wohnt, wie viel Geld der irgendwie verdient, das habe ich alles mitgekriegt.
Also du hättest dir gerne ein bisschen mehr Privatheit da gewünscht?
Ja, auf jeden Fall, weil das ja so, sage ich mal, mit den Hartz-IV-Anträgen finde ich ja sowieso schon ziemlich krass, dass man halt eben alles offenlegen muss. Das ist ja an sich, sage ich mal, jetzt schon von dem ganzen System, wie die Daten überhaupt bearbeitet werden, sowieso schon, finde ich, ziemlich bedenklich. Mhm. Und
bist du da auch schon mal angerufen worden? Es gab doch mal diese Telefonaktion.
Vom Arbeitsamt jetzt?
Ja.
Nee.
Was für also eine Telefonaktion?
Haben die mich noch nicht. Ich meine, ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich bin jemand, der hingegangen ist. Ich habe mich nicht ins Telefonbuch eintragen lassen.
Nee, also die rufen schon die Leute an und wollen sozusagen nochmal versuchen, die Leute denn quasi, sag ich mal, in Widersprüche oder sowas zu verwickeln.
Ach echt?
Was jetzt ihre Verhältnisse? Ja. Das,
also sie fragen die Daten ab,
ja,
die dort ab.
Das machen die jetzt auch schon. Ja gut, also wie gesagt, ja gut. Und ich bin dann natürlich, wie ich dann in dem Amt gewesen bin ich dann auch hingegangen und habe dann so gesagt, ja, können Sie mir mal den Datenschutzbeauftragten holen? Und der kam dann auch wirklich.
Ach.
Oh. Und ich habe dem dann gesagt, ja, ich fände es halt ziemlich bedenklich, dass ich mich hier einfach reinsetzen kann und kann mir hier die Daten von Sozialhilfeempfängern oder so holen. Und da hat er mir gesagt, das wäre auf Anraten von einer Unternehmensberatung gemacht
worden. Wahrscheinlich wieder Roland Berger, oder?
Welche könnte das gewesen sein?
Da haben die Consultants gesagt, das ist schon gut so, das lassen wir so.
Ich meine, es wäre irgendwie Kempinski oder so gewesen.
Fast. Kempinski? Nee, wie hießen die?
Wer, das ist eine Hotelkette, meine ich.
McKinsey ist es.
Oder McKinsey. Ja, genau, McKinsey war es gewesen.
War das nicht Berger? Hat Berger nicht
diese Arbeit?
Ganz bestimmt haben die da mehrere. Das ist wirklich ein großes Projekt, genau, wo sie viele
Millionen. Und unsere großen Helden T-Systems haben
unendlich Computer. Viele Beispiele, wo irgendwo Daten irgendwo erfasst werden, was, ich meine, es ist ja im Moment sowieso Trend, generell überhaupt überall Daten zu sammeln und auszuwerten und.
Ja, wir haben das jetzt auch mitgeschnitten, inklusive deiner Telefonnummer, Daniel.
Also wir haben deine 3 Kandidaten in unsere Vorschlagsliste aufgenommen.
Okay, ja.
Danke für deinen Anruf.
Vielen Dank.
Mach's gut, tschüss.
Jo, tschüss.
0331 70 97 110. Wem würdet ihr gerne einen Big Brother Award verliehen sehen? Oder auch mehrere? Der Big Brother Award ist ein Negativpreis, der verliehen wird an Leute, die mit Privatsphäre nachlässig bis gleich.
Sogenannte Datenverbrecher.
Datenverbrecher.
Genau,
die zu Datendealerringen gehören.
Datenterroristen.
Ja.
Bärtige Datenterroristen, die ja in Mecklenburg-Vorpommern überwacht werden. 0331 70 97 110. Frank. Frank,
ja.
Du bist.
Ja, hallo.
Wer
hallo
ist dein Kandidat?
Ja, mein Kandidat ist die HOVO G. Also das ist
HOVO G, ja.
Ja, ich wohne in Hohenschönhausen, diese Wohnungsbau. Gesellschaft oder Genossenschaft ist das, glaube ich, ne?
Ja, weil ist eine Wohnungsbaugenossenschaft. Halt, nee, Gesellschaft,
die haben, ja. Ja, die haben nämlich, also sind sie noch Zeit dabei, ihre ganzen Fahrstühle mit Kameras auszustatten.
Echt?
Was?
Ja, na, mit der Begründung halt, ne, Vandalismus und so. Hm.
Natürlich, und, welche Begründung sonst?
Ja, wirklich, ich weiß von einem, der ist geistig behindert. Und der ist halt auch recht laut und dem wurde jetzt die Wohnung gekündigt mit der Begründung, er hätte da randaliert.
Im Fahrstuhl?
Sagt er, nein, hat er nicht. Und dann sagen sie, doch, wir können das, unser Fahrstuhl hat das auch wieder, unsere Kamera aus dem Fahrstuhl. Die war genau auf seine Tür gerichtet.
Ist das nur eine Kamera oder gibt es auch ein System, dass man die Menschen im Fahrstuhl damit ansprechen kann? Also sagen kann, hey, benimm dich.
Ja, das haben sie ja sowieso, dieses Notrufsystem. Also denke ich mal, da werden sie sicherlich auch die Menschen ansprechen können, ne? Also wenn du jetzt stecken bleibst, kannst du ja da drücken und dann meldet sich ja auch so ein
Da gibt es ja jetzt sozusagen sehr trendy, dass man die Kameras auch mit einer Ausrüstung herstellt, die wo gleichzeitig erlauben, dass man halt sagt, hey, also so du
Instant,
machst hier was Falsches.
Maßregelung.
Ja, genau.
Ja, was mir auf jeden Fall, ich habe mal meine Hand vor die Kamera hält, da hat es angefangen zu tuten.
Echt?
Ja.
Oh, das geil.
Das ist doch geil. Da sitzen da tatsächlich Leute vor, gucken zu, offensichtlich?
Wahrscheinlich, ja.
Ja, wahrscheinlich wird das manuell ausgelöst gewesen sein.
Ja, da kann man sich doch mal den Spaß gönnen, beim Einsteigen schon mal einen Aufkleber drauf zu bappen und die dann mal hupen lassen, bis sie schwarz werden.
Da gibt's aber gut, den Vorschlag werden wir mal aufnehmen, so alle Fahrstühle einer ganzen Wohnungsbaugesellschaft mit Videokameras auszurüsten, finde ich auch schon ganz schön.
Also vor allem der Fahrstuhl ist jetzt, ich meine, okay, also Vandalismus, denke ich mal, sehe ich ein, das ist ein Problem, aber andererseits ist der Fahrstuhl natürlich auch genau der Moment, wo man jetzt irgendwo zu Besuch geht, also wenn man jetzt irgendwo im Geschäft irgendwo reinfährt, Büro oder sowas, das, wo man sich nochmal irgendwie ein bisschen zurechtdrücken, Eier richten, was auch immer irgendwie machen kann. Eben. Und
also, und Frauen schminken sich im Fahrstuhl und was man nicht noch halt im Fahrstuhl machen kann.
Eben.
Jetzt ja nicht mehr.
Ja, also, jetzt nicht mehr.
Doch, klar, dann tut es bestimmt wieder.
Finger aus der Nase. Okay, die HOVOG.
Alles klar.
Vielen Dank, Danke. Frank. Ist das, warte mal, ist das in allen Häusern der HOVOG, weißt du das?
Also, so wie ich weiß, sind die dabei, alle Häuser jetzt nach und nach auszurüsten, wo das noch nicht ist. Soll das wohl gemacht
müssen wir doch mal vorbei und Spaß haben.
Man müsste sich vor allen Dingen mal überlegen, welche Kosten so ein Projekt sicherlich verschlingt und was sie mit dem Geld eigentlich machen könnten. Das erinnert mich an diese ganze Ausstattung von Schulen mit Videokameras. Ja. Also da geben die echt Millionen für aus, da können die viele Lehrer viele Jahre anstellen und die stecken dann einfach in diese Videokameras. Und dann beschweren sich nachher die Lehrer darüber, dass sie niemanden haben, der sich diese Aufzeichnung überhaupt mal ansieht, weil die Lehrer haben so schon genug zu tun. Also so an diese Projekte erinnert mich das auch.
Vielleicht haben die dieselbe Unternehmensberatung wie die HOVOG.
Vermutlich.
Das kann wirklich sein.
Vielen Dank, Frank.
Okay.
Gute Nacht, tschüss. 0331 7097 110 im Chaosradio ist die Frage, wem würdet ihr denn einen Big Brother Award verleihen? Dürftet ihr es verleihen? Christoph aus Leipzig.
Ja, hallo.
Hallo.
Und zwar, ich bin an der Leipziger Uni und die haben die tolle Idee, die Uni komplett mit Kameras zu überwachen.
In Leipzig.
Ja, und zwar nicht nur irgendwie so jetzt die IT Zimmer und so, sondern halt auch die Hörsäle und die... Mhm.
Lass mich raten, weil zu viele Beamer geklaut werden?
Naja, so offensichtlich. Also ja,
überhaupt. Oder aus Angst vor internationalem Terrorismus?
Nee. Er hat internationaler bärtiger Terrorismus.
Der Kanzler hat ein tolles Statement dazu abgelassen.
Nämlich?
Die Videoüberwachung soll der besseren Kommunikation zwischen Lehrenden und Hausmeister dienen, wenn etwa Probleme mit der Technik auftreten.
Das war aber die gleiche Begründung wie in der Humboldt-Uni, ne? Kannst du das ein bisschen mitbekommen? Was da ging es ja darum, dass die Vortragenden, glaube ich, der Technik, wenn das Mikrofon vorne zu leise war, automatisch.
Genau, da wurden auch genau in der Art diese Gründe vorgeschoben. Da gab es auch einen sehr langen Streit. In der Regel ist es in der Humboldt-Uni hier in Berlin jetzt so, dass es die Kameras gibt, aber die laufen nicht. Also die meisten wurden einfach nicht mehr abgemacht von den Plätzen, also die laufen aber nicht.
Achso, ich dachte, das wäre so wie der Vater von einer Freundin ist Zahnarzt und der hat so im Aufgang zu seiner Praxis einfach so einen Dummy, der hängt da. Ich dachte, sowas wäre jetzt so zur Abschreckung.
Na klar, die sind im Prinzip Dummies.
Das soll dann so abschreckendes Beispiel sein, oder?
Ja, das ist in Frankfurt.
Im Grunde hat eine Attrappe dieselbe Wirkung wie eine Videokamera. Mhm. Die Leute fühlen sich beobachtet, insofern hat es keine große andere Wirkung als eine tatsächlich laufende Videokamera.
Ja, nur die Jungs, die von diesen Sicherheitsdiensten in den Kabuffs sitzen, die langweilen sich dann ja, wenn da kein Bleib Bild Spaß. Kommt.
Ich frage, ob das überhaupt die ganze Zeit jemand anschaut.
Ja, wobei, da denke ich mal, ist die Diskussion auch mittlerweile zumindest bei uns im Chaos Computer Club ein bisschen weiter. Und dass wir sagen, also das ist gar nicht mehr das Argument. Also sagen ja viele, ach ja, ist mir doch egal, wenn überall Kameras hängen, das guckt sich ja eh keiner an. Das Problem ist aber, dass die elektronische Bildverarbeitung und Signalverarbeitung mittlerweile deutlich besser wird. Das heißt also, diese ganzen Szenarien, Bewegungserkennung, Gestik, Mimik,
Gesichtserkennung,
die Sachen werden besser und sie werden irgendwann funktionieren. Und dann haben wir ein Problem, wenn nämlich nicht mehr Menschen die Menschen beobachten, sondern Maschinen die Menschen beobachten.
und auch noch die gespeicherten Daten, weil oftmals ist es ja so, dass nicht nur das Band ist, was gerade läuft, sondern dass es erstmal auch gespeichert wird.
Und das Problem ist, das Szenario ist ganz einfach, die Maschinen werden dann irgendwann Alarm schlagen, wenn sich jemand nicht standardkonform verhält. So, und dann ist natürlich die logische Folge, dass die Menschen alles versuchen, um irgendwelchen Unannehmlichkeiten im Parkplatz, auf dem Parkplatz, im Fahrstuhl aus dem Weg zu gehen.
Oder die Versammlungsfreiheit nicht mehr wahrnehmen.
Und sich dann einfach so verhalten, dass die Maschinen bitte keinen Alarm mehr schlagen. Ich meine, das ist ein Szenario, das muss man sich mal vorstellen.
Also, eins, der Aufzug hupt.
Es ist im Prinzip auch, was sie jetzt in Mainz an diesem Bahnhof gerade testen, wo sie also diese Kamerasystem aufgebaut haben und versuchen, die Menschen, die in Mainz über diesen Bahnhof gehen, automatisch zu detektieren. Hier ist ein Pilotprojekt.
Ich bin morgen in Frankfurt, da hüpfe ich mal rüber nach Mainz und benehme mich auffällig.
Gibt es da schon Daten, wie erfolgreich das ist, diese Erkennung, oder?
Jetzt in Mainz, sie haben versucht.
Aber du kannst sicher sein, es wird ein großer Erfolg werden.
Ja. Das ist auch so effektiv, dass man da jetzt problemlos dann die Leute rausgehen.
Sie haben halt die Testpersonen unter etwas schwierigen Bedingungen, weil sie nicht so einfach Testpersonen für dieses Pilotprojekt gefunden haben. Sie haben sie vorher in die Datenbank gepackt und was das System, Gesichtserkennungssystem momentan versucht, ist diese Menschen herauszufinden unter den vielen Menschen, die da so lang gehen. Tagsüber.
Warum, Frank, warum wird es erfolgreich sein? Also warum sagst du
es? Mit anderen Worten, man kann dann so irgendwelche Verbrecher beobachten, die jetzt,
ja, also die Idee ist im Prinzip,
in der Datenbank haben und dann
genau,
also
die, genau. Im Prinzip, dass Leute sagen, die zur Fahndung ausgeschrieben sind, dann auch zu erkennen.
Im Zweifelsfall verdächtig, wenn man mal irgendwo bei einer Demo war.
Ja, also es geht jetzt darum, mehrere Systeme zu vergleichen. Da sind also mehrere Systeme parallel installiert und man will mal schauen, wie hoch ist die Quote, die Erkennungsquote und die Fehlerquote. Mhm. Und aber aus die Erfahrung mit solchen Projekten zeigt uns, dass auch wenn das noch so schlecht gelaufen ist, die Zahlen noch so im Boden sind, es wird ein großer Erfolg sein. Das haben wir jetzt beim E-Pass erlebt und es wird auch bei anderen Biometrieprojekten so sein. Sag mal noch eine Frage zur Uni. Wie weit sind denn da die Pläne eigentlich? Wie konkret ist denn das?
Also es wird ja im Moment bei uns alles neu gebaut. Und die Planung bezieht sich hauptsächlich auf die Neubauten. Aber es ist halt so, dass wir schon 86 Kameras auf dem gesamten Campus haben.
Wow.
Ist ja besser als der Big Brother Container.
Also das ist schon gut verteilt. Wobei man sagen muss, die Leipziger Uni, die ist sehr weit über die Stadt verbreitet. Man hat da immer mal so einzelne Gebäude. Also es ist jetzt nicht ein großes Gebiet. Und von daher, ja, nicht so gewaltig, aber es ist trotzdem halt 86 Stück.
Hat sich denn da eure studentische Selbstverwaltung mal ein bisschen drum gekümmert?
Der Studienrat, der hat da auch so diverse.
Und eine Uni hat ja standardmäßig auch einen Datenschutzbeauftragten. Wie ist es denn mit dem? Hat er sich dann mal zu Wort gemeldet?
Das weiß ich jetzt nicht genau.
Ich hoffe doch. Da sollte man aber dringend mal mit in die Diskussion reinholen, wenn er noch nicht getan hat.
Ja, auf jeden Fall.
Datenschutzbeauftragter, also die sind doch auch nur wortgewaltig, aber absolut handlungsunfähig, oder nicht?
Man kann
wenn
nicht
ich mir
in jedem
angucke,
Fall
was der Bundesdatenschutzbeauftragte zum Beispiel immer abgewatscht wird von irgendwelchen drittklassigen Innenministern, was der sich gefallen lassen muss.
Ja, hat aber auch einen scheiß Job, ja.
Ja, aber er wird hier nicht gehört. Also Schäuble, Schiele davor, jetzt Schäuble, die können machen, was sie wollen. Wenn der Datenschutzbeauftragte sagt, hier, das finde ich nicht in Ordnung, dann kriegt er einen Rüffel nach dem Motto, du hast mich nicht zu belehren, du kleine Wurst.
Also, hat der überhaupt irgendwelche Rechte?
Dann können wir den Datenschutzbeauftragten auch streichen.
Naja, also der hat eine beratende Funktion, mehr hat er natürlich auch nicht.
Aber, was nutzt
aber ich glaube, das Problem dahinter ist größer.
Ministerien.
Also das eigentliche Problem ist doch, dass die Gesellschaft, in der wir leben, hier mehrheitlich lieber Sicherheit als Freiheit wäre. Wir müssen also sozusagen erstmal daran arbeiten, was die Menschen denken. Also weil sie wollen ja diese Sicherheit. Wenn man ihnen sagt, oh, dieses System bringt Sicherheit, dann freuen sie sich. Und daran muss man arbeiten. Eben, daran genau diese Aufklärung muss man leisten.
Wir bemühen uns. Danke, Christoph.
Ja.
Gute Nacht.
Euch auch.
Danke.
Fritz. Blue Moon.
Das Chaos Radio 118 im Blue Moon auf Fritz am letzten Mittwoch im Monat. Die Big Brother Awards sind unser Thema heute Abend.
Meine Damen und Herren, der Big Brother Award 2006 in der Kategorie Verwaltung geht an die Kultusministerkonferenz der Länder für das vollständige Ignorieren der Amtsschimmel, würde sagen, die fehlende Berücksichtigung von Datenschutzanforderungen beim Versuch, bundesweit einheitliche, lebenslange Schüler-IDs einzuführen. Von der Wiege bis zur Bahre, zumindest aber bis zum ersten Job oder der Entlassung in die Arbeitslosigkeit, sollen allen Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie von Schulen des Gesundheitswesens und in Zukunft möglichst auch der Vorschulen und in der Erwachsenenbildung eine eindeutige und einmalige Kennnummer erhalten, unter der in Zukunft ihr vollständiges Bildungsprofil angelegt werden soll. Zu erfassen sind neben Geschlecht und Geburtsdatum unter anderem auch Angaben über Muttersprache und Staatsangehörigkeit, Konfession, die Schule und den besuchten Unterricht, Förderschwerpunkte, also auffällige Defizite in bestimmten Lernbereichen und ob jemand Spätaussiedler oder Migrantin ist.
Und das ist am besten RFID implantiert, ne?
Ja. Später dann.
Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Ja. Das war Karin Schuler, die hat die Laudatio gehalten für die Kultusministerkonferenz. Das ist eine Sache, die sogar immerhin so ein bisschen durch die Medien gegangen ist. Sogar auch das Fernsehen hat darüber berichtet. Es geht also darum, dass alle Schüler auf ihrem gesamten Bildungsweg eine lebenslange, einheitliche Kennnummer bekommen sollen.
Das ist unglaublich. Ich meine, die Kultusministerkonferenz an sich ist ja schon mal völlig grotesk. Aber das?
Und man muss sich ja nochmal überlegen, welche Daten tatsächlich bei den Schulbehörden dann gespeichert werden. Ich kenne einen aktuellen Fall, wo zum Beispiel bei dem Kind ein ADS-Syndrom diagnostiziert wurde, kommt natürlich in die Schülerakte, weil man muss ja dem Schüler speziell helfen. Ja. Das heißt, er hat, auch wenn er das vielleicht nur für einen gewissen Zeitraum hat, bis zu seinem Schulende diesen ADS-Flag.
Darüber hinaus ja auch, weil wenn ich mich irgendwo bewerbe, wird natürlich der Arbeitgeber erstmal bei der Schule nachfragen, ob er nicht den Datensatz haben kann und wird dann erkennen, dass ich zwischenzeitlich mal auffällig war und vielleicht ein bisschen zu laut nach Mitbestimmung gerufen habe oder so.
Das ist natürlich noch eine ganz andere Sache. Also das Problem sind ja auch mal die Begehrlichkeiten. Das heißt, wenn diese Daten erstmal erfasst sind, die sind zentral erfasst. Also das eine Problem dabei ist überhaupt diese zentrale ID. Also es gibt ja einen guten Grund, warum wir in Deutschland keine zentrale Personenkennziffer haben. Das heißt also, wir haben gesagt, nach den Erfahrungen aus dem Dritten Reich, es ist manchmal eben nicht wünschenswert, wenn Personen wirklich direkt eindeutig registergestützt über eine Kennziffer zu identifizieren sind. Das ist eine Sache, das wollen wir nicht, weil das macht bestimmte Schreckensszenarien noch viel, viel einfacher zu realisieren. Und deswegen wollen wir möglichst alle Daten dezentral haben. Das heißt also, man hat irgendwie es bei einer Behörde da registriert und bei einer anderen Behörde so registriert, aber es soll eben nicht diese, sag ich mal, zentrale Datenbanknummer haben, was natürlich auch im Prinzip eine Degradierung der Persönlichkeit. Das heißt, also wenn ich als Schüler nicht mehr Frank Rosengart bin, sondern 53472-B, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Klasse, wie ich mich auch als Mensch dabei fühle.
Und hinzu kommt, dass ja eigentlich dieses Verbot der zentralen Datenhaltung auch auf einer anderen Ebene immer mehr unterlaufen wird. Also wir sehen es halt auf der Verwaltungsebene momentan, wo aus Effizienzgründen und auch Kostengründen heraus argumentiert wird, so dass man also nicht mehr einsieht, warum diese Daten denn auf 16 Bundesländer verteilt gehalten werden. Also dass sich vor allen Dingen auch im europäischen Rahmen die ganzen Verwaltungsinformatiker darüber beschweren, dass das doch alles Unsinn sei und es würde doch nur teuer sein und ineffizient. Und mit dem Kostenargument kann man da zum einen kommen und zum anderen natürlich, wenn man denn mal jemand sucht, einen bösen Verbrecher, dann würde man es mit einer zentralen Datenhaltung viel einfacher haben. Und deshalb ist der momentane Plan, hier eine indizierte Suche zu machen, die einer zentralen Personenkennzahl gleichkäme.
Gibt es irgendjemanden, der so weit denkt oder sich mal überlegt hat, was passieren könnte, wenn die Rechtsradikalen jetzt weiter die Wahlen gewinnen und gleichzeitig diese Datensammelei weitergeht? Also wenn irgendwann mal angenommen, wir würden von der NPD regiert und die Daten, die die Gesundheitskarte und jetzt die Kultusministerkonferenz erheben wollen würde, wären alle erhoben.
Ach denkt Gott, da jemand drüber nach? Die NPD, wir haben jetzt Wahlcomputer, die NPD wird marginal werden.
Da haben wir nochmal Glück gehabt. Wahlcomputer gegen rechts.
0331. Wir manipulieren die auf linke Wahlergebnisse, das genau. Ist doch total klar.
Das ist doch geil. 0331 70 97 110. Wem würdet ihr gerne einen Big Brother Award verleihen? Konrad aus Berlin.
Hallo.
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 Ich würde gerne Deutschen Post den Award verleihen.
Der Post.
Ja, auf jeden Fall.
Yummy.
Also, ich muss dazu ein bisschen ausholen.
Bitte. Hol aus.
Meine Oma, die wurde es ist bestimmt schon ein halbes, dreiviertel Jahr her, da wurde die angerufen und da wurde über Telefon halt Werbung gemacht. Also, oder wurde so irgendwas gefragt, so vom Callcenter und solche Geschichten. Mhm. Und meine Oma fand das total zum Kotzen. Also die ist da so ein bisschen konservativ, die mag sowas überhaupt nicht.
Die ist da ein bisschen konservativ?
Ja, wo habt ihr meine Nummer her und all sowas? Und die Adresse, die hat ja auch so Zeug zugeschickt bekommen und so. Und da hat sie nach mehrmaligen Anfragen und so hat sie mitbekommen, oder hat ihr diese Person gesagt, dass die Telefonnummer und die Adresse von der Deutschen Post ausgegeben wurde, dass sie die von der Deutschen Post haben. Und meine Oma natürlich total brüskiert, wie das sein kann. Und da wurde sie wohl aufgeklärt, dass es Firmen gibt, die machen eine Anfrage bei der Deutschen Post, wie es aussieht, ob sie Adressen oder Telefonnummern haben können, und die Deutsche Post verkauft die dann quasi an diese Firmen und sagt, okay, pass auf, so und so viel, und dann kriegt ihr halt so und so die Adressen da von denen.
Ja.
Und die da das hinschicken.
Genau.
Und ich finde, das ist ja eine Frechheit hoch 10. Also,
oh, hallo. Es gibt die Deutsche Post Adress GmbH, das ist eine Tochterfirma der Deutschen Post. Und die ist für diese ganzen Datenschiebereien auch Adresswäsche ist ein schöner Begriff, für der dafür geprägt wurde. Also
Adresswäsche?
Ja, weil die Daten werden korrigiert.
Und, genau. Also das ist das eine. Und zum anderen ist es so, dass man quasi über angeschlossene Partnerunternehmen, also über so klein gedruckte, kaum lesbare Einwilligungen auf irgendwelchen Preisausschreiben und auch Verträgen, Bestellgeschichten, immer so ein bisschen irgendwas einwilligt. Und nicht mehr, also um den Weg zu verschleiern, werden diese Daten durch gewisse Dienstleister durchgeschoben. Das heißt also, die werden dann wandern in so einen großen Topf, werden so ein bisschen umgerührt, korrigiert, noch abgeglichen, ob sie stimmen, und kommen dann irgendwo hinten wieder raus. Und dadurch ist aber im Prinzip nicht mehr nachzuvollziehen, wo die eigentlich herkommen. Das heißt also, wenn ich jetzt wirklich als Kunde nachfragen will, wer hat jetzt eigentlich meine Daten weitergegeben, dann kann ich mir eigentlich erstmal eine Woche Urlaub nehmen. So.
Ja, aber ich meine, es ist ja schon schlimm genug, dass die Daten überhaupt so weitergegeben werden. Ich meine, wenn ich mir das mal überlege, also meine Oma, die ist ja konzentriert, so, die hätte bestimmt allen so einen Schieb irgendwie weggeworfen oder sowas. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwie einwilligt hat. Höchstens vielleicht gegenüber der Post oder so, wo sie da mal einwillig ist, wenn sie irgendwelche Adressen oder so, einen Schieb von denen gehabt hat oder so. Aber so von irgendwelchen anderen Unternehmen, sowas pfeffert die immer gleich weg. Also ich habe schon ganz schön geschluckt, als ich das gehört habe.
Die Deutsche Post hat im Jahr 2002 einen Big Brother Award bekommen, und zwar für ihre Nachsendeanträge, weil die wirklich sehr penetrant waren, was das Nachfragen angeht, ob man denn wirklich nicht damit einverstanden ist, dass man die Daten jetzt weiter verwendet und weitergibt an andere Firmen, und haben dann nochmal gefragt, ob sie sich auch wirklich ganz sicher sind. Und man muss dann also nochmal wieder, also sogenanntes Double Opt-out heißt der Fachbegriff dafür, wo man also wirklich absagen und nochmal bestätigen muss. Und das war also dann ein bisschen too much. Und das Interessante ist, ich habe mir mal den Spaß gemacht, mal nachzufragen auf dem Postamt, ob denn, wenn ich jetzt hier nachsende, in Antrag, ob die Daten dann auch an die GEZ weitergegeben werden. Ja, selbstverständlich, das können Sie aber da durchstreichen, aber dann müssen Sie damit rechnen, dass die Post dann immer so ein bisschen verzögert bekommen.
Wenn die das nicht an die GEZ verkaufen dürfen, dann kriegst du später deine Briefe.
Das war so eine Ansage, wir haben es, es war lustigerweise mit einem Reporter, aber es war halt leider auch versteckt aufgenommen, insofern nicht verwendbar.
Schade.
Aber
also die Sache mit der Deutschen Post ist echt schon über viele Jahre bekannt. Ja. Und da das natürlich auch ein gutes Geld ist, was sie damit verdienen, warum sollten sie das einstellen? Sie haben ja das für diese Extragesellschaft gegründet, das ist ja nicht illegal in dem Sinne. Ist halt ein klassischer Adresssender, sicherlich nicht einer der größten in Deutschland, aber schon, werden schon gut verdienen damit.
Es gibt noch größere Adresshändler als die Post?
Ja, na, Schober. Also in Deutschland ist die größte Firma wohl Schober.
Ja, ich glaube, die beiden teilen sich den ersten Platz.
Na gut, so. Okay, dann kann sein, aber...
Ja. Also sie haben so ein bisschen ihre Fachgebiete und sowas.
Was kosten denn eigentlich so Adressen?
Das ist abhängig davon, wie in welchen Größenordnung man hat bestellt. Also die zu zahlende Summe pro Adresse sinkt natürlich mit der Anzahl der zu bestellenden Adressen, die man gerne hätte. Und wenn man sie noch vorsortiert haben möchte, sozusagen nach Alter oder sozialem Scoring, dann ändern sich die Preise wieder. Man kann nicht sagen, dass eine Adresse irgendwie 4 Cent kostet oder so, sondern man muss dann schon sehen, welche Qualität die Daten haben. Die von der Post haben in der Regel eine sehr hohe Qualität, weil korrigierte Daten sind teurer. Also diesen Trick, den viele Menschen verwenden, dass sie wegen meiner ihren Vornamen etwas falsch schreiben oder also weiter dergleichen, funktioniert dann nicht, weil die werden einfach gereinigt von diesen angeblichen Typos.
Wie sieht man das eigentlich aus, wenn ich mal so fragen darf? Kann ich da eigentlich auch privat mir Adressen zuschicken lassen, also ohne dass ich ein Unternehmen bin?
Oder ja, wenn du Geld hast.
Ja, klar.
Klar.
Du könntest jetzt rein theoretisch sagen, okay, pass auf, ich will jetzt so und so viele Adressen haben.
Ja, Privatadressen aller Bundestagsabgeordneten.
Ja, du kannst ja Adressen kaufen.
Ich weiß nicht, also ich kann da nur den Kopf schütteln.
Ich finde das auch krass, aber die meisten Leute, also die wissen es einfach schlicht
nicht. Kann ich die Privatadressen aller Bundestagsabgeordneten?
Die haben schon irgendwie ihren guten Ruf dadurch aus, finde ich. Also ich finde, das ist schon...
Ja, Ruf. Aber könnte ich die Privatadressen aller Bundestagsabgeordneten kaufen?
Die sind vielleicht geschützt.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Landtags- und Bundestagsabgeordneten da einen gewissen Schutz genießen.
Schade, weil dann könnte man nämlich wirklich mal anfangen, Mailings zu machen.
Aber das sind
einfach mal so hier, das habt ihr uns eingebracht.
Also ich finde ja ihre Fingerabdrücke viel interessanter.
Bundestagsabgeordneten-Fingerabdrücke, die kriegst du ja auf dem Bundestagsklo. Also da wirklich...
Ich gehe da täglich hin. Also.
Ich wollte gerade sagen, es würde mich auch nicht wundern, wenn da nicht schon Leute fleißig sammeln würden.
Ja.
Würde dich auch nicht wundern, Frank, ne? Konrad.
Ja.
Danke.
Gut, ich wünsche
also wir haben es aufgenommen in die Liste.
Okay, tschüssi.
Danke,
tschüss. 0331 70 97 110. Wen habt ihr denn dabei ertappt, dass er mit Daten, mit Privatsphäre äußerst sorglos umgeht, ja gar ein Datenverbrecher ist, einen Big Brother Award verdient hat? Die Big Brother Awards sind verliehen worden am vergangenen Freitag in Bielefeld und wir legen heute noch ein Schippchen drauf, beziehungsweise ihr seid eingeladen, noch ein Schippchen drauf zu legen. 0331 70 97 110. Frank!
Oh! Rausch, Rausch.
Rausch, Rausch. Frank?
Ja, Marvin.
Kannst du irgendwie langsamer fahren oder sowas, dass es nicht ganz so rauscht?
Mach ich schon.
Alles klar.
Das Auto hier.
Wer hat dann von dir einen Preis verdient?
Ich wollte mich äußern zu dem anderen Frank, der angerufen hatte, zu dieser Hovo-EG mit dieser Fahrschulüberwachung.
Ah, die Hovoge.
Ja.
Ja.
Ich finde es ja nicht so verkehrt, weil wenn ich mir die Fahrschüler angucke, wie die aussehen, ist mitunter schlimm, ne?
Also du findest, dass die Videoüberwachung schon gerechtfertigt ist, weil schließlich die Fahrstühle so schlimm aussehen.
Wenn es jetzt weggebunden ist, diese Videoüberwachung, finde ich sie ja nicht schlecht. Ich meine, ich bin ein Mieter und wenn die da Kosten haben, da permanent neue Spiegel einzubauen oder diese Folien da über diesen Spiegel dann neu zu machen und riesen Reinigungskosten haben, dann denke ich mir, lieber akzeptiere ich da so eine Kamera, zumal ich ja weiß, dass da eine Kamera drin ist. Da ist da eine Kamera, die sieht man, oder ist ein Schild von der Videoüberwachung. Also ich,
Findest du es wirklich nicht problematisch, dass irgendjemand, also meistens sind es Leute, die irgendwas zwischen 3 und 5 Euro in der Stunde verdienen und in solchen Überwachungszentralen sitzen, dass genau solche Leute ständig darüber informiert sind, wer bei dir zu Besuch kommt und geht und wann?
Ey, 3 bis 5 Euro ist auch so eine Sache, die gibt ja so eine hübschen Tarif oder könntest du einen Tarif noch nehmen oder könntest du diesen Mindestlohn nehmen, 3 bis 5 Euro ist natürlich jetzt... nicht so der Tolle.
Ja, aber es ist so, das verdienen die. Das heißt, ihr Preis ist relativ niedrig, wenn man von ihnen vielleicht Informationen kaufen will. Darum geht's mir.
Das ist richtig, ist aber ein anderes Thema. Ich glaube nicht, dass sie mit Informationen handeln. Ich glaube auch nicht daran, dass es da interessant ist, wer mich besucht,
zu
welcher Uhrzeit der mich besucht. Und das einfach darum geht, was kostet es, den Fahrstuhl neu zu machen und was kostet so eine Videokamera. Letztlich zahle ich Mieter und ich habe lieber eine Videokamera im Fahrstuhl, wo ich genau weiß, was seine ist. Dann probiere ich da halt nicht, wenn ich da eine Videokamera sehe. Und dann fummel ich da auch nicht an mir rum im Fahrstuhl, wenn ich weiß, was da eine Videokamera drin ist. Also ist ja keine heimische Überwachung.
Steht da irgendwo ein Schild? Zahle, ne? Frank, steht da ein Schild im Aufzug so richtig so? Ist, Achtung, Videoüberwachung oder was?
Ist in meinem Fahrstuhl nicht drin.
Hast du eine Ahnung, was so eine...
Ich gehe davon aus, dass in meinem Fall schon keine Kamera drin ist. Wenn sie heimlich eingebaut wäre, wäre eine Schweinerei, würde ich auch nicht gut finden. Aber so wie ich es da raus jetzt habe von dem anderen Franz, ist sie ja nicht heimlich eingebaut, sondern hinterher offiziell da.
Hast du eine Ahnung, was ungefähr so ein Einbau und der Betrieb von so einer Videoanlage kostet?
Da habe ich überhaupt keine Ahnung.
Tja, die Argumentation ist natürlich, ich bin sehr froh, dass du anrufst, weil du hast ja sozusagen jetzt hier mal einfach mal ehrlich deine Meinung gesagt. Schließt sich natürlich zwingend die Frage an, ob du glaubst, dass diese Videokameras denn irgendeine Wirkung haben, die du dir da wünschst, nämlich dass plötzlich kein Vandalismus mehr stattfindet.
Ja, auf alle Fälle, also wenn ich da mit einer Sprechdose stehen würde und jetzt irgendwas anmalen würde, dann würde ich mir natürlich einen Fahrstuhl aussuchen, wo keine Videokamera drin ist, als ein Fahrstuhl, wo eine Videokamera drin ist.
Eben.
Das ist da.
Aber
was haben aber die Studien, die bisher gemacht wurden, besonders also an Kriminalitätsschwerpunkten, wo Kameras aufgestellt wurden, haben ergeben, dass sich die Kriminalität überhaupt nicht senkt, sondern dass diese Kriminalität nur verlagert wird. Also kannst du davon ausgehen, dass möglicherweise in deinem Fahrstuhl kein Vandalismus mehr stattfindet, aber dann findet er im Treppenhaus statt. Soll dann eine Treppenmaus auch noch komplett videoüberwacht werden? Und dann vielleicht, wenn das Treppenhaus videoüberwacht ist, dann ist es plötzlich deine Wohnungstür, an der rumgeschmiert wird. Möchtest du dann auch deine Wohnungstür überwacht haben?
Also ich denke schon, dass die Leute rechnen können, die sich so eine Kamera hinstellen. Weil ich denke schon, dass die dann auch einfach durchrechnen, was kostet jetzt, wenn eine Kamera da steht, und was kostet jetzt, dann mal einen neuen Fahrstuhl machen. Und wenn die sehen, Mensch, es ist ja statt dem Fahrstuhl das Treppenhaus beschmiert, dass er dann die Kamera auch abnimmt, beziehungsweise dass sie dann halt die Kamera mal ins Treppenhaus reinsetzen.
Oh, damit sie dann wieder im Fahrstuhl weitermachen können?
Nö, die können dann parallel dazu stehen, das ist kein Problem. Ich habe auch kein Problem im Treppenhaus in Kamera und ich hätte auch kein Problem, wenn da irgendwo übersichtlich ein Hausmeister mit einer Security-Jacke an da hin und wieder mal durch die Häuser durchgeht oder unten über den Spielplatz rüber geht. Hätte ich überhaupt kein Problem mit, würde ich unter Umständen sehr auch gut finden. Das ist dann die andere Alternative zur Kamera, dass dann halt wirklich jemand da ist, der dann da hin und wieder mal durchläuft.
Das ist schon klar.
Der Punkt, der mich stört bei der ganzen Videoüberwachung, ist, wenn ich darauf hingewiesen wird. Wenn es dann halt in Schwerin auf einer Parkbank ist, wo ich dann da sitze und dann mich mit da über Gott über die Welt unterhalte und nicht weiß, dass jemand mithört. Also das würde ich per Du nicht gut finden. Und so eine Zentralisierung der Daten ist natürlich auch abzulehnen, das ist auch ganz klar. Aber an neuralgischen Punkten, wenn da eine Kamera steht und wenn da halt auch das Schild da ist, ja, dieser Ort wird Video überwacht, habe ich da grundsätzlich erstmal überhaupt kein Problem.
Aber dann würdest du das finden, wenn da auch Mikrofone in den Fahrstühlen sind?
Wenn dann Schildwanner ist, hier ist auch ein Mikrofon, dann hätte ich auch kein Problem.
Also mit anderen Worten, im Fahrstuhl?
Ich unterhalte mich mit meiner Frau oder da ist eine Kamera mit Mikrofon und da unterhalte ich mich mit meiner Frau. Wenn ich über Bescheid weiß, dann unterhalte ich mich ja nur auch nicht da über Punkte, die ich in anderen Worten angehe. Ne? Dann mache ich jetzt halt zu Hause in meiner Wohnung.
Mhm. Ernsthaft, aber um das Problem endgültig zu lösen, das Problem Vandalismus, müsstest du lückenlos alles Video überwachen. Und damit wärst du auch noch einverstanden, wenn der einzige Raum, der nicht überwacht ist, deine eigene Wohnung wäre?
Ja, wenn die eigene Wohnung, wenn es da eine Sicherheit gibt, dass sie nicht überwacht ist, dann ist ja auch fraglich, weil die kann ja durchaus auch überwacht werden.
Gehen wir mal davon aus, dass sie nicht überwacht wird.
Wenn sie nicht überwacht wird, halt ein Problem damit.
Das wären dann Zustände, die wären schlimmer als in der DDR. Ne?
War ja auch kein Problem in der DDR. Da hat es dann geknackt am Telefon, dann wusste man, da hört jemand mit, dann hat man das Thema gewechselt.
Naja gut, aber du konntest wenigstens zu zweit über die Straße laufen, ohne dass du permanent dabei beobachtet wurdest.
Und vermutlich warst du auch kein Opfer, sonst würdest du das vielleicht nicht sagen.
Bei uns hat auch auf der Telefon nicht knackt. Man kann sich darauf einstellen. Wenn man es weiß, ist eine Sache, man kann sich darauf einstellen. Und dann kann man damit leben. Wenn man es nicht weiß, diese ganze Heimischtuerei, wie jetzt dieses Beispiel in Schwerin mit der Parkbank, das ist natürlich eine Katastrophe, sowas geht vorne und hinten nicht.
Aber Frank, wie lebst du damit, wenn du auf Schritt und Tritt überwacht wirst? Wenn jederzeit jemand weiß, mit wem du dich wo triffst, welche Wege du zurücklegst, worüber du möglicherweise sprichst?
Das ist jetzt die Frage, in die Daten zentral verwalten oder dezentral verwalten. Wenn die hohe EG weiß, was in ihrem Haus los ist, dann darfst du auch ruhig wissen, wann ich das Haus verlasse. Wenn ich das nicht verlasse, das wird dir sowieso nicht interessieren.
Also ich finde, meine Wohnungsbaugesellschaft geht das nichts an.
Wenn diese Daten weitergeben werden, jetzt nehmen wir mal den Fall, das ist nicht realistisch, aber spinnen wir mal die ganze Sache weiter, die Daten werden weitergeben irgendwo da zum BKA oder sonst
was. Das ist ganz realistisch.
Das ist ganz realistisch?
Auf jeden Fall, na sicher.
Was meinst du, wenn sie einen Verbrecher suchen, werden sie nicht auf diese Daten zugreifen?
Beste Beispiel dafür, dass es realistisch ist, ist, es gab mal einen mehr oder minder kleinen Bombenanschlag in Köln, in Deutz oder in Mülheim war das, wo zufälligerweise eine illegal angebrachte Überwachungskamera, und zwar eine illegal angebrachte private Überwachungskamera, den Attentäter gefilmt hat. Dieses Bildmaterial ist genommen worden, um ihn zu ermitteln, obwohl es eigentlich gar nicht hätte genommen werden dürfen. Und alle anderen, die da vorbeigegangen sind, waren auch auf dem Video und waren auch erstmal verdächtig.
Na gut, okay, bloß wenn es einen Bombenanschlag gibt und ich bin einer der Verdächtigen, dann sehe ich den auch ein, dass ich meinetwegen zu Unrecht verdächtig werde, das wird sich irgendwann dann aufklären. Und das habe ich dann wesentlich lieber, als dass der Attentäter dann rumläuft und dann im nächsten Mal im Kindergarten von meinem Sohn eine Bombe legt. Also da nehme ich dann dafür in Kauf, diese Überwachung, ne? Wenn dafür denn der Attentäter gefasst wird oder...
Das heißt, du schließt aus, dass es Justizirrtümer gibt in diesem Land?
Naja, nicht nur Irrtümer. Also wir haben ja momentan gerade den krassen Fall, der viel debattiert wird von diesem Murat Kurnaz, der über
Sekunde,
4 Jahre...
Sekunde, kannst du irgendwo ranfahren, Frank? Das Rauschen ist echt extrem.
Ich hab in 2 Minuten habe ich so ein Passwort hier.
Ach so. Kann ich ranfahren. Okay, solange lasse ich deinen Regler ein bisschen unten. Wenn du was sagst, dauert es ein bisschen, bis wir dich hören, okay?
Ja.
Okay.
Also ich will nur mal auf, ich weiß nicht, warum der Fall mir gerade einfällt, aber Murat Kurnaz, also der sogenannte Bremer Taliban, der so lange festgehalten wurde. Also es hat sich ja im Prinzip herausgestellt, dass nur das Vorhandensein der Daten und die Zukunftsmöglichkeit auf seine Datensätze ihm diese 4,5 Jahre ohne ein Gerichtsverfahren, ohne einen Anwalt, ohne Kontakt zur Außenwelt eingebracht haben. Also das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel. Solche krassen Beispiele sind ja sehr selten, Gott sei Dank sehr selten, zumindest solche,
die
bekannt werden.
Aber die Sicherheitsbehörden nehmen ja auch genau solche krassen Beispiele, die noch nicht passiert sind, um uns ihre Sicherheitsarchitekturen zu verkaufen.
Ja, also, sicher.
Das ist ja immer so diese Filmdrehbuch.
Also es geht halt eigentlich um die Frage, ich finde zumindest, dass es um die Frage geht, ob man noch was zu verbergen haben kann. Für dich ist es aber offenbar ganz gleichgültig. Also Hauptsache, also findest du denn, dass Vandalismus irgendwie so wichtig ist, dass er sie deinen Hausflur und sozusagen dein Privatleben damit mit überwachen?
Ich sitze nicht an den Büchern, ich kann es nicht durchrechnen. Ich habe keine Chance durchzurechnen, was kostet eine Kamera, was kostet ein neuer Fahrstuhl.
Nicht wegen der Kosten, sondern wegen deiner Privatheit.
Meine Privatheit habe ich in meinen 4 Wänden und wenn ich weiß, da steht eine Kamera, dann weiß ich, aha, Moment, jetzt bin ich im Moment nicht privat. Dasselbe Problem habe ich doch, wenn ich mit jemand anders zusammen im Fahrstuhl drin bin, dann weiß ich, in dem Moment bin ich nicht privat, nur dass ich den anderen Menschen körperlich sehe. Ich weiß, wenn jetzt ein Nachbar oder ein Fremder mit mir zusammen im Fahrstuhl steht, weiß ich, ich kann mich mit meiner Frau nicht über irgendwelche intime Sachen unterhalten, das ist ganz klar.
So, aber wenn derjenige vielleicht...
Mir, sondern jetzt steht eine Kamera vor mir, das Prinzip ist doch genau dasselbe. Aha. Ich verkneife mir 2 Minuten dann einfach über irgendwelche Sachen mich zu unterhalten, die andere Leute nicht angehen.
Verstehe.
Aber das ist natürlich dieses Schild, hier Kamera oder hier Video überwacht und eine Voraussetzung ist natürlich, ich weiß, was da an der Kamera steht. Mhm.
Aber dann stell dir mal das Szenario vor, was Holger meinte. Also denn nach deiner Argumentation gibt es ja keinen Grund dafür, warum nicht wirklich jeder Zentimeter außerhalb deiner Wohnung Video überwacht wird. Das heißt, du musst dir vorstellen, dein gesamter Tagesablauf in dem Moment, wo du deine Haustür verlässt, hast du ständig jemand direkt an deiner Seite, der alles auf Papier notiert, was du sprichst und was du tust.
Ist jetzt die Sache Zentralverwalten, Dezentralverwalten? Wenn es zentral verwaltet wird,
dann
ist es immer eine Katastrophe. Wenn es zweckgebunden ist, jetzt nur diese Daten für die Hohe EG, das geht nur die Hohe EG an, ist es in Ordnung. Wenn ich an Bahnhöfen überwacht werde, wo eine hohe Gefahr besteht, mit Terrorismus oder sonst was, auch wenn es jetzt hochgespielt wird, finde ich es auch in Ordnung, wenn das denn dafür dient, aha, wir wollen jetzt Terrorismus bekämpfen. Mhm. In dem Moment, wo alle Daten zusammengeführt werden, wenn dann wirklich so ein Protokoll ist, Mensch, der Frank, der ist früh um 7 Uhr gestanden, war dann da und da und da und ist abends um 9 Uhr schlafen gegangen, hat sich nicht die Zähne geputzt. In dem Moment, wo so ein Protokoll da ist, ist es natürlich eine Katastrophe, wo diese Daten zusammengeführt werden.
Woher willst du wissen, dass nicht genau das passiert?
Na, ich sehe bei Fahrstühlen in der Hovo EG, sehe ich das.
Woher willst du wissen, dass nicht die Hovo G mit der Deutschen Bahn AG die Daten abgleicht?
Kann ich mir partout und überhaupt nicht vorstellen. Ich kann es nicht wissen, okay, aber ich kann es mir partout und überhaupt nicht vorstellen.
Ja, okay, es ist gut. Also, es ist natürlich so, technisch ist es sicherlich nicht unbedingt ein Problem. Also wenn es digitale Daten sind, könnte man die sicher austauschen. Für Bedarfsträger, also Ermittlungsbehörden oder Geheimdienste, ist es sicherlich auch kein Problem. Aber also mir scheint, dass dir, dass du sozusagen auch ein Vertreter von den Menschen bist, die sagen, okay, also wenn wir hier Vandalismus haben, was ja meiner Meinung nach kein so schlimmes Verbrechen ist, oder eben Terrorismus haben, dann nehme ich diese Verletzung meiner Privatheit hin. Also ich nehme es in Kauf, dass ich eben sozusagen überwacht werde, weil mir ist eben die Verhinderung von Vandalismus oder von Terrorismus wichtiger. Ist das richtig?
Nicht ganz. Also ich finde das nicht als große Verletzung meiner Privatsphäre.
Ah ja, du empfindest es gar nicht als Verletzung.
Nicht als so große. Ich finde diesen Terrorismus, das ist sowieso ruhig spielt, okay, wenn da eine Kamera auf dem Bahnhof steht, dann nehme ich sie in Kauf. Diesen Vandalismus, okay, damit kann man unter Umständen auch leben. Wenn ich damit lebe, muss ich mir Miete bezahlen. Das ist ja die Kehrseite.
Also du glaubst, Vandalismus ist teurer als die Kameras?
Gehe ich von aus, weil ich denke, dass die Leute, die Kameras hingestellt haben, durchaus rechnen können. Also da gehe ich von aus.
Das ist leider nicht der Fall. Also man kann das bei besonders vielen öffentlichen Projekten sehen. Die Kosten für die Kamerasysteme und für die Menschen, die nachher die Bilder überwachen, ist weit höher. Bei der Polizei kann man das in mehreren Projekten sehen, in der Schule auch. Also die Kosten, die Videokameras verursachen, sind halt teilweise deutlich höher, als wenn man halt mehr Lehrer einstellt, die Schüler halt erziehen oder dergleichen. Also sind schon immens, die Kosten. Also,
was ich so erschreckend finde, ist einfach auch der Umstand, da ist Vandalismus und Vandalismus hat auch immer eine Ursache. Und was wir nicht machen, ist, wir arbeiten nicht an der Ursache.
Ja.
Also ne, auch, dass irgendwelche Schüler in die Schule gehen und Lehrer erschießen, das hat eine Ursache. Das fällt auch nicht einfach vom Himmel. Ist jetzt vielleicht ein sehr krasses Beispiel, aber wir tun immer so, als könnten wir, wenn wir denn nur alle am Eingang nach Waffen abtasten, verhindern, dass in Erfurt ein Massaker passiert.
Und das ist ja eigentlich Quatsch. Es ist ja vor allen Dingen auch so, die Kosten für die Videokameras, die den Vandalismus verhindern sollen, verhindern ja den Vandalismus nicht. Er verlagert sich nur. In der Regel wird die Hovo G auf den Kosten von dem Vandalismus sitzen bleiben, weil er sich einfach nur verlagert. Und die Hovo G ist ja eine sehr große Lichtenberger Wohnungsbaugesellschaft. Die hätte überall Häuser und die wird also auf den Kosten sitzen, denn die hat also doppelte Kosten am Ende.
Ja, denn sind sie doof. Ist ja dann nicht mehr dieses Problem.
Nein, du, weil du zahlst es.
Sondern dann ist das Problem, da hat sich irgendjemand da oben verrechnet.
Nicht die, du zahlst es, nicht die zahlen es, du zahlst es.
Sicherlich zahle ich dann letztlich auch für den Fehler, den die da oben gemacht haben, muss man dann auch sehen, dass es ein Fehler ist.
Eigentlich müsstest du da morgen mal vorbeigehen und denen ein paar auf die Finger hauen und sagen, so, jetzt sagt mir mal, was der Vandalismus kostet und jetzt sagt mir mal, was die Videoüberwachung kostet. Und jetzt weist mir mal nach, dass die Videoüberwachungskosten den Vandalismus eindämmen.
Nein, man muss sie addieren.
Naja, sie sollen erstmal nachweisen, dass es das eindämmt. Addieren kannst du es ja auch. Zu addieren ist zunächst nur eine Mutmaßung.
Also es zumindest bei der Kriminalitätsbekämpfung und Videoüberwachung ist das schon klar bewiesen. Ne?
Ist aber letztlich ein anderes Thema, weil das führt ja nicht mehr dahin, dass wir irgendwo total überwacht werden und dass dann irgendwo am Ende des Tages ein Protokoll dasteht, was hat der Mensch früh gemacht, was hat er mittags gemacht, was hat er abends gemacht, sondern das ist dann einfach so ein Thema, die setzen blödsinnig Kameras ein und das rechnet sich unterm Strich nicht.
Ja,
okay, gut, das werden sie dann irgendwann einsehen, dann werden sie das auch wieder abschaffen, das ist dann halt so ein Lernprozess, der jetzt halt den jeder irgendwann, Das Problem ist ja wirklich dieses Tagesprotokoll, was hat er früh gemacht, was hat er mittags gemacht, was hat er abends gemacht. Und das sehe ich einfach nicht gegeben bei einer Videokamera, die im Fahrstuhl hängt oder bei einer Videokamera, die im Bahnhof hängt, solange irgendwie diese Daten nicht zusammengeführt werden. Mhm. Und da gebe ich gerne ein Stück meiner Privatsphäre auf, wenn ich sage, dafür wird die Miete billiger. Dass er dann nachher nicht billiger wird, weil die es verrechnet haben, ist wieder eine ganz andere Sache. Und dass der Terrorismus denn nicht mehr auf dem Bahnhof stattfindet, weil er die Kamera hängt, sondern irgendwo anders stattfindet oder mal Dinge trotzdem auf dem Bahnhof bloß unter anderen Bedingungen, weil die ganzen noch wissen, was von der Kamera ist, dann auch wieder eine ganz andere Sache. Hm. Aber ich wäre durchaus bereit, da ein Stück meiner Privatsphäre, wenn ich weiß, ich opfer das jetzt, also nicht irgendwo betrogen werde, nicht irgendwo hinterrücks abgehört wäre, wäre ich durchaus bereit, dafür zu opfern.
Vielen Dank,
wenn es denn wirklich einen Vorteil geben würde.
Ja? Dankeschön.
Okay, keine Ahnung.
Gute Nacht, ciao.
Danke, tschüss.
Jetzt haben wir ein paar Leute, die wegen Kameras anrufen, obwohl es ja eigentlich um die Big Brother Awards geht. Hören wir uns trotzdem an, was sie zu sagen haben, oder?
Ja.
Hallo, Jens.
Ja, hi.
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 Und zwar, ich wollte auch keinen jetzt vorschlagen, sondern weil ihr jetzt so lange über Wohnungsgesellschaften gesprochen habt, ist mir noch eingefallen, dass die Überwachung halt nicht nur über Kameras stattfinden muss, sondern zum Beispiel auch über die Wasserzähler. Also die würde ja...
Ah ja, die funkenden Wasserzähler.
Sag mal ganz kurz... Stopp. Halt. Erstens nicht alle durcheinander, okay. Zweitens erklären, worum es hier geht.
Ja, darf bitte. Ich das kurz erklären?
Ja, okay. Du sollst, du musst.
Ja, okay, also normalerweise noch weit verbreitet, ist es ja so, dass jeder in der Wohnung seinen eigenen Wasserzähler hat. Mhm. Und um das moderner und einfacher zu machen, um den Wasserstand zu ermitteln oder den Wasserverbrauch, müssen die halt nicht mehr in die Wohnung gehen, sondern das wird halt gleich digital in der Zentrale übermittelt. Und da können die den Wasserverbrauch sogar in Echtzeit einsehen. Das heißt, die wissen dann anhand der Verbrauchswerte und der Zeit, in der sozusagen das Wasser verbraucht wurde, können die sehen, ob du gerade die Klospülung gedrückt hast für ein großes Geschäft, für ein kleines Geschäft, ob du gerade Mittag kochst oder ob du überhaupt da bist.
Oder wie viele Leute in deiner Wohnung leben.
Hanfplantage angeschaltet hast. Ja.
Und all solche Sachen. Und,
das heißt, Person fährt mit Aufzug hoch, in der folgenden Stunde wird in einer definierten Wohnung doppelt so viel Wasser verbraucht, dann kann ich davon ausgehen, dass die Person diese Wohnung betreten hat.
Ja.
Mal
ja.
Ganz kurz, wo hast du das irgendwo aufgeschnappt? Also ich bin gefragt, deswegen ein bisschen irritiert, weil wir haben plötzlich, es ist gerade ein heißes Thema, ich weiß nicht warum, also es gibt irgendwie gehäuft Anfragen, es wird irgendwie diskutiert und geguckt und so, es scheint irgendwie gerade irgendwo, kam es im Fernsehen oder irgendwas?
Also ich glaube, vor einem Jahr habe ich es mal im Fernsehen gesehen und das ist mir jetzt in dem Zusammenhang eingefallen.
Hm. Ah, okay.
Ja.
Also es ist so, dass viele Geräte, sag ich mal, monatlich oder in bestimmten Zeitintervallen die Sachen übermitteln, die Daten, weil die Geräte sind ja in der Regel batteriebetrieben und die Batterie hält dann einfach zu kurz, wenn die dauernd senden würden. Das ist halt so eine kleine Lithium-Batterie drin oder sowas und zumindest bei diesen Heizkostenverteilern, also das sind die Geräte, die an den Heizkörpern hängen und dann zentral an ein Empfangsgerät im Flur oder auf der Etage die Daten übermitteln, da passiert es in bestimmten Zeitintervallen. Also wir hatten auch eine oder mehrere Anfragen, wo sich Leute Sorgen gemacht haben, dass also der Strom, Gas, Heizungsverbrauch, Wasserverbrauch in Echtzeit quasi abgemessen werden. Das ist halt dieses Szenario mit der Hanfplantage oder sowas ungefähr, was man damit irgendwie, wo dann halt besonders viel Strom und Wasser.
Das macht man hier mit geklautem Strom. Also das ist.
Ja. wo sich Leute also schon Gedanken gemacht haben, ob sie da jetzt fern überwacht werden können. Das war auch. Ich muss ja auch sagen, vor 20 Jahren ein Horrorszenario, als das Kabelfernsehen eingeführt wurde und damit auch schon angekündigt wurde, dass es einen Rückkanal gibt für sogenannte Telemetrieanwendungen. Das ist also so eine typische Telemetrieanwendung, wo also Fernwirken, Fernablesen von Daten, wo dann also die zentrale Post bei den Leuten ins Wohnzimmer gucken kann und schauen, wer jetzt gerade die Klospülung betätigt hat oder den Herd angemacht hat. Da würde ich sagen, also kann ich jetzt nicht pauschal sagen, nee, das ist so nicht. Da müsste man sich jetzt wirklich mal die Geräte anschauen. Die sind natürlich noch unter ganz anderen Aspekten interessant, wie ihr euch vorstellen könnt. Weil das ist auch eine relativ kleine Technik, die auch günstig gebaut werden muss. Da kann man bestimmt ein bisschen Spaß am Gerät haben.
Leicht manipulationsanfällig.
Und in dem Zusammenhang können natürlich auch so Informationen darüber abfallen, wie oft diese Geräte senden, ob man da möglicherweise einen speziellen Modus einstellen kann, so einen Echtzeitmodus oder sowas.
Mhm. Und im Zweifelsfall einfach mal dafür sorgen, dass die alte Schneider von nebenan 3 Hektoliter am Tag verbraucht. Ne?
Sei doch nicht gemein.
Interessant ist natürlich die Frage, was den Leuten lieber ist, ob sie quasi diese Geräte drin haben wollen, die dann irgendwann einmal pro Woche oder per Monat per Funk die Daten übermitteln an ein zentrales Gerät oder ob man ein oder zweimal im Jahr irgendwie so einen komischen mich jetzt mal ein bisschen gemein, so ein Dödel in seine, durch seine Wohnung laufen lassen will, der dann da irgendwie diese Zählerstände abliest und notiert.
Das ist doch super. Die fangen bei mir, fangen die immer unten an. Also das Gaszähler, der Schornsteinfeger, der fängt immer unten an, kriegt bei jedem Tässchen Kaffee. Und wenn er bei mir oben ist, ist er immer so am Zittern. Das ist total klasse.
Also der letzte bei mir, der sah eigentlich auch ganz schnucklig aus. Ich fand es jetzt nicht so unangenehm, dass der in meine Wohnung kam.
Also die Konstanze, die hätte da auch noch Zeit, wenn ihr mit der Konstanze heute Abend noch...
Hey, das ist unser Hauptpreis.
Genau.
Ja. Danke.
Ja. Danke, Jens.
Ich habe den Vorschlag immer aufgenommen.
Welche Wohnbaugesellschaft ist denn das, die? Oder werden die flächendeckend so langsam aber sicher verbaut?
Flächendeckend.
Ne? Also nehmen wir alle Wohnbaugesellschaften. Alle Vermieter, pauschal, alle böse.
Wir
können ja mal die Hersteller von den Geräten nehmen.
Überwachungsvermieter.
Wer stellt denn die hier? Wissen wir das?
Ja.
Gut. Jens, vielen Dank.
Ja, schönen Abend noch.
Dir auch.
Tschüss.
Kylie Minogue spielt live in Berlin. Und ich gehe hin.
Klingt gut. Aber...
Kylie Minogue spielt live in Sydney. Und ich flieg hin.
Klingt irgendwie besser. Fritz macht's möglich und fliegt euch zu den besten Konzerten der Welt. U2 in Honolulu, Kylie Minogue in Sydney, Paul van Dyk in Miami, Block Party und Panic at the Disco in Las Vegas, die Black Eyed Peas und die Pussycat Dolls in Los Angeles. Alles live und alles weit, weit weg. Fritz fliegt euch zu den besten Konzerten der Welt. Macht an und mit. Ab kommenden Montag, immer nachmittags um 4.
Fritz.
Und das hört man um 2:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Matthias Karkow.
Die Potsdamer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Bundeswehrsoldaten wegen Störung der Totenruhe. Sie sollen bei ihrem Einsatz in Afghanistan mit einem Totenschädel posiert haben. Entsprechende Fotos waren heute veröffentlicht worden. Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien äußerten sich entsetzt über die Tat. Vor der Küste des Libanon hat es offenbar einen Zwischenfall der deutschen Marine mit der israelischen Luftwaffe gegeben. Der Tagesspiegel berichtet, zwei israelische Kampfflugzeuge hätten ein deutsches Schiff überflogen und zweimal in die Luft geschossen. Außerdem hätten die Piloten Infrarot-Täuschkörper zur Raketenabwehr abgefeuert. Der Vorfall wird nun untersucht. Die Wirtschaft hat begonnen, die bevorstehende Erhöhung der Mehrwertsteuer auf die Preise aufzuschlagen. Das belegt die Teuerungsrate für den Oktober. Nach vorläufigen Zahlen stiegen die Verbraucherpreise innerhalb nur eines Monats überraschend um 0,2%, trotz gesunkener Spritpreise. Den Statistiken zufolge stiegen die Preise vor allem für Bekleidung, Schuhe und Tabak. Zum Sport. Hertha BSC steht voraussichtlich im Achtelfinale des Fußball-DFB-Pokals. Der Berliner Bundesligist führte bei den Stuttgarter Kickers mit 2:0, als die Partie abgebrochen wurde. Ein Linienrichter war in der 86. Minute offenbar von einem Bierbecher am Kopf getroffen worden und wurde kurzzeitig bewusstlos. Die Entscheidung, wie das Spiel gewertet wird, fällt nun das DFB-Sportgericht. Die weiteren Ergebnisse der weiteren Partien. Osnabrück, Mönchengladbach 2:1, Bayern München, Kaiserslautern 1:0, Aachen, Aue 4:2, Paderborn, Nürnberg 1:2, Essen, Frankfurt 1:2, Duisburg, Leverkusen 3:2. Und noch Basketball. Vizemeister Alba Berlin hat die Siegesserie in der Bundesliga fortgesetzt. In einem vorgezogenen Punktspiel bezwang Alba Neuling Paderborn Baskets mit 92:77. In dieser Nacht Richtung Prignitz aufkommende Bewölkung, aber kaum Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. Morgen dann neben Wolkenfeldern heiter bis trocken. Also so ziemlich alles. 19 bis 24 Grad auf jeden Fall.
Verkehr.
A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt. Zwischen Fürstenwalde Ost und Briesen gibt es Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Das blockiert den Standstreifen. Und Achtung, dieses Fahrzeug ist unbeleuchtet. Ansonsten gute Fahrt.
Vielen Dank, Matthias. 5:55. Ihr hört Fritz. Wir haben jedes Wetter.
Was? Fritz ist eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 103,2, dann Fritz in Cottbus. Blue Moon.
Hier ist Chaos Radio 118 mit Konstanze, Frank und Holger. Unser Thema heute Abend ist sind die Big Brother Awards und ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 und kundzutun, an wen ihr denn gerne mal einen Big Brother Award verliehen sehen würdet. Also einen Preis für Datenverbrecher, also für Leute, die mit Privatsphäre, mit Daten nicht nur sorglos, sondern gar verbrecherisch rücksichtslos umgehen. 0331 70 97 110. Wir werden alle erfassen.
Wir werden alle erfassen mit der Polizei. Was sind Grundrechte? Thank you. Was sind Grundrechte? Was sind Grundrechte? Was sind Grundrechte? Was sind Grundrechte?
Den Menschen Sicherheit vorgegaukelt haben, wo wir sie im Grunde nicht mehr garantieren können. Das wollen wir als Fehler nicht wiederholen. Lassen Sie uns mehr Freiheit wagen.
Oh doch. Chaos Radio 118 ist hier. Es geht um die Big Brother Awards. Vergangenen Freitag wurden sie verliehen. Ein Negativpreis für Datenverbrecher.
Datenkraken.
Datenkraken
und Datendealerringe.
Datendealerringe. Die Daten in szenetypischen Päckchen mit sich bringen. Ihr seid eingeladen anzurufen. 0331 70 97 110. Kundzutun, wer eurer Meinung nach einen Big Brother Award verdient hat. Einen nachhängenden Anrufer haben wir noch. Da geht es noch um Kameraüberwachung, weil wir vorhin gehört haben, dass die HOVO G einen Big Brother Award verdient hat. Die Wohnungsbaugesellschaft in Lichtenberg, die nämlich jetzt die Fahrstühle mit Kameras überwachen lassen will, um angeblich Vandalismus damit wegzukriegen, was ihr wohl gelingen wird, nämlich weg aus den Fahrstühlen. Uli.
Ja, einen wunderschönen, würde ich
einen
sagen.
Einen wunderschönen.
Hallo.
Das letzte Wort zum Thema Kameras hast du jetzt.
Ja.
Mach was draus.
Ich fange erstmal ganz frech an. Konstante, was Weibliches sollte öfters mal im Chaos-Radio sein.
Genau, das habe ich, eben auch zum Einbeinigen gesagt.
Danke.
Und das Beste ist ja, Konstante ist ja auch eine richtige Frau. Ne?
Ja, ich musste mir unbedingt erstmal ein Video von Google holen.
Du hast dich dabei schon filmen lassen, Konstante?
Nö, wieso? Kommt er von eurer Seite?
Von welcher Seite, was?
Events.ccc.de.
Ja, okay.
Achso, da gibt es ein Video von dir.
Ja, die Frau Kurz hat nämlich Vorträge gehalten.
Vom Chaos-Kongress meinst du?
Ja, genau.
Ah, okay, wusste ich nicht.
Und, wie findest du sie so?
Ja, lecker.
Ne?
Den muss aber wieder gut. Wollen wir zum Thema zurückkommen?
Ich warte darauf, dass du vielleicht mal rot wirst. Du wirst ja nicht mal rot. Was ist denn? Das ist so abgebrüht, die Weiber heutzutage.
Ey, jetzt hör mal auf.
Aber es ist endlich meine Frau, die auch was versteht von der Technik. Ist ja auch mal was Vernünftiges. Aber okay.
Leg los.
Das mit den Kameras, da wollte ich eigentlich euch erstmal so ein bisschen, obwohl ich das Thema sehr verstehe, muss ich sagen, die meisten Kameras sind entweder nicht besetzt oder es sind Dummies, die sehr gut gemacht worden sind oder es sind Kameras, die einfach gar nicht aufzeichnen. Das sind sehr, sehr, sehr viele.
Ja, aber sie beeinflussen doch trotzdem mein Verhalten in der Öffentlichkeit.
Und woher weißt du das?
Ich komme aus dem Sicherheitsbereich.
Das wollten wir hören.
Darauf möchte ich nicht näher eingehen, was ich da genau tue. Aber okay, das sei dahingestellt.
Warte. Also da müssen wir schon mal nachfragen.
So billig kommst du uns jetzt nicht davon, mein Lieber.
Also kannst du wenigstens ungefähr beschreiben, was du da tust?
Sitzt du vor einem Monitor oder baust du diese Kameras auf?
Ich bin Allrounder im Sicherheitsdienst und ich mache... Ja, auch solche Spielereien, die man dann nachher nicht sieht. Also ich bin derjenige, der präpariert Gegenstände. Ich arbeite als Detektiv.
Du bist Thomas Magnum?
Nein.
Nicht?
Nein. Nein, also ich bin derjenige, der das halt kommerziell macht und auch schon sehr oft und sehr lange gemacht hat. Und ich brauche mir da, also das, was du wirklich so 90% hast, kannst du fast nicht mehr auswerten, weil es einfach nur grottenschlechte Qualität ist.
Das ist noch ein anderes Argument dabei, dass also gerade also diese massenhafte Kameraüberwachung, die hat halt wirklich nur den negativen Effekt, dass die Bevölkerung eingeschüchtert wird, aber keinen wirklichen Nutzen. Also man erkennt den auf den Bildern noch, dass der Mensch irgendwie zwei Augen, eine Nase und Ohren hat. Das war es denn in der Regel aber auch schon, weil die Auflösung einfach viel zu schlecht ist. Aber eben, das ist ja noch das Schlimme dabei eigentlich, dass diese Kameras wirklich dann nur einschüchtern und nicht mal helfen.
Ja, aber das, was ich einfach nur mega grauenhaft finde, ist, es gibt für die Betreiber einen, wie soll man das jetzt nennen, einen positiven Effekt, sich für Kameras zu entscheiden. Und zwar, wenn die Vandalismus haben oder wenn die nur irgendwie sich hinsetzen und sagen, Mensch, wir haben zu viele Kosten, wir müssen sparen, dann sagen die, wo können wir sparen? Und dann werden Menschen gefragt, so Sicherheitsunternehmer, und dann stehen halt die großen Chefs halt da und sagen, naja, dann baut ihr bei uns Kameras für 10.000 oder für 100.000 ein und dann geht ihr zu eurer Versicherung, legt uns unser Gutschein auf den Tisch und sagen, hier, wir haben das installiert, und schon rastert die Versicherung runter. Und dann sagen die meisten so, bitte was?
Das ist prämiensenkend. Ja, wir hatten die Diskussion
beim Kongress
unserer Veranstaltung, dass also wir auch lange und ganz viel diskutiert haben. Wir haben schon überlegt, ob wir quasi einen Sicherheitsaufschlag auf die Eintrittstickets raufschlagen, womit wir denn quasi die höhere Versicherungsprämie bezahlt hätten,
weil wir keine
die Kameras abschalten.
Genau.
Und das wäre also mal ganz interessant gewesen, weil damit wäre diese Privatsphäre oder diese Schutz vor der Videokamera wäre halt einfach greifbar in Geld wert gewesen. Also einfach 5 Euro kostet es, wenn du nicht gefilmt wirst hier auf der Veranstaltung. Und das ist interessant, weil dadurch gibt es halt wirklich eine greifbare Diskussionsgröße überhaupt erstmal.
Ja, aber wenn man sich jetzt anguckt, die 99%, also gut, sagen wir mal realistisch, ich denke mal 80%, die alleine überhaupt alle Aufgaben, die der private Sicherheitsdienst erledigt, werden aus solchen Situationen geboren, dass die Versicherung sagt, holt euch einen Sicherheitsdienst und es wird billiger. Und
dabei müssten es die Versicherer, die ja in der Regel sehr gute mathematische und statistische Abteilungen haben, viel besser wissen. Aber sie verlagern damit sozusagen das Problem von ihren versicherten Gebäuden woanders hin, das, was sie tun.
Genau, im Endeffekt ist das richtig, aber das ist immer so ein Zwischendrin-Kampf. Mhm. Und deshalb gehen die Preise bei den Angestellten natürlich auch runter.
Bestenfalls werden die Kosten für den Vandalismus zum Beispiel oder eben für die, was immer da anfällt, an Kosten auf die Gesellschaft übertragen, weil sie aus den privaten Gebäuden, die versichert sind, in die öffentlichen Räume holen.
Aber das war ein guter Hinweis. Also es ist wichtig, das auch nochmal anzusprechen.
Ja, vielen Dank.
Dass also zu wissen, wo kommt es unter anderem auch her. Und das ist eine Sache, das haben wir auch schon gelernt. Ich sag mal, das war von der einen Sicht her vielleicht sogar bitter für uns, aber das ist halt eine Sache, wo es uns dann tatsächlich betroffen hat. Und es war halt ganz klar, okay, entweder bezahlen wir halt mehr oder wir haben keine Kameras. Also wir zahlen mehr und haben dafür keine Kameras. So.
Das wird kaum ein Bürger wird das machen, weil die stehen alle da und sagen sich alle, wir müssen alle sparen und dann lass mich halt überwachen. Hm. Weil die meisten, das größte Problem, was wir überhaupt haben, ist, dass wir den Leuten halt versuchen klarzumachen, pass mal auf, hier, da und da musst du was ändern, aber es wird nichts aus dem ganz anderen Grunde, weil die Menschen sagen, nö, interessiert mich gar nicht, erstens habe ich keine Zeit, keine Lust und ist so alles egal.
Das Problem ist, damit müsste man eigentlich mal die Leute konfrontieren, die wirklich dann auch in die Fahrschule gehen und da irgendwie die Wände vollsprühen oder die Scheiben zerkratzen. Mhm. Und das stelle ich mir als eine ganz spannende Diskussion vor, aber das ist halt natürlich auch nicht
die Aufgabe. Glaubst du wirklich, dass jemand, der die Wände vollsprüht und Scheiben zerkratzt, überhaupt so viel denken kann?
Und außerdem ist Vandalismus ist vorgezogen. Sie finden immer ein gerade wirklich aktuelles Feindbild. Es geht doch nicht wirklich gegen Vandalismus.
Naja, das ist schon ein Faktor. Also wenn ihr mal so irgendwie U-Bahn, Busse anguckst, also ich glaube schon, dass es auch beträchtliche Schäden sind. Nur
sicher, sind's beträchtliche
ist es halt Schäden. Vielleicht auch eine Sache, die möglicherweise in den Schulen, also das ist ja schwierig, du musst ja wirklich ganz unten anfangen mit der Argumentation und Diskussion dabei. Ja,
aber was ist denn der Grund, warum die das überhaupt machen? Also ich habe nicht mal
mehr sie können.
Ich habe mich mal mit den Leuten auseinandergesetzt und habe mal gefragt, warum die sowas machen, weil ich halt in verschiedenen Diensten bin, wo man an solche Leute kommt. Die meisten machen es einfach nur als Fightback, also einfach, dass sie zurückschlagen wollen. Dass sie gesagt haben, wir werden in dieser Gesellschaft nicht akzeptiert und unsere Kunst wird nicht akzeptiert. Wir hauen einfach zurück, weil wir können uns ja eh nicht wehren.
Da ist aber den Kameras drehen dann aber diese Spirale ja immer weiter und immer schneller eigentlich, ne?
Ja, aber sie wissen ganz genau, dass die Kameras entweder gerade nicht aufzeichnen oder so. Die sind sehr, sehr gut informiert und das ist das Problem.
Aber diese Kameras, glaube ich schon, dass sie auch Aggressionen schüren und deswegen eben diesen Teufelskreis noch weiter antreiben.
Ja, denke ich auch.
Genau. Auch einer der Punkte.
Okay.
Also man kann es zum Beispiel an den Berliner Straßenbahnen sehr gut sehen, die ja jetzt fast alle überwacht sind. Oder auch in Hamburg in der U-Bahn, wo ja auch überall Kameras sind. Es hat sich einfach nichts geändert von dem Vandalismus, weil natürlich die Täter wollen die Wände und die Sitzmöbel beschmieren und sie tun es einfach. Weil sie auch wissen, dass die Technik nichts hilft.
Ja, genau, das ist das Problem.
Genau. Aber es ist ja schön, dass du das nochmal auf den Punkt gebracht hast.
Ja, was will man dagegen machen? Das ist die große, große philosophische Frage.
Ja, ja.
Weil wir haben ja den Krieg verloren.
Also du beziehst dich auf den Vortrag We Lost the War, den Frank und Rob auf dem letztjährigen Kongress gehalten haben. Ich würde nur für die anderen Hörer vielleicht nochmal sagen. Man muss das eigentlich schon konstatieren in gewisser Weise. Wir haben jetzt halt ein neues Feld, wo wir kämpfen, nämlich die Wahlcomputer, wo wir mal hoffen, dass wir den Krieg vielleicht in dieser Schlacht mal nicht verlieren. Aber wenn man jetzt die letzten ein, zwei Jahre Revue passieren lässt, dann kann man schon sehr viele verlorene Schlachtfelder sehen. Also die Liste ist ja sehr lang. Bei der Videoüberwachung reden wir ja eigentlich schon so viele Jahre und trotzdem steigt die Anzahl der Kameras mit jedem Monat. Und wenn man einmal durch Berlin geht oder durch jede andere beliebige Großstadt, kann man diese Kameras kaum mehr zählen.
Ja, das Problem ist auch, dass sehr, sehr wenige Leute davon mitkriegen. Also ich hab diese Petition zum Beispiel wirklich nur auf der CCC-Seite gesehen.
Hast du schon unterschrieben?
Ja, natürlich. Als ich es gesehen habe. Aber das Problem ist ich habe Leute von mir gefragt, die wissen da gar nichts von. Ich habe denen den Link dann zugeschickt und gucke ich mir mal an und dann lesen sie sich das durch und kann man ja mal machen. Und wenn sie dann ganz viel Lust und Zeit haben, dann machen sie das und es kriegt halt keiner mit.
Da sollten wir bei der Gelegenheit vielleicht nochmal auf die Petition hinweisen, wer nämlich auf www.ccc.de klickt. Der kann einen Link finden zu der Petition, die übrigens nicht bei bundestag.de ist oder so, sondern auf einem schottischen Server, also nicht wundern. Das ist schon also eine offizielle Petition beim Bundestag. Und da kann man, so man dem Inhalt der Petition zustimmt, die sich gegen den Einsatz von Wahlgeräten, also Wahlcomputern richtet, dann kann man mit unterzeichnen und wir wollen möglichst die 50.000 Stimmen erreichen, um eine direkte Anhörung zu schaffen.
Ja, das Problem, was ich nur hauptsächlich sehe, ist halt dieses Aufkratzen der Menschen. Die müssen das begreifen, aber das geht halt nicht. Also ich, selbst wenn ich schon, wenn mich schon jemand fragt, was machst du so abends? Ja, ich höre Chaosradio so, hä, was?
Es fängt ja viel früher an. Also das ist ja, in der Schule werden solche Sachen wie politische Wissenschaften oder Lebensgestaltung, Ethik, Religionskunde unterrichtet und ich finde, dass das ein ethisches Thema ist, über das wir gerade sprechen.
Auch im Informatikunterricht.
Genau, es gehört in den Informatikunterricht, es gehört eben dann aber auch tatsächlich in den Politikunterricht. Also was nutzt es mir, wenn ich weiß, wie das Dehonsche Wahlverfahren funktioniert, wenn ich hinterher nicht sicher sein kann, dass die Stimmen vernünftig ausgezählt werden.
Richtig, also
da fängt das an und wahrscheinlich sogar noch früher.
Also ich bin da auch ganz deiner Meinung. Also ich sage eigentlich auch schon seit Jahren, dass also die Sensibilisierung dafür der erste Schritt sein muss. Dass man den Leuten einfach klar macht, worum es hier geht und was sie zu verlieren haben.
Ja, das haben wir zum Beispiel auch auf der Demo versucht hier. Und ich habe da auch so ein bisschen was versucht beizusteuern. Die Kameras, die bei dieser Aktion da zum Beispiel kamen oder die Speicheltests kamen von mir. Das Problem war halt einfach, wenn ich mir angucke, wer da alles gekommen ist, ich habe Wahnsinn, ich habe telefoniert wie ein Besoffener. Also ich habe stundenlang telefoniert, wahnsinnig Kohle aus dem Fenster geschmissen, aber nicht einer davon ist gekommen, weil es sie wirklich nicht interessiert. Und genau das ist das Problem.
Es waren einfach nicht so viele Leute, wie du erwartet hast.
Ja, genau, aber das Problem ist, das Bewusstsein ist nicht da. Die Leute interessiert das nicht, die versuchen halt zu sagen, okay, wenn ich mich konform verhalte, habe ich Vorteile. Und das ist das Problem.
Also sie müssen begreifen, dass sie genau die nicht haben.
Hm? Ja, gut, okay. Das ist das Problem, aber...
Ja, wir arbeiten dran.
Ja, wir arbeiten dran, genau, das hast du ja wieder schön gesagt.
Ja, was willst du machen, ne?
Ja, das ist eine gute Frage.
Dankeschön, gute Nacht.
Ja, euch
tschüss.
Auch.
Tschüss, Uli. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline. Eigentlich und nicht nur eigentlich, sondern insgesamt und überhaupt würden wir ganz gerne von euch hören, wer denn eurer Meinung nach einen Big Brother Award verdient hätte. Big Brother Award wird verliehen an Firmen, Behörden und Personen, die sich in schändlicher Weise nicht um Privatsphäre und Datenschutz gekümmert haben. Und angerufen hat der Christian. Hallo Christian.
Hallo.
Hallo.
Wer denn?
Premiere.
Wofür?
Ja, mich hatte mal eine Frau angerufen und ich habe mir dann so ein Abo aufschwatzen lassen.
Oh.
Ja, sie wollte denn noch meine Bankverbindung wissen.
Die hast du ihr die gesagt?
Nee. Telefon und Internet mache ich, wenn überhaupt, nur sehr, sehr ungerne. Mhm. Ja, sie hatte mich dann immer ein bisschen getriezt und das Einzige, was ich ihr gesagt habe, halt so in Neustadt, die Raiffeisenbank. Der meinte so, ja, da wäre sie ja auch allerdings nicht in Neustadt. Ja, jedenfalls, wo ich dann das ganze Paket bekam, stand dann auf der Rechnung meine Bankverbindung mit drauf. Samt Kontonummer und Bankleitzahl und wenige Tage später haben sie ja schon abgebucht gehabt.
Und du bist dir aber sehr sicher, dass du die nicht doch zufällig in einem Anflug von vielleicht kurzem Blackout die doch angesagt hast?
Nee, also am Telefon auf keinen Fall. Vielleicht hatte ich sie mal im Internet irgendwo bei einer Rechnung angegeben, aber am Telefon da auf keinen Fall.
Aber warst du denn vorher schon mal der Kunde irgendwie, oder?
Nee, auch nicht.
Auch nicht,
Und du nimmst also an, sie haben sie beschafft irgendwie. Also Premiere hat die Bankverbindung von dir irgendwo her gekauft.
Denke ich mal. Ich war bei meiner Bank, hab da gefragt. Die haben mir natürlich so keine, also zumindest haben sie nicht gesagt, ja, wir haben die weitergegeben oder... Ja.
Wenn da abgebucht wurde, dann musst du ja eine Einzugsermächtigung erteilt haben.
Ja. Nee, eigentlich nicht. Das ist es ja. Die haben einfach abgebucht.
Also das ist aber, da kannst du aber zu deiner Bank gehen und sagen, dass du diese Überweisung nicht getätigt hast und nicht dafür unterschrieben hast.
Wir haben ja auch zurückbuchen lassen, denn aber trotzdem fand ich das schon sehr unverschämt, dass du überhaupt schon alt mit auf der Rechnung wieder stand.
Das ist interessant. Und du hast, also frag doch mal spaßenshalber nochmal genau bei der Bank nach, wo sie glauben, wo die es herhaben könnten. Das wäre ja mal interessant.
Ja, die meinten auch so, ob ich das nicht irgendwo schon mal im Internet oder an anderen Firmen irgendwie über Telefon oder so weitergegeben habe.
Interessant.
Also ich vermute ja, ich würde vermuten, dass du mit denen vorher vielleicht schon eine Geschäftsbeziehung hast. Also Bankdaten zuzukaufen ist schon sehr ungewöhnlich. Als Fall hört man das nicht allzu häufig.
Ich überlege die ganze Zeit, ich habe so einen ähnlichen Fall mal mit irgendeinem anderen Unternehmen gehört. Ich komme leider nicht mehr drauf, was es war.
Okay.
Darum also wäre ich jetzt zum Teufel tun zu spekulieren.
Selber auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht Quelle oder irgendwelche anderen Versandhäuser oder so.
Nee, da ging es irgendwie entweder um Zeitschriftenabo oder Telekom. Eins von beiden war es. Also nicht deutsche Telekom, sondern Zeitschriftenabo oder irgendeine Telco, die da auch mal Mist gebaut haben. Habe ich irgendwo mal gelesen. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr, wer es war.
Atlas Verlag oder was das
Keine Ahnung.
So also wenn dem so ist, ist der Premiere ganz sicher ein Kandidat.
Ja, vielleicht hat es jetzt noch irgendwie jemand mitgekriegt und will das bestätigen oder widerlegen.
Das wäre interessant.
Vielleicht ruft ja jemand von Premiere an.
Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Leuten so young ist, aber das war sowieso sehr unverschämt mit dem ganzen Premiere. Die wollten sofort Geld und alles haben, das habe ich nachher alles wieder weggeschickt.
Ja, das ist bei Pay-TV so.
Hast du den Blue-Channel abonniert?
Nee.
Entschuldigung.
Das war bloß irgendwie so ein Probeding. Wenn ich diese dämliche Karte da aktiviert hätte oder registriert hätte, dann wäre ich sofort Kunde gewesen, hätte gleich zahlen müssen, hätte gar nicht mehr zurückgeben können und so. Also normalerweise kann man das ja nicht benutzen, weil man dann sofort registriert ist.
Klar. Und du hast es einfach zurückgeschickt.
Ja.
So. Gut.
Danke, Christian.
Ja, kein Problem.
Gute Nacht. Tschüss.
Fritz.
Immer am letzten Mittwoch im Monat, nur nicht im Dezember. Da gibt's das Chaos Radio mit dem Chaos Computer Club. Konstanze, Frank und Holger sind im Studio. Die Big Brother Awards sind unser Thema und ihr seid eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 und kundzutun, wer denn eurer Meinung nach noch einen Big Brother Award verdient hat, außer denen, die vergangenen Freitag schon einen bekommen haben.
Der Big Brother Award 2006 in der Kategorie Politik 2 geht an die Innenministerkonferenz, vertreten durch deren Vorsitzenden und CSU-Innenminister des Freistaates Bayern, Dr. Günther Beckstein. Ja, die Innenministerkonferenz erhält den Preis für ihren Beschluss, eine gemeinsame Antiterror-Datei einzurichten, die von allen bundesdeutschen Polizeien und allen 19 Geheimdiensten des Bundes und der Länder bestückt und genutzt werden soll. Diese Vernetzung führt zu einer verstärkten Verzahnung von Polizei und Geheimdiensten, und zwar unter Missachtung des Verfassungsgebots, einer strikten Trennung dieser beiden Arten von Sicherheitsschutz oder Staatsschutzbehörden.
In anderen Ländern ist das schon üblich, ne?
Wir hatten sowas auch mal in Deutschland.
Ja, das war, da hieß es Reichssicherheitshauptamt, die das verwaltet.
Ja, oder? Und Zentralkartei.
Zentralkartei. Also im Dritten Reich war das üblich, das so zu machen. Ne? Mhm.
Ja, also vor allem, was ja auch ganz deutlich kritisiert wird, ist die Aufhebung der verfassungsmäßig gegebenen Trennung zwischen Polizei und Geheimdiensten.
Na gut, ja so, dann ändern wir die Verfassung. Ne? Also darauf läuft es
ja
hinaus.
Ja, die momentane Koalition hat ja eine verfassungsgebende Mehrheit.
Also das Interessante ist, dass das Geheimdienste im Gegensatz zur Polizei ja schon vorab ermitteln können. Das heißt also, die Polizei darf immer erst anfangen, Daten zu sammeln, Ermittlungen anzustellen, wenn irgendwas passiert ist, wenn es einen konkreten Anlass gibt.
Und Geheimdienste, also zumindest jedenfalls ein Verdacht.
Verdacht, ja. Und also es muss schon irgendeinen Anhaltspunkt geben. Und Geheimdienste sammeln einfach präventiv Daten. Das heißt also, die füttern kräftig diese Datenbank mit Sachen, die halt aus mit Geheimdienstmitteln auch mit Geheimdienstmitteln bekannt geworden sind. Die landen in dieser Datenbank und dann andere Behörden können auf diese Daten zugreifen. Es ist zwar auch eine Trennung vorgesehen. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie irgendwie ein großes Google, wo man also irgendwie Sachen eingeben kann, Datum, Geburtsdatum, Name von einer Person. Und dann bekommt man den Hinweis darauf, wo diese Daten gespeichert sind in dieser Datenbank, beziehungsweise also ein Verweis darauf, und dann muss man eigentlich eine Anfrage stellen und nachweisen, dass man berechtigt ist. Es heißt aber so in der also in dem Gesetz, wo diese Datenbank beschlossen worden ist, wie sie gebaut werden soll, heißt es also, dass diese Auskunft auch umgehend und unkompliziert erteilt wird. Mhm. Ich kann also davon ausgehen, dass es also eine reine im Prinzip ein Abnicken ist von der Möglichkeit, diese Daten auch im Volltext zu bekommen. Das heißt also, eine wirkliche Begrenzung, Beschränkung und Überprüfung der Berechtigung überhaupt ist da eigentlich nicht zu erwarten.
Ja. Bei dem Stichwort Überprüfung möchte ich vielleicht nochmal auf etwas hinweisen, was gerne unter den Tisch fällt. So eine Beschlüsse und insbesondere auch die für die Antiterror-Datei müssen evaluiert werden. Sprich, alle Maßnahmen, zum Beispiel auch den Otto-Katalog, also alle einzelnen Verordnungen im Otto-Katalog und die Gesetze, müssen evaluiert werden. Das ist eigentlich in den letzten Jahren unterlassen worden. Das heißt, es findet nicht tatsächlich eine Evaluation statt, ob denn diese Gesetze auch sind. Machen.
Für so Doofe wie mich, Evaluation, also ich war nie auf der Uni, Evaluation heißt gucken, ob es überhaupt funktioniert.
Ja, einfach sozusagen mal überprüfen, ob die Ziele, die das Gesetz verfolgt, damit erreicht werden können, also technisch und inhaltlich. Okay. Und diese Art von Evaluation findet immer weniger statt. Und gerade auch bei der Antiterror-Datei wäre das ganz dringend nötig, denn wir haben schon bei der Rasterfahndung ganz deutlich gesehen, dass das Ergebnis null ist. Mhm. Also die Bürgerrechte, die dadurch eingeschränkt wurden, sind ja klar geworden, da gab es ja das Verfassungsgerichtsurteil, aber hierbei würde ich auch einfach gerne mal evaluiert sehen, was damit eigentlich passieren muss. Und zwar findet die Evaluation nicht nur danach statt, sondern auch davor muss abgeschätzt werden, was diese Antiterror-Datei eigentlich bringen soll. Das würde ich doch gerne mal hören von einem Politiker.
Wer genau macht da denn seinen Job nicht?
Normalerweise muss der Gesetzgeber die Evaluation in Auftrag geben. Der Bundestag hat ja so einen eigenen Dienst, so einen wissenschaftlichen Dienst, aber das machen auch Universitäten. Also klar ist, dass das auf jeden Fall überprüft werden muss.
Ja, aber wissen wir, wer im Bundestag dafür verantwortlich ist, also welcher Ausschuss, welches Ministerium, dass man denen auf die Füße tritt?
Naja, das muss man natürlich im Einzelfall machen. Also für die Otto-Kataloge hat halt immer noch keine richtige Evaluation stattgefunden. Wir wissen also nicht, wie die vielen Einschränkungen der Bürgerrechte überhaupt wirken. Mhm. Ebenso, also bei vielen anderen Gesetzen, die nach dem 11. September beschlossen wurden. Und ich finde, hier muss erstmal was passieren oder müssen wir jetzt erstmal beweisen.
Sie gar nicht wirken.
Ja, das kann gut sein.
Weil die behaupten eine Wirkung, also sind sie nachweispflichtig.
Bei der Rasterfahndung war die Wirkung auch null. Cool.
Und wir haben ja gemerkt, die sogenannten Kofferbomber, also die Personen, die da aufgefallen sind, die wären auch niemals in so einer Datei gewesen, weil die einfach nie vorher in Erscheinung getreten sind.
Selbst wenn.
Ja, aber sowas wäre genau.
Selbst wenn, wer hätte daran gehindert, die Kofferbomben ins Hoch zu stellen?
Eben, also eine Datei, das ist natürlich klar. Also.
Ja, aber bloß der Punkt, den Frank hier machen will, ist der, dass teilweise, wenn man sich das Konzept dieser Datenbanken oder dieser Gesetze ansieht, einem schon klar wird, dass das eigentlich nichts bringen kann für das Ziel der Terrorismusbekämpfung. Mhm. Ich meine, wir haben in Deutschland kein Terrorismusproblem. Sie behaupten immer, wir hätten eins, wir haben ja de facto keins. Mhm. Also das ist ja bisher immer bloß alles hysterisches Gekreische. Mhm. Aber selbst wenn man mal annimmt, wir müssen hier präventiv agieren, dann sind die beschlossenen Gesetze und hier auch insbesondere die Antiterrordatei komplett sinnfrei, wenn man sich das mal ansieht. Und deshalb kann es eigentlich auch keine Evaluierung geben, die beweist, dass diese Gesetze Sinn machen. Mhm. Die würde ich jetzt wirklich dann mal gerne sehen von den Herren und Damen Politikern.
Da kannst du lange warten.
Ja.
0331 70 97 110. Wem würdet ihr gerne einen Big Brother Award verleihen? Dixie.
Hallo.
Hallo.
Schönen guten Abend.
Hallo.
Wer ist dein Kandidat?
Ja, also eigentlich würde ich dem Datenschutzgesetz den Big Brother Award
geben. Dem Bundesdatenschutzgesetz?
Ja.
Ach Mensch, schön. Das ist ja mal eine gute Idee. Warum denn?
Ja, und zwar aus dem einfachen Grund, weil das ganze System hinten und vorne überhaupt nicht stimmt.
Ja.
Und sollte halt einfach mal, man sollte es halt einfach mal ein bisschen anders angehen.
Ja, da, oh Mann, ich muss dir so zustimmen.
Im richtigen Leben, ich sage jetzt einfach mal, irgendwas ist hin, dann schmeißt man es weg und kauft sich was Neues.
Ja, nur bei dem Bundesdatenschutzgesetz noch nicht.
Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen primitiv an, aber wir erweitern Gesetze, egal ob es jetzt das Bundesdatenschutzgesetz ist oder andere Gesetze, und haben im Endeffekt überhaupt gar keinen Überblick mehr darüber, was nun richtig, was nun falsch, was zeitgemäß, was nicht zeitgemäß ist.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren für das Bundesdatenschutzgesetz? Was genau schmeckt dir denn da nicht?
Naja, zum Beispiel, also ich mach's mal an zwei Beispielen fest. Ich bin umgezogen vor ein paar Jahren und habe wirklich versucht, aufgrund dieses Umziehens kann ja mich keiner mehr nachvollziehen.
Ah, also du wolltest deine Adresse jetzt mal richtig schützen.
Richtig, genau. Telefonnummer geändert, Name geht nicht. Der Einzige, der wissen muss, ist das Landeseinwohneramt.
Mhm.
So, dachte ich, okay, jetzt setzt du dich hin und lässt erstmal alles so liegen, stehen und liegen, weil ich hatte auch noch zu tun gehabt mit dem Bauen und so.
Mhm. Nachsenderauftrag?
Wie bitte?
Nachsenderauftrag?
Nichts, gar nicht. Das kann man alles selber machen.
Okay.
Ja, also den man haben will, den kann man immer noch Bescheid sagen, hier muss hin.
Mhm.
Auch Sparkasse, sonst dergleichen, nichts, gar nichts Bescheid. Ich sage, keine Banken, nichts. Also wirklich, das Einzige, ist, was ich ja muss, ist das Ummelden.
Mhm, beim Meldeamt. Mhm.
Ja, und jetzt frage ich mich, warum das war noch nicht mal 5 Tage her, die ersten Briefe kamen von irgendwelchen Werbesachen mit meinem Namen drauf, mit meiner richtigen Adresse. Vor allen Dingen auch so eine Bemerkung, dass dann eben, was man beim LEA eben auch machen muss, Vorderhaus, erste Etage links oder sowas.
Aha.
Mhm.
Kann mir immer jemand erklären, wo da der Datenschutz ist? Irgendjemand vom LEA muss es ja weitergegeben haben.
Ah, okay,
haben.
Gut, dann würdest du aber vielleicht den Big Brother Award doch eher dem Meldeamt geben wollen, anstatt...
Naja, aber ich sage jetzt einfach mal, die sind ja, ja geschlagen von dem Bundesdatenschutzgesetz.
Also die sollten sich ja an Gesetze halten, meinst du?
Das wären doch die Ersten, oder?
Aber steht doch nicht im Bundesdatenschutzgesetz, dass das Landeseinwohneramt keine Adressdaten weitergeben darf, oder?
So, steht nicht.
Steht nicht, ich weiß es nicht.
Also es gibt nochmal eine extra gesetzliche Regelung, zumindest für Berlin ist ja auch novelliert worden. Und es gibt jetzt übrigens noch erweiterte Einspruchsmöglichkeiten oder Widerspruchsmöglichkeiten gegen die Übermittlung. Es gibt, glaube ich, 3 Möglichkeiten. Das eine ist an Adressbuchverlage, muss ich lügen, das eine ist an politische Parteien. Und es gibt, glaube ich, noch eine 3. Kategorie, die man jetzt auch einzeln widersprechen kann.
Mhm.
Und aber dass die Landeseinwohnerämter sozusagen Adressen, sage ich mal, verscherbeln, das ist eigentlich nicht so übliche Praxis.
Ja, was heißt denn nicht so übliche Praxis?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Also auf legalem Wege ist das eigentlich nicht möglich.
So, jetzt frage ich mich, wo der illegale Weg herkommt, wenn das LEA sowas rauskommt.
Moment mal, kauft der nicht die GEZ vom Landeseinwohner?
Ja, ja, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Das Problem ist, dass die GEZ, da gab es auch eine Gesetzesänderung. Das heißt, ja, sie haben nicht ohne Grund auch einen Lifetime-Award bekommen bei den Big Brother Awards, also wirklich für andauernde, permanente Verletzung des Datenschutzes.
Warum dürfen die das ungestraft?
Da gibt es halt eine gesetzliche Regelung für, dass die Landeseinwohnerämter das an die GEZ übermitteln dürfen.
Ja, aber warum dürfen die das?
Also du hast insofern recht, als dass hier das Bundesdatenschutzgesetz mal ganz dringend novelliert werden muss, und zwar in Bezug darauf, dass hier mal Strafen verhängt werden sollten,
richtig.
Und zwar richtige Strafen,
richtig.
Für die Leute, die Datenverbrechen nämlich begehen.
Richtig.
Und hier krankt sowohl die Landesdatenschutzgesetze als auch die Bundesdatenschutzgesetze in jedem Fall. Also hier hast du auf jeden Fall recht. Also das große Loch im Meldeamt nehme ich auch an, ist die GEZ.
Das heißt,
könnte natürlich noch andere Möglichkeiten geben.
Die GEZ verkauft die Daten weiter, die sie vorher gekriegt hat irgendwo?
Ja, die kriegen es ja vom LEA.
Ja.
Na, von wem hast du denn Post bekommen? Also mit der Adresse drauf, das ist eine ganz verdächtige Sache, also mit dem Vorderhaus und sowas, Informationen.
Ja, die GZ hat mir auch gleich nach, weiß ich nicht, anderthalb Wochen geschrieben.
Also das ist üblich, die bekommen die Daten auf jeden Fall und eben auch mit diesen Zusatzinformationen. Und
mit welcher Rechtfertigung?
Aber woher hat jetzt der Gewinnspielanbieter beispielsweise, der Dixi irgendwas geschickt hat, die Adressdaten?
Tja,
hat die GEZ,
da kann man also nur spekulieren.
Das heißt, wir wissen nicht mit Sicherheit, dass die GEZ, warte Dixi, wir wissen also nicht mit Sicherheit, dass die GEZ die Dinger weiterverkauft. Das ist also kein offizieller Weg, der da passiert.
Offiziell ist es ganz sicherlich nicht.
Okay.
Es gibt noch andere Datendecks. Also wir wissen zum Beispiel von einigen Bürgerämtern, die offene WLAN-Netze haben, die nicht gut geschützt sind. Also man könnte auch Daten klauen. Also es kann natürlich auch ein kriminelles Verhalten dahinter stecken. Das ist unklar. Aber also die GEZ wird oft beschuldigt, diese Daten.
Ist der GEZ gestattet, ihre Adressdaten weiter zu verkaufen?
Na, nicht die vom Meldeamt erhält. Okay. Auf keinen Fall. Also, das ist nicht legal. Also,
wenn es passiert, wäre es auch illegal. Okay. Mhm.
Aber wie gesagt, die Strafen, die das Bundesdatenschutzgesetz vorsieht, sind keine. Es gibt überhaupt keine wirklichen Strafen, die dort verhängt werden. Das Gesetz stellt im Prinzip jede Behandlung von Daten unter Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, wenn man Daten sammeln will, dann muss man also die Grundsätze, die in den Gesetzen festgeschrieben sind, erfüllen. Und es ist nicht vorgesehen, dass man ja irgendwie eine fette Geldstrafe zahlen muss oder so für Datenverbrechen.
Und im Zweifelsfall holt man sich die Einwilligung des Betroffenen oder des Kunden
und nachher auch.
Macht es eben so, dass es der Kunde gar nicht gemerkt hat, worin er eingewilligt hat. Und das ist auch ein großes Problem, dass einfach da viel zu lasche Regelungen existieren, was diese Einwilligung angeht. Das heißt, der Kunde hat in der Regel überhaupt keine Möglichkeit zu überblicken, in was habe ich da gerade eingewilligt. So.
Ja, gut, jetzt ist es, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein relativ pragmatischer Mensch.
So weit, so gut. Und?
Ja. Ich packe die Sachen eigentlich immer gleich an, die fehllaufen.
Und das, du hast dich beschwert?
Das heißt, nö, ja, das habe ich auch, aber das bringt mir nichts. Wir quatschen hier, ich sage jetzt einfach mal, ich finde das sehr schön, deswegen bin ich selten einer, der anruft, ich höre lieber gerne zu. Aber mir stand der Hals schon so dick, jetzt dachte ich, jetzt muss ich doch mal. Warum haut man den Leuten nicht einfach mal einen auf den Kopf? So wie du so schön sagtest, es müssen Strafen verhängt werden, die auch schmerzen, also die nicht bloß so, aus der Haushaltskasse bezahlt werden.
Jetzt kann ich wieder meine Lieblingsantwort geben. Schreiben Sie Ihrem Abgeordneten. Ja. Es gibt Leute, die werden von dir in Parlamente gewählt, damit sie Gesetze machen. Und letztlich bist du deren Boss, also beziehungsweise deren Arbeitgeber. Und die haben dir zuzuhören, wenn du da hingehst und sagst, du willst ein Gesetz geändert haben. Und wenn du das oft genug, laut genug und mit vielen Leuten genug sagst, dann wird möglicherweise auch was passieren.
Ja, also die Abgeordneten bekommen Briefe.
Das Problem ist, dass die Masse der Bevölkerung zu Hause sitzt und sagt, die da oben machen sowieso das, was sie wollen. Ich darf hier ja sowieso nichts sagen. Solange die anderen nichts tun, werde ich auch nichts tun. Und solange keiner was tut, wird auch nichts passieren und wird sich nichts ändern.
So, und genau das mache ich. Und wir hatten vor ein paar Monaten schon mal das Gespräch, wir beide, wo ich gesagt habe, 80% der Deutschen, die da draußen sitzen, sind einfach nur blöd. Um das mal auf jeden Nenner zu bringen. Entschuldigung?
Ja, möglicherweise sind sie das. Also sie sind zumindest insofern, als sie...
Jetzt setze ich mich hin, zwei Stunden lang, setze ein Schreiben auf, schicke das dahin, die lesen sich das durch und sagen sich, mein Gott, der ist...
Du, dafür brauchst du nicht unbedingt zwei Stunden. Es gibt durchaus Leute, die an Abgeordnete schreiben und das in drei Wörtern formulieren, so was wie, das ist Kacke, oder das kriegen sie schon hin. Man muss nicht unbedingt einen seitenlangen Brief schreiben, man kann aber seinem Protest Ausdruck verleihen.
Ja, und?
Schreib ihn einfach, wir wählen sie nie wieder.
Da machen die sich gar
Politik ist dummerweise ein unglaublich langwieriges Geschäft. Das funktioniert das leider nicht instant. Ich wäre froh, wenn es so ginge, dann würde ich ganz viele Dinge abschaffen.
Gut, ich lasse jetzt mein zweites Beispiel erstmal fallen, weil...
Übrigens noch die Frage zu beantworten, warum die GEZ berechtigt ist, Daten von den Landeseinwohnerämtern zu kriegen. Weil du verpflichtet bist, wenn du ein Rundfunkgerät hast, dafür Gebühren zu zahlen, aber leider Gottes nicht die Wahrheit sagst.
Das ist ja richtig.
So,
das mag ja auch sein. Und warum darf die Sektsteuer noch erhoben werden?
Ja, gut, warum darf die Salzsteuer und die Glühbirnensteuer und, ne?
Nein, ich meine, jetzt das sind doch Gesetze von, also zum Beispiel jetzt diese Sektsteuer ist doch von 1920. Ja,
aber es ist ein Einkommen für den Staat. Der wird doch besteuert, wenn er darauf verzichten würde. Nein,
die wurde erhoben, um die deutsche Kriegsflotte auszubauen.
Ja, siehst du?
Haben wir noch eine?
Natürlich haben wir eigentlich gerade vor Syrien schon vergessen. Ja,
außerdem brauchen wir für den Frieden.
Aber genau, aber wir.
Nee, für die Gesundheit. Nee.
Wir knallen das Zeug immer noch raus.
Für die Sicherheit.
Für die Sicherheit. Wir rauchen für die Sicherheit. Was war denn für die Gesundheit? Tanken. Tanken für die Gesundheit, rauchen für die Sicherheit.
Ja, oder im Rahmen der Privatisierung der Sendeanstalten, die sich mit Werbemitteln finanzieren.
Was? Privatisierung Sendeanstalten?
Naja, hier Sat1, RTL, wie sie alle heißen.
Du meinst die privaten Sender?
Richtig.
Ach so.
Ja. So. Ja. Dann wurde jetzt in den Ende der 90er Jahre bzw. Anfang 2000 nachgezogen von den Öffentlich-Rechtlichen, dass die Werbezeiten dann verlängert werden dürfen. Ja, was wurde verändert an den GEZ-Gebühren? Gar nichts. Nee, jetzt wollen sie es ja noch die fritzen, die nur über den Computer gucken bzw. hören. Ja,
zu Recht.
Zu Unrecht, sag
ich. Warum zu Unrecht? Die Leute nutzen das, was wir hier tun. Und das, was wir hier tun, kostet Geld. Und zwar viel Geld.
Das ist richtig, das weiß ich.
Und sie nutzen es und wollen dafür nicht zahlen. Und da argumentieren sie damit, dass sie das ja bei den Privaten für lau kriegen. Und da rollen sich mir die Fußnägel auf, weil es gibt keine privaten Talksendungen, zum Beispiel.
Das ist ja wohl wahr. Hm? Naja gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Und das
wollen wir können uns auch die Münder drüber fusselig reden.
Ja, können wir uns die Münder. Aber dein Vorschlag, das Bundesdatenschutzgesetz super, aufzunehmen, finde ich sehr schön.
Danke.
Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Dann muss aber auch der Bundesdatenschutzbeauftragte da mal antanzen. Aber den Mumm hat er dann wahrscheinlich...
Obwohl, der hat ja mit der Gesetzgebung jetzt noch nichts zu tun.
Egal, einfach nur um ein Zeichen zu setzen.
Richtig, genau.
Ach, der Herr Schaar, der ist schon echt...
Der ist super, ich weiß.
Der ist schon super. Er hat nur einfach keine Macht...
Ich lade den mal montags in meine Sendung ein, den Schaar.
Genau. Mal einfach mal, um ein Signal zu setzen und zu sagen, hier, guck mal, Kinder,
das gibt's auch. Hm? Dixi, danke.
Danke auch.
Tschüss.
Weiter geht's mit Tom, der ist ein Insider. Hallo Tom.
Hi.
Whistleblowing aus dem Hause Premiere.
Hallo. Oh wow.
Naja, nicht direkt, aber es ging mal darum.
Klang aber gut.
Es ging einfach mal darum, dass zum Beispiel, was vorhin gesagt wurde, dass die bestimmten Adressen, die meistens diese Anbieter dort haben, die über diese Call-Hotlines dort anrufen, das sind Listen, die Firmen direkt bei unbekannten Anbietern kaufen, und zwar massenweise.
Mhm. Also jetzt bei Adresshändlern, meinst du, ne?
Genau, und das ist halt die Frage, was halt vorhin gestellt wurde, wo die diese Adressen herkriegen, weil ich habe halt persönlich letztens in einem Callcenter gearbeitet und habe das mal mitbekommen. Und das sind wirklich Listen, wo haargenau steht Name, also der komplette Name, also Familienstand, Kontonummer, Bankleitzahl, alles drum und dran, bevor die Leute überhaupt irgendwas
sagen. Moment mal, da steht, Holger Klein hat Kontonummer Fu Bar bei der Kreissparkasse Euskirchen.
Genau. Die Bankinformationen sind da auch drin, ne?
Ja, die sind komplett drin. Die Sache ist aber, um es legal zu machen, müssen wir, ich persönlich musste dann die Kunden fragen, ob sie mir die Bankkonten freiwillig geben. Erst dann wird es legal.
Und dann checkst du, ob das auch korrekt angegeben ist, ja?
So ungefähr. Wir hatten zum Beispiel auch mal in unserem Callcenter das Problem, das hat ein Kollege, der hat das verpeilt, hat natürlich nicht gefragt, hat es natürlich in dem Moment nicht legalisiert, hat es aufgeschrieben und hat das Ding rausgeschickt. Das hat ein Kunde...
Na, den hatten wir ja vorhin wohl, den Kunden. Ja. Genau.
Nein. Wir haben ja damals was anderes verkauft. So. Aber das in dem Moment, wo der Kunde gesagt hat, nee Jungs, hört mal zu, so geht es nicht, hat das Ding zurückgeschickt und hat uns eine Anzeige angedroht.
Ja, richtig.
Und das ist dementsprechend, weil es halt Ausgabe von nicht öffentlichen Informationen ist.
Aber hallo.
Also mich wundert es nicht sehr, weil ich mir vorstellen kann, dass man im Ausland sehr wohl solche doch kommerziell sehr wertvollen Informationen kaufen kann. In Deutschland wird es sicherlich sehr schwierig, da als Adresshändler aufzutreten.
Also das gibt ja eigentlich eine klare gesetzliche Regelung auch dafür, weil das sind Daten, die schon auch schutzwürdig sind. Also ganz klar, Bankverbindung, das sind keine öffentlichen Daten, also die nicht aus frei verfügbaren Quellen verfügbar sind, erlangbar sind. Mhm. Und insofern gibt es da schon eine klare Grenze eigentlich und die dürfen da eigentlich nicht landen, würde ich mal so sagen.
Dann wollte ich nochmal was anderes dazu sagen, weil der Hörer von mir hat ja Bescheid gesagt, dass es halt abgebucht wurde, was er aber nicht so ganz okay fand. Als Sohn einer Bankerin kann ich dazu noch sagen, dass wenn er damit nicht einverstanden ist und sagt, dass er das nicht draufgegeben hat, kann er das von der Bank zurückbuchen lassen.
Ja, haben wir ihm auch schon gesagt.
Hat er auch also gemacht, das ist eine Sache, er hat halt an sich, also sobald er nicht persönlich diese Dinger selbst ausgibt, diese Informationen, hat diese Firma kein Anrecht, irgendwas rauszuziehen. Und dementsprechend kann er das immer zurückbuchen lassen. Ja.
Ist aber eigentlich gut, dass du nochmal betonst, weil damit es vielleicht auch jedem Hörer nochmal klar wird.
Also das war damals so eine Sache, wo man schon gemerkt hat, dass das alles nicht ganz legitim war. Wir haben so eine Listen zum Glück auch nur irgendwie ein oder zwei Mal gehabt, weil es damit ziemlich viel Ärger gab. Und die Sache ist halt, umso mehr Informationen drauf sind, umso teurer werden diese Listen halt.
Das heißt, die Kunden, die du angerufen hast, haben schon verärgert reagiert.
Die wussten ja nicht davon, ne?
Achso, genau. Du hast es ihnen ja nicht gesagt, ne?
Genau, ich habe es halt vor mir zu stehen gehabt, ist natürlich, muss man sich dann aber auch so clever anstellen und sich das natürlich nicht anmerken lassen.
Nee. So getan, als würdest du mitschreiben, dabei hast du nur ein Häkchen dahinter gemacht. Ne?
So ungefähr ist halt die Sache. Und wie gesagt, da hat man halt bestimmte Sachen, die dann halt dort schon voreingetragen sind und der Familienstand. Man fragt natürlich trotzdem auch, ob man verheiratet ist, obwohl es ja natürlich alles dasteht.
Kann sich ja auch geändert haben, man möchte die Daten ja auch aktuell halten.
Das sind halt so eine Sache, wo dann auch teilweise reingefallen sind. Und wie geht's ihrem Mann oder ihrer Frau, und denen so gesagt haben, ja, seit 2 Wochen ist das nicht mehr.
Aber du
das
musst fragen, und wie geht's ihrer Frau Simone, geborene Müller?
Sind Sie Witwe Müller?
Und wärst du darauf reingefallen, wenn jemand angerufen hätte und gesagt, naja, die Daten haben sie ja da schon? Oder dann hättest du wahrscheinlich gut schauspielern müssen.
Das ist mal ein geiler Trick, aber
wissen
sie doch schon.
Manche wissen aber halt schon oder überlegen halt schon nach dem Motto, wo man halt diese Informationen her hat. Das ist auch zum Beispiel in vielen, merkt man das. Früher wurde mal nachgefragt oder vieles schon gesagt, ja, hier ist Firma Pumpopo.
Tom, deine Verbindung bricht gerade zusammen. Dreh mal deinen Kopf.
So, Moment. Besser?
Ja, jetzt wieder gut.
Ah, so. Ja, nee, und früher war das halt so, dass viel gesagt wurde, ja, hier ist Thomas hier im Punkt und wir würden ihn gerne das und das verkaufen. Das wird heute gar nicht mehr gemacht. Heute wird ja speziell nach direkten Personen gefragt, die auf diesen Listen stehen. Nee. Ja. Und darum hat man im ersten Moment nie diesen Moment, wo man denkt, okay, die wollen irgendwas andrehen. In dem Moment geht es halt auf diese persönliche Schiene und ist halt das, was heutzutage viel gemacht wird.
Mhm. Ich würde dich gerne noch was anderes fragen, wo du dazu sagen, jetzt als Insider da mal Auskunft geben kannst. Mhm. Kannst du ungefähr abschätzen, wie viel Prozent der Kunden, die du angerufen hast, am Anfang dich erstmal gefragt haben, wo du eigentlich die Nummer hier hast?
Das fragt eigentlich in dem Moment, sobald man einen seriösen Eindruck macht, fragt interessiert es gar keinen.
Keiner? Keiner?
Also keiner nicht direkt. Also es gibt vielleicht, drehen wir es mal hoch, sind vielleicht 2, 3 unter 100. Also es ist wirklich, die Chance ist sehr gering.
Oh Mann, das finde ich jetzt aber echt erschreckend.
Was ich viel schlimmer finde, ist, bei mir ruft nie einer an.
Du hast schon einen Flag. Das ist der im Fernsehen über Datenschutz redet, der echt? Wird nicht angerufen. Meinst natürlich.
Du? Schade. Bei mir auch nie.
Was sind das denn für feige Hunde? Kommt alle her! Kommt alleine und kommt unbewaffnet!
Vielleicht ist aber auch dein soziales Profiling oder dein Scoring-Wert zu niedrig, weil in deinem kleinen...
Ich wohne in Friedrichshain, da kauft eh niemand was.
Ich wohne in Kreuzberg.
Oh Gott, Kreuzberg, na, da kannst du doch nicht anrufen.
Aber in einer Allee. Tom?
Ja?
Erstens, vielen Dank für deinen Anruf. Zweitens, bleib doch bitte mal dran. Ich stell dich nochmal raus zum Einbeinigen. Der wird nochmal kurz mit dir was besprechen wollen.
Okay,
danke dir. Tschüss. Ciao. Bleib dran.
Zum Einbeinigen?
Der Einbeinige ist der an der Hotline sitzt, wenn ich hier Sendungen mache.
Ah ja.
Der hat nur ein Bein. Der Arme. 0331 70 97 110. Wem würdet ihr denn gerne einen Big Brother Award verleihen, wenn ihr denn einen Big Brother Award verleihen dürftet? Jens!
Ja, hallo.
Hallo.
Hier
hallo.
Darfst du.
Hi. Ich weiß gar nicht, an wen ich das direkt verleihen sollte, aber es geht um die Zigarettenautomaten.
Zigarettenautomaten.
Ja, genau. Mit Alterssprechung.
Okay. Ich zeige, ja. Ich
jetzt komme ich, Achtung. Ja, dann hört doch einfach alle mit dem Rauchen auf.
Ja,
ja.
Okay, ich fange also nicht wieder an zu rauchen, okay.
Also Zigarettenautomaten, also ja. Die Hersteller der Zigarettenautomaten.
Nee, Geldkarte ist das.
Also es ist ab dem 1. Januar so, dass am Zigarettenautomaten nur noch mit Geldkarte legitimiert werden soll.
Mhm.
Das heißt, jeder, der 16 ist, bekommt ja einen Ausweis, bekommt auch eine Karte bei der Sparkasse oder bei der Bank, ganz normal. Und da ist so ein Chip drauf. Und dieser Chip, der legitimiert ihn. Da ist nämlich das Alter drauf gespeichert.
Ja.
Und durch diese Speicherung des Alters meine ich jedenfalls, dass da ein Verstoß stattfindet.
Ganz kurz, weißt du, ob das ein Alter ist oder sozusagen eine 0-1-Information, ob derjenige 16 ist, also eine Berechtigung hat, Zigaretten zu kaufen, oder?
Es ist völlig egal, du brauchst nur eine Karte reinstecken, wo jemand, der eine Karte hatte, über 16 ist.
Ja, die Frage ist, ob der auf der Karte sozusagen das Alter, also quasi das Geburtsdatum oder sowas gespeichert ist, oder ob da nur ein Häkchen gemacht ist bei ja, ist 16.
Da bin ich mir eben nicht sicher.
Okay, werden wir recherchieren.
Ja, also diese Probleme haben wir jetzt schon öfter geschildert bekommen.
Und bei uns steht heute aktuell in der Tageszeitung, dass da keine Daten gespeichert werden auf diesem Automaten.
Ah, das wäre auch noch schöner.
Da bin ich ja auch nicht sicher.
Geht direkt an die Krankenkassen.
Ja, genau. Gute Idee. Dann
die Frage ist, gibt es irgendeine Möglichkeit abzugleichen oder auf der Karte möglicherweise auch zu hinterlegen, hat folgende Marke gekauft?
Das wäre ja auch sexy.
Nicht nur hat folgende Marke gekauft, sondern hat überhaupt gekauft. und wird dadurch vielleicht irgendwann mal bei der Krankenkasse heruntergestuft oder hochgestuft. Oder
Risikozuschlag.
Ja, nee, aber man weiß schon, diese Zigarettenraucher, die wollen ja auch dauernd irgendwie teure Feuerzeuge und die neigen übrigens auch zu Kreuzfahrten. Mhm. Da kann man dann entsprechend die Werbung platzieren.
Dann kann man alles verkaufen.
Kunden, die lange OCB-Blättchen gekauft haben, haben auch gekauft.
Auch einen Bon.
Genau. Ja, also ich sehe davon Gefahr, muss ich sagen.
Das sind irgendwann Mailings von Koks-Dealern. So, hey, sie kiffen doch, dann können sie auch
immer. Man sagt ja, die Geldkarte hat nur eine Geldfunktion und so weiter, aber da sind doch schätzungsweise mehr Daten drauf, als man so denkt.
Ja, wir werden das auf jeden Fall mal recherchieren, was eigentlich die Information ist, die da abgespeichert ist. Wir haben das jetzt schon mehrfach gehört.
Mhm. Ja. Vielleicht kann uns da jemand helfen, der hat es gerade griffbereit. Mhm. Ansonsten übrigens, gute Gelegenheit, chaosradio@ccc.de für alle Sachen, die es jetzt hier noch nicht ins Telefon geschafft haben. Und ansonsten, es gibt auch noch ein Wiki zur Sendung. Wir waren diesmal ganz schlampig leider mit der Vorbereitung, aber vielleicht könnt ihr uns dabei helfen. Und außerdem... Es ist ein Wiki, genau, das bedeutet, da könnt ihr einfach Sachen eintragen. Und wir haben auch noch ein zusätzliches, sag ich mal, Projekt oder ein Versuchsfeld, wo wir versuchen, die Aufzeichnung, also die Mitschnitte, die wir anbieten, auch entsprechend mit URLs zu hinterlegen. Das heißt also, dass wir da so eine Timeline machen. Das ist im Wiki bei uns ganz gut erklärt. Und da brauchen wir immer ganz viel Unterstützung und da will ich mich auch schon mal vorab bedanken bei allen Leuten, die da irgendwie fleißig mithelfen. Da geht es also darum, wenn man das auf einem Player abspielt, dass dann automatisch die URLs aufpoppen, die wir hier in der Sendung genannt haben oder zu Themen und sowas und das Ganze dann noch weiter anzureichern. Also dass es nicht nur ein Audiomitschnitt ist, sondern komplett dann ist.
Und wenn ihr schon mal im Wiki rumklickt, dann müsst ihr ganz dringend auch nochmal auf www.ccc.de klicken, denn da ist die Petition gegen die Wahlgeräte. Weil wir doch die Wahlcomputer ganz dringend verhindern müssten, sollte man da seine Unterschrift drunter setzen. Wir brauchen da dringend noch ein paar Mitzeichner, um die 50.000 Quote zu erreichen.
Hast du schon unterschrieben, Jens?
Ich habe schon unterschrieben.
Sehr gut.
Ach, vorbildlich.
Hast du schon unterschrieben, Konstanze?
Natürlich. Gut. Ich bin ziemlich weit unten in der Liste, Honey.
Honey, sie hat mich Honey genannt. Kinders, ich beende die Sendung jetzt. Ich habe mit Konstanze noch was vor. Frank, du kannst auch weitermachen. Das mit den Reglern kriegst du hin. Jens, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, danke euch.
Gute Nacht, tschüss. Tschüss. Falls irgendjemand, es ergeht wirklich folgender Aufruf, falls irgendjemand gerade Bescheid weiß über das, was auf der Geldkarte gespeichert ist und gespeichert werden kann, insbesondere von Zigarettenautomaten auch vielleicht zusätzlich draufgeschrieben werden kann, ruft doch mal an unter 0331 70 97 110 und wenn ihr einen Big Brother Award verleihen wollt, dann seid ihr sowieso genau hier richtig. 0331 70 97 110. Wer hätte denn eurer Meinung nach einen solchen Award verdient?
kommenden Mittwoch startet das Fritz Musikkino.
Das ist was ganz Neues.
Und weil das Fritz Musikkino ganz neu ist,
startet das Fritz Musikkino
mit was ganz Besonderem.
Hier sind S3ED Seed.
Mit Seed und der absoluten Premiere ihrer DVD Seed Live.
Ja, kann man jetzt hier nur hören. Wer es auch sehen will, muss vorbeikommen. Und wer vorbeikommen will, braucht Karten. Und wer Karten braucht, einfach gut Fritz hören.
Das Fritz Musikkino. Der erste Abend mit Seed und der absoluten Premiere ihrer DVD Seed Live. Kommenden Mittwoch ab 20 Uhr im Kino Babylon, Berlin Mitte. Musikkino.
Fritz.
Und das hört man
um 3:30.
Fritz Info.
Nachrichten.
Mit Matthias Kerkhoff.
Die Potsdamer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Bundeswehrsoldaten wegen Störung der Totenruhe. Sie sollen bei ihrem Einsatz in Afghanistan mit einem Totenschädel posiert haben. Entsprechende Fotos waren gestern veröffentlicht worden. Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien äußerten sich entsetzt über die Tat. SPD und Linkspartei in Berlin haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen auf einen Einstieg in die Gemeinschaftsschule geeinigt. Dafür sollen bis 2011 für Modellprojekte rund 22 Millionen Euro bereitgestellt werden, sagte der regierende Bürgermeister Wowereit am späten Abend. In den knapp 12-stündigen Verhandlungen vereinbarte Rot-Rot zudem bis 2011 auch den 3-jährigen Kita-Besuch kostenlos zu gewähren. Die Wirtschaft hat begonnen, die bevorstehende Erhöhung der Mehrwertsteuer auf die Preise aufzuschlagen. Sehr witzig. Das belegt die Teuerungsrate für Oktober. Nach vorläufigen Zahlen stiegen die Verbraucherpreise innerhalb nur eines Monats überraschend um 0,2%, trotz gesunkener Spritpreise. Den Statistikern zufolge stiegen die Preise vor allem für Bekleidung, Schuhe und Tabak. Noch zum Sport. Hertha BSC steht voraussichtlich im Achtelfinale des Fußball-DFB-Pokals. Der Berliner Bundesligist führte bei den Stuttgarter Kickers mit 2:0, als die Partie abgebrochen wurde. Ein Linienrichter war in der 86. Minute offenbar von einem Bierbecher am Kopf getroffen. Ach ja, diese Scherze. Und wurde kurzzeitig bewusstlos. Die Entscheidung, wie das Spiel gewertet wird, fällt nun das DFB-Sportgericht.
Wetter.
In dieser Nacht in der Prignitz aufkommende Bewölkung, aber kaum Regen bei 7 bis 12 Grad. Und am Tag daneben Wolkenfeldern wird es heiter und trocken bei 19 bis 24 Grad.
Verkehr.
Da haben wir keine aktuellen Meldungen der Polizei. Wünschen natürlich weiter eine gute und unfallfreie Fahrt mit Fritz, einer Produktion des RBB.
Vielen Dank, so, Matthias, und nicht für Unmut. Ja, bitte, verzeih bitte.
Was willst du sagen?
Nichts. Kein Verkehr? Nicht mal im Hindukusch. Was? 6 Minuten nach halb eins.
Ach so.
Fritz, aber ist jetzt eine Produktion des RBB.
Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz in Eberswalde. Blue Moon.
Hier ist okay.
Der Big Brother Award 2006 in der Kategorie Wirtschaft geht an die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT. Stellvertretend an die deutschen SWIFT-Aufsichtsratsmitglieder Roland Böff, Senior-Vizepräsident Bayerische Hypo- und Vereinsbank und Wolfgang Gärtner, CIO Deutsche Bank AG, für die Durchbrechung des Bankgeheimnisses durch die Übermittlung von Überweisungsdaten von SWIFT an US-Behörden.
Ja, hier ist das Chaos Radio 118. Wir haben Spaß mit Bundeswehrscherzen, Entschuldigung. Das Chaos Radio 118 beschäftigt sich mit den Big Brother Awards, die am vergangenen Freitag verliehen worden sind. Ihr seid nach wie vor eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 und anzusagen, wem ihr gerne einen Big Brother Award verleihen würdet. Die Deutsche Bank hat ja schon einen gekriegt jetzt. Ne?
Wir haben gerade gehört, Werner Hülsmann, der die Laudatio für SWIFT, also für den Preis an die SWIFT. vorgetragen hat. Das ist SWIFT, muss man sich vorstellen, da habt ihr wahrscheinlich normalerweise recht wenig mit zu tun. Das ist ein internationales Bankennetzwerk, eine Verbindung der Banken. Wenn ihr eine Verbindung, eine Banküberweisung von einem Land zum anderen macht, also wenn ihr zum Beispiel von Deutschland nach Österreich oder von Deutschland in die USA Geld überweist, weil ihr, keine Ahnung, auf eBay was gekauft habt oder sonst wo, dann geht es über dieses sogenannte SWIFT-Netzwerk. Und das Problem dabei ist jetzt, dass einfach die SWIFT, das ist eine Genossenschaft, also im Prinzip die von verschiedenen oder von, glaube ich, sogar von allen Banken, die Mitglieder sind, auch getragen wird. Die haben halt einfach mal die gesamten Daten komplett an die US-Geheimdienste übermittelt und die durften da so ein bisschen drin wühlen und drin graben und sich mal ein bisschen was rauspicken. Und das Problem ist, dass es also wirklich ein ganz, ganz krasser Datenschutzverstoß, also auch einer, der auch wirklich juristisch relevant ist, weil einfach die Daten, die innerhalb Europas, die Überweisungen, die gemacht wurden, die hätten halt auch sowieso schon mal niemals in die USA gehen dürfen. Und außerdem gibt es sowieso auch keine Grundlage dafür, dem US-Geheimdienst da Daten zu geben.
Aber was nutzt es, dass es hochjustiziabel sein mag? Konstanz hat ja schon gesagt, es gibt ja praktisch keine Strafen, die da zu erwarten sind, oder?
Nein, hier ist das Problem eigentlich noch anders als bei dem Bundesdatenschutzgesetz, weil hier geht es ja um internationale Rechtsprobleme. Selbstverständlich hat die Bundesrepublik und schon gar nicht ein deutscher Bürger überhaupt keine Möglichkeiten. Das Problem ist hierbei ja auch, dass dieses SWIFT-System der einzige Anbieter für bestimmte Arten von Auslandszahlungen sind. Also man hat gar nicht die Möglichkeit, jetzt diesen Datenverbrecher zu umgehen, also ein anderes System zu wählen, ist überhaupt nicht möglich. Mhm. Also man muss, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen ist oder auch ein einzelner Bürger, halt über dieses SWIFT-System seine Auslandsüberweisung machen.
Was helfen kann, ist bei der Bank mal nachfragen, wie ist das, ihr seid dafür verantwortlich, ich habe dann und dann eine Überweisung gemacht, irgendwo ins Ausland und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr dafür gesorgt habt, dass der US-Geheimdienst illegal meine Daten bekommen hat, was sagt ihr denn dazu? Und das sollten nochmal mehr Leute machen, dafür gibt es auch Musterformulare, ich glaube, die kann man bei netzpolitik.org, da sind die verlinkt, da kann man die bekommen, wo man also quasi so einen Musterbrief hat, wo man sich bei seiner Bank zum einen Auskunft verlangen kann, ob das tatsächlich oder was mit diesen Daten passiert ist und sagen kann, dass man das absolut nicht gut heißt. Es ist ein bisschen schwierig, weil wir haben es, also das SWIFT-Netzwerk, die berufen sich darauf, dass sie ja eigentlich legal gehandelt haben, weil es in den USA gibt es die Möglichkeit, dass also die Geheimdienste diese Daten anfordern. Das Problem ist aber, dass die Daten hier in Europa ja auch den europäischen Gesetzen oder den deutschen Gesetzen unterliegen und dann nicht einfach in den USA an die Behörden weitergegeben werden können, ohne dass jemand zugestimmt hat. Mhm. Und das ist die ganz große Problematik dabei. Ja, ist ein bisschen eine abstrakte Sache, aber trotzdem war es uns auf jeden Fall auch einen Preis wert, weil das ist eine Sache, die auch größer in Erscheinung getreten ist und einfach ganz klar preiswürdig war.
Ja, man sieht an diesem Beispiel SWIFT auch so toll, wie dreist hier vorgegangen wird. Also ich finde, das hat sich geradezu angeboten, hier diesen Preis zu vergeben.
Jo, jetzt hören wir noch rein.
Der Big Brother Award in der Kategorie Technik im Jahr 2006 geht an die Philips GmbH, Abteilung Unterhaltungselektronik, vertreten durch deren Geschäftsführer Ronald de Jong. Für die Vorgabe, dass CD-Brenner ihre eindeutige Seriennummer auf den Rolling schreiben und damit eine Rückverfolgbarkeit von Datenträgern zum Brenner ermöglichen. Mit der Einführung der beschreibbaren CDs und den dafür notwendigen Brennern wurde der sogenannte Orange Book Standard geschaffen. Dieses Dokument beschreibt die technischen Vorgänge und Eckdaten, wie eine beschreibbare CD und das dazugehörige Laufwerk auszusehen haben. Maßgeblich beteiligt war seinerzeit die Firma Philips, Abteilung Unterhaltungselektronik. Diese hatte, so wird berichtet, dem Druck der Unterhaltungsindustrie nachgegeben und die eindeutige Kennzeichnung der gebrannten CDs in die Spezifikationen der Brenner eingebracht. Von nun an sollten alle neuen Geräte ihre weltweit eindeutige Seriennummer während des Brennvorgangs auf der CD hinterlassen.
Jo, das heißt also, das, was wir auch schon vorletztes Jahr bei den Farbkopierern bemängelt hatten, aufmerksame Big Brother Award-Verfolger wissen es, dass also Farbkopierer ihre Seriennummer auf jeder Kopie hinterlassen. Das ist also auch offensichtlich bei vielen CD-Brennern so, es ist nicht bei allen so. Es gibt aber von den Herstellern noch keine Angaben darüber, welches Gerät jetzt die Seriennummer draufbrennt. Ich habe bei mir mal zu Hause eine kleine Statistik gemacht und habe festgestellt, dass gerade viele ältere Musik-CDs, die ich mal von Freunden auch gebrannt bekommen habe, das ist ja absolut legal in Deutschland, muss man mal ganz klar sagen, da sind tatsächlich auch diese IDs drauf. Und es war ganz witzig mal zu sehen, wer mir eigentlich mal welche CD gebrannt hat. Und Also insofern halt eine ganz heiße Sache, weil das sind Spuren, darüber wäre ich nicht informiert, das sagt mir niemand, dass es so ist. Das ist eine relativ alte Sache, es ist eigentlich schon lange bekannt, aber nicht wirklich so richtig bekannt und es gibt auch sehr wenig Informationen im Netz darüber und auch selbst die Firma Philips war auf Nachfrage sehr überrascht davon, dass dem so sei und wollte das erstmal intern recherchieren. Aber man kann es tatsächlich auch mit Programmen auslesen. Es gibt die Möglichkeit, es ist also nicht eine Sache, die nur irgendwo so auf Papier versteckt ist, sondern es ist eine Sache, die real vorkommt. Und ja.
Scheint mir eigentlich auch ein Trend zu sein. Also du hast es ja schon erwähnt, bei den Kopierern. Wir haben ja ein ähnliches Verfahren auch bei den Druckern, also dass bei da
Farbdruckern,
auch
ja.
bei Farbdruckern. Und mir scheint es sozusagen so ein bisschen zum Trend zu sein, dass man einfach solche digitalen Codes verwendet, um Wege zurückzuverfolgen von Daten.
Also vor allem ist es ein vorauseilender Gehorsam. Es gibt ja keine gesetzliche Grundlage dafür. Es gibt keine Verpflichtung, diese Daten aufzuschreiben, sondern das machen einfach mal die Hersteller so, weil sie sich entweder weniger Stress im Nachhinein erwarten. Also Philips natürlich, klar, da war die Unterhaltung. Haltungsindustrie hat da ganz klar Druck gemacht. Die haben gesagt, ey, hier CD-Brenner, die müssen jetzt irgendwie rückverfolgbar sein, weil sonst gibt es zu viele Raubkopien davon. Wobei also die ganzen wirklichen problematischen Mengen an Raubkopien, die werden irgendwo professionell in Asien oder sonst wo hergestellt.
Die nämlich auch Raubkopie sind. Also eine Privatkopie ist nämlich keine Raubkopie.
Richtig. Und da sind natürlich keine Seriennummern drauf. Und das, was ich zu Hause als Privatnutzer machen darf, nämlich wenn irgendwie ein Freund vorbeikommt und kopiert mir meine CD, solange dabei also kein Kopierschutz, kein technisch wirksamer Kopierschutz überwunden wird, ist es auch absolut legal und auch durch die GEMA-Abgabe auf Brenner und Rohling gedeckt.
Einen Anrufer haben wir noch und das ist der Stefan aus Berlin. Hallo Stefan.
Ja, hallo Holger.
Hallo.
Hallo.
Ich wollte nur ganz kurz einen Kommentar zu Holgers Einschätzung der Datensammlung der GEZ geben. Und zwar...
ich höre...
Mir geht nicht darum, dass ihr öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht das Geld bekommen sollt für die guten Dinge, die ihr fabriziert.
Habe ich
eindeutig.
Ja.
Aber der Punkt ist, und da setzt ja auch insgesamt die CCC-Philosophie an, datensparsam haushalten.
Ich habe nicht gesagt, dass ich die Methoden der GEZ auch nur im Ansatz billigen würde.
Das habe ich nicht.
Also das möchte ich, das möchte ich nicht.
Für überflüssig,
wie willst du sonst die Gebühren erheben?
Also ich glaube,
du kannst eine Steuer.
Nein, kannst du nicht.
Also
das ist auch eine Diskussion.
Das Problem ist,
warte kurz. Wenn du eine Steuer erhebst, dann machst du die Verteilung der Gebühren abhängig vom guten Willen des jeweils Regierenden, weil der nämlich die Hand auf den Steuern hält. Du musst das gebührenfinanziert machen, ansonsten hast du italienische Verhältnisse und das kann niemand ernsthaft wollen. Das heißt, du musst irgendeine unabhängige, zumindest quasi unabhängige oder so weit wie möglich unabhängige Institution haben, die diese Gebühren einsammelt. So gesehen ist auch eine Gebühreneinzugszentrale kein Problem. Die Methoden der Gebühreneinzugszentrale, die sind mithin ein ganz großes Problem und fragwürdig, ja.
Ich weiß nicht, also warum soll es nicht möglich sein, wenn man das in dem Gesetz ausdrücklich festlegt, dass das Geld sozusagen nur für einen bestimmten Zweck, also das ist keine Steuer, sondern eine Abgabe natürlich.
Dann ist es eine Abgabe, okay.
Aber dann meinetwegen eben als eine Abgabe.
Da sind ja schon, also durchaus möglich. Durchaus möglich.
Derer im Gange, so was ich, die einen sagen hier pro Haushalt, die anderen sagen pro Kopf oder sowas, müsste man das gerechteste Modell sich überlegen, aber warum diesen irrsinnig aufwendigen Apparat GEZ?
Aber irgendjemand muss es doch einziehen und verteilen.
Ja, natürlich, aber die Art und Weise, wie es die GEZ macht...
Ich sage ja, die Methoden sind ja sicherlich diskussionswürdig, aber die Institution einer Gebühreneinzugszentrale finde ich nicht, weil irgendjemand muss es ja machen. Und ich möchte wirklich nicht, dass es die Finanzämter machen, wirklich nicht. Weil die unterstehen einer ganz anderen Gesetzgebung, die unterstehen denjenigen, die regieren.
Naja,
und auf die sollen wir gerade aufpassen.
Unterstehen, die wir gewählt haben. Wäre
naja,
schrecklich, wenn wir da außerparlamentarische...
Aber, schau, Stefan, wir, also die öffentlich-rechtlichen Medien, wir bekommen Geld dafür, dass wir denjenigen, die Macht ausüben, auf die Finger gucken. Ob wir das gut machen, zu viel machen, zu wenig machen, also alles dahingestellt. Wir bekommen Geld dafür, dass wir es tun. Und wir müssen so weit wie möglich von diesen Leuten unabhängig sein. Wir haben da sowieso schon Probleme genug. Und wenn wir es aber denen auch noch überlassen, über die Verteilung der Gelder zu bestimmen, ja, dann sind auf einmal so Sendungen wie die Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk mit Panorama, die massiv dem Helmut Kohl auf den Keks gegangen sind, die werden dann auf einmal nicht mehr mit Geld bedacht und dann gibt es diese Sendungen nicht mehr und Helmut Kohl kann machen, was er will.
Ja, aber es ist doch heute schon so, dass die Ministerpräsidenten darüber diskutieren, wie viel Geld ihr mehr oder weniger bekommt. Also von daher denke ich,
ja, schlimm
ihr
genug.
Da sowieso einer engen politischen Kontrolle,
sie ist bisweilen fragwürdig eng, aber sie ist sicherlich, wir unterliegen keiner politischen Kontrolle, ansonsten wird es diese Sendung hier nicht geben.
Boah. Hast du denn vielleicht noch irgendwie andere schlimme Datenkraken, über die wir hier reden können, weil die Gebührendebatte ist einfach ein anderes Schlachtfeld?
Ja.
Fallen dir denn noch schlimme Datenverbrecher ein?
Ich hatte mich erstmal nur dazu äußern wollen, weil ich glaube weiterhin an die Möglichkeit einer Abgabe, aber ich will das Ganze nicht zu sehr auswälzen.
Aber irgendjemand muss sie ja einziehen und verteilen.
Meinetwegen, aber ich halte dieses System sozusagen, dass das dafür eine eigene Behörde geben muss, die noch zu jedem Einzel Beziehung aufnehmen muss. Das halte ich, also ich bin nicht davon überzeugt, dass es ein Fehler wäre, wenn es die Finanzämter machen würden.
Also ich bin mal gespannt, wo die Diskussion hingeht.
Ich auch. Ja. Also weil sie führt auch, ich glaube, die gibt es auch schon, seit es die GZ gibt, oder?
Nee, leider nicht.
Nee?
Nee. Also die wird ja jetzt gerade auch eskaliert, also gerade durch diese Gebühr auch für die Computer. Ne? Mhm. Und es wird Zeit zu diskutieren darüber.
Das in jedem Fall. Stefan, danke für deinen Anruf.
Na klar.
Guten Abend. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Wir haben noch der Big Brother Award 2006 in der Kategorie Verbraucherschutz geht an den GDV, Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Und zwar vertreten durch seinen Präsidenten Dr. Bernhard Scharek für die Warn- und Hinweisdateien der Versicherungswirtschaft, mit denen Versicherungen umfangreiche Daten von Millionen von Menschen in Deutschland nach geheim gehaltenen Kriterien ohne ausreichende rechtliche Grundlage und ohne Wissen der Betroffenen speichern, austauschen, weitergeben. Die im GDV organisierte Versicherungswirtschaft unterhält eine gemeinsame Warn- und Hinweisdatei namens Uniwagnis. Die Datei dient nach Aussage der GDV zur Aufdeckung von Versicherungsbetrug. Tatsächlich ist sie eine schwarze Liste, in der alle Personen landen, die irgendeine angeschlossene Versicherung für ein schlechtes Risiko, das heißt für nicht so lukrative Kunden hält.
Mhm. Tja, das ist sozusagen die Antiterror-Datei der Versicherungswirtschaft.
Also wer davon mal betroffen war.
Da steht drin, Konstanze raucht, Holgi hat Übergewicht oder sowas. Oder was steht da drin?
Nee, hier geht es vor allen Dingen um zurückliegende Versicherungsfälle. Mhm. Also was genau drin steht, ist ja unklar, hat ja Rena auch eben recht deutlich gesagt. Mhm. Aber ja, klar ist, dass es Betroffene gibt, also es gibt Opfer. Mhm.
Aber es gibt doch tausende von Leuten, die in Versicherungen arbeiten und irgendjemand muss doch da auch den Mumm haben zu sagen, hier CCC. Hier
ja, es gibt doch Anhaltspunkte über den Inhalt dieser Dateien, aber hier geht es ja darum, ob man den Kunden sagt, was da drin steht. Und das tun sie nicht. Und sie tun eigentlich überhaupt nicht kund. Ja. Sie tun nicht kund, dass sie diese Dateien führen.
Und das Problem ist, dass diese, also dass sogar auch Anfragen nach Kostenübernahmen, also gar keine tatsächlichen Versicherungsfälle, sondern auch zum Beispiel Anfragen, ob eine Versicherung einen bestimmten Rechtsschutzfall zum Beispiel übernehmen würde. Wenn man das zu häufig macht, dann kann man da also auch schon mit einem negativen Scoring belegt werden in dieser Datei.
Also und die Folge, wenn man also durch das Raster fällt, besteht einfach darin, dass man keine Versicherung mehr bekommt. Also ihr kennt es halt in mehreren Fällen, wenn man zum Beispiel in der Gegend wohnt, wo man dummerweise betroffen ist von besonders vielen Einbrüchen und man hat halt irgendwie im Jahr 3 und hat eine Versicherung, dann hat man dann keine mehr. Mhm. Und wenn einem die Versicherung kündigt, wird man große Probleme haben, noch einen anderen Versicherer zu finden. Dann kann man maximal einen ausländischen Hausratversicherer finden. Bei Unternehmen ist das Problem eigentlich sogar noch größer. Also insbesondere hier so Haftpflichtversicherungen, also für Unternehmen. Wenn man dort einmal gekündigt wird, hat man in Deutschland überhaupt gar keine Chance, von einem anderen Versicherer noch angenommen zu werden, weil man halt auf der Blacklist steht.
Ich begrüße am Telefon Lutz. Hallo Lutz.
Ja, hallo. Hallo.
Arbeitest du zufällig in der Versicherung?
Ja.
Du weißt, was da für Daten drinstehen in dieser Liste?
Zum größten Teil ja.
Perfekt. Na, dann hau mal raus.
Nein, in erster Linie geht es vor allen Dingen verschwiegene Vorerkrankungen. Das ist erstmal das Haupt.
Private Krankenversicherung meinst du jetzt?
Und Leben.
Aha.
Mhm. Weil so ist das eigentlich entstanden, mehr oder weniger, dass viele wahrheitsgemäß die Gesundheitsangaben gemacht haben, wurden abgelehnt und dann haben es halt bei der nächsten versucht und die verschwiegen in der Hoffnung, dass sie dann angenommen werden.
Mhm. Habt ihr auch schon genetische Daten, die dort aufgenommen werden?
Nein.
Also keine Tests auf Erbkrankheiten?
Nein.
Bist du ganz sicher?
Also mein Wissensstand ist das nicht vorgesehen auch.
Mhm. Ja, mir sind Fälle bekannt, aber es mag nicht bei allen so sein. Mhm.
Aber ist es nicht denn ganz schön blöd von den Leuten, dass sie denn sowas nochmal machen? Also ich meine, damit muss man doch eigentlich rechnen, oder? Also weil es steht ja auch explizit so drinne.
Im Prinzip unterschreibt ja auch jeder Kunde, dass er den Datenschutz im Prinzip umgeht.
Ja.
Ja.
Nehmen Sie meinen erstgeborenen Sohn in mein Haus, ja, man unterschreibt ja alles Mögliche. Ja.
Also beides bei der privaten Krankenversicherung unterschreibt man ja schon ziemlich klipp und klar. Ja. Das ist was anderes noch bei zum Beispiel Autoversicherungen oder bei Hausratshaftpflichtversicherungen.
Oder Lebensversicherungen, die ja auch betroffen sind.
Ja, und das Interessante ist dabei, dass ja auch nicht nur die Versicherungsnehmer oder die Interessenten da gespeichert werden, sondern natürlich auch zum Beispiel Zeugen von Verkehrsunfällen. Mhm. Das heißt also, das ist eine sehr weitreichende Datei. Interessant ist übrigens auch, dass diese Daten gespeichert werden, obwohl der Vertrag gar nicht zustande gekommen ist. Also das ist natürlich auch noch ein interessanter Aspekt. Das heißt also, das ist wirklich eine riesengroße Datei und vor allem werden diese Daten auch regelmäßig an alle Mitglieder übermittelt. Es ist also nicht so, dass also angefragt wird, sondern es gibt halt im Prinzip wirklich, die werden halt immer so auf Vorrat schon verteilt.
Wer kann denn da alles in, Lutz, also wer kann denn jetzt alles, wenn ich mich bei euch versichere, in meine Krankengeschichte Einblick nehmen? Jeder Mitarbeiter?
Nein, da sind spezielle Mitarbeiter, die das Risiko beurteilen. Mhm. Und entsprechend allerdings von allen Gesellschaften, die dem Verband unterliegen.
Werfen die so eine Art Scoring-Wert raus?
Das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden. Also im Prinzip kann man schon sagen, es ist eine Blacklist.
Mhm. Also ist der Preis schon berechtigt? Sozusagen, oder zumindest, sagen wir mal, für dich natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, aber zumindest die Begründung trifft schon zu, dass es halt eigentlich auch eine Liste ist von Kunden, die möglicherweise nicht erwünscht sind.
Richtig.
Ja.
Wie siehst du deinen Arbeitgeber? Siehst du den sozusagen kritisch, wenn du jetzt also als Privatmann antwortest?
Teils, ich kenne beide Seiten.
Das heißt, du kennst auch viele Betrüger, die sozusagen Nichtwissen ausnutzen.
Richtig.
Mhm. Würdest du aber meinen, dass zumindest die Kunden Recht darauf hätten, zu wissen, dass es diese Listen gibt?
Größtenteils wissen sie es eigentlich, weil wer seine Arbeit richtig macht, weist die Kunden darauf hin, was sie unterschreiben. Und dann kommt das im Prinzip unweigerlich auch dazu, dass die Daten gespeichert werden und welche Daten gespeichert werden.
Also, aber auch, dass sie ausgetauscht werden? Zwischen den Versicherern? Also ich meine, ich habe jetzt auch diverse Versicherungen, könnte mich nicht erinnern, dass jemand mich mal darauf hingewiesen hätte. Also unabhängig davon, dass ich es weiß, aber wenn man es nämlich weiß, achtet man eher darauf, ob man auch tatsächlich darauf hingewiesen wird. Meinst du, dass sie echt in der Regel tun?
Sollte so sein.
Naja, das war nicht die Frage. Natürlich sollte so sein. Meinst du, sie tun's?
Ich denke nicht, nee.
Ist auch meine Erfahrung eigentlich. Aber also du siehst schon das Problem, dass man gegen Betrüger natürlich vorgehen muss. Hättest du eine Idee, wie man das datenschutzmäßig machen könnte, ohne dass man ja also die Bürgerrechte so einschränkt? Hast du eine Idee?
In Anbetracht der Situation, dass die Menschen nicht ehrlich sind, wird es schwierig, weil, wie gesagt, ich kenne aus eigenen Erfahrungen, wo todbringende Krankheiten verschwiegen werden und dann gehen sie halt zu der nächsten Gesellschaft und dann wundern sich natürlich, ups, abgelehnt aufgrund, weil bei der Gesellschaft. Weil es ist ja in vielen Anträgen ist ja auch dieser Passus drin, der ja dann auch nicht wahrheitsgemäß beantwortet wird. Da kann sich ja die Gesellschaft dann auch auf die vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung berufen. Mhm. Wurden Anträge abgelehnt oder erschwert angenommen.
Mhm.
Und das wird ja dann auch wissentlich falsch interpretiert. Und die Gesellschaften argumentieren halt, das ist ein Selbstschutz.
Problem ist eben, dass eine Solidargemeinschaft dann auch nur funktioniert, wenn sie auch wirklich transparent ist. Also ja. wenn jedes Mitglied der Solidargemeinschaft ehrlich ist und gleichzeitig aber auch dann der Sachwalter der Solidargemeinschaft, also das Versicherungsunternehmen selbst, nicht in erster Linie darauf erpicht ist, einen Gewinn zu maximieren, also möglichst wenig Versicherungsfälle noch tatsächlich zu zahlen. Also das schaukelt sich dann auch hoch irgendwo. Ne?
Es geht hier aber nicht um die Solidargemeinschaft, also weil private Versicherer mit Solidarität wirklich nichts zu tun haben, sagst du ja eigentlich auch selbst.
Ja, stimmt.
Ja, unterm Strich ist es aber auch trotzdem so, muss man ja auch mal von der anderen Seite argumentieren. Wenn ihr jetzt bei dieser Gesellschaft seid und es wird ein Risiko eingekauft, was jetzt ein schlechtes Risiko ist, wo von vornherein klar ist, das ist ein Kostenfaktor, den bezahlt ihr dann mit. Das muss man auch mal so sehen.
Ja, du hast das Problem, es ist eine Solidargemeinschaft, die gleichzeitig keine Solidargemeinschaft sein kann, weil sie Gewinn anstrebt.
Ja.
Das ist eigentlich funktioniert das gar nicht, also private Versicherung. Also jedenfalls nicht so, wie wir es gerne hätten.
Also ich kann das Problem natürlich verstehen. Nichtsdestotrotz bleibt das datenschutzrechtlich ein Datenverbrechen. Und zwar auch noch eins, was sie den Kunden verschwiegen haben.
Ich habe noch ein anderes Beispiel mal, wie weit Datenschutz gehen kann.
Mhm.
Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Das hatte ich schon mal vor etlichen Jahren auch mal angesprochen. Muss mal zur Erinnerung. Eine gute Bekannte von mir, die hat sich über bol.de ein Buch gekauft.
Mhm. BOL meinst du?
Ja.
Ja.
Und dann später ist sie in die USA eingereist, hat Visum gehabt, alles drum und dran, wurde dort am Flughafen abgefertigt, unerwünschte Person, Rückreise, alles drum und dran.
War das mit Atombomben oder was Chemisches?
Nee, die hat sich nur ein Buch über den Islam gekauft. Das war, und das hat fast 2 Jahre gedauert, bis ihr Anwalt das rausgekriegt hat.
Gab es da schon mal einen Fall mit einer Kollegin, die...
Ja, und Henry Rollins war mal betroffen.
Echt?
Erzählt er immer in seiner Bühnenshow.
Nee, das Amazon Wishlist, sofort löschen. Lutz, danke für deinen Anruf, die Sendung ist zu Ende.
Alles klar.
Gute Nacht.
Tschüss.
Danke.
Tschüss. Tschüss.
Das war's, Chaos Radio 118, die Big Brother Awards, die vergangenen Freitag verliehen wurden,
vielleicht
waren unser Thema.
Palim, palim, kurze Werbung, es gibt ja, diese ganzen Sachen
nochmal
natürlich,
diese ganzen Sachen gibt es auch im Internet und zwar nachzulesen in unserem Wiki. Und
ihr müsst doch ganz schnell auf www.ccc auf die Petition klicken.
Richtig.
Genau.
Und das Schwarzbuch Datenschutz, wo nämlich die ganzen Preisträger der letzten Jahre nochmal gesammelt sind zum Nachlesen, ganz bequem in der U-Bahn, im Bus, auf Klo, wo auch immer.
Und in der U-Bahn, im Bus, auf Klo oder wo auch immer, falls ihr einen MP3-Player dabei habt, könnt ihr diese Sendung auch nochmal nachhören. Die gibt es nämlich als Podcast auf chaosradio.ccc.de. Da gibt es sowieso alle Chaosradios als Podcast. Im Übrigen verweisen wir auf den Chaos Radio Express, ein Podcast, der zwischen den einzelnen, also zwischen den Jahren, also zwischen den letzten Mittwochen im Monat ins Internet geschmissen wird, auf das ihr auch da nicht aufs Chaos Radio verzichten müsst. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann könnt ihr das tun unter chaosradio@ccc.de. Wir hören uns wieder mit dem Chaos Radio am letzten Mittwoch im November. Das ist der 29. Mhm. November. Heute im Studio waren Konstanze, Frank und Holger. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Gerne.
Sehr gerne.
Vielen Dank, geneigte Hörende, für die Aufmerksamkeit. Haben wir was vergessen?
Nö, das war's. Nö. Tschüss.
Tschüss. Folgende Night Flight mit Martin Petersdorf.
Ask.